Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 92, heute mit Flydi.
Von der Flydicon.
Von Matt.
Von Matt, ja. Auf der Flydicon.
Auf der Flydicon.
Der Flydicon ist überschritten. Mit Felix.
Über der Flydicon.
Ach du Scheiße. Und mit mir. Und ich, mir geht das alles am Flydi vorbei.
Ey! Ich weiß gar nicht, was wir jetzt mit dem Flydi haben.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ihr habt Ostern gut überstanden. Also sowohl ihr hier, als auch die Hörer draußen.
Ja, die können ja nichts sagen.
Die können nichts sagen, die können uns aber was schreiben.
Sind Hörer.
Ja, die hören.
Das hatten wir
letztes Mal schon. Ja.
Das haben wir ihnen klar gemacht. Ja.
Ihr könnt aber zum Beispiel zu uns in den Chat kommen, als die Freenode.net Raute Binärgewitter und damit diskutieren. Also wenn wir live sind. Wenn uns als,
ihr könnt auch so mitdiskutieren, aber dann werden wir halt nicht antworten.
Genau, wenn ihr uns nur als Konserve hört, dann habt ihr Pech gehabt. Oder auch Glück, weil ihr den ganzen Quatsch am Anfang nicht hören musstet, obwohl es waren schon...
Es war nur eine Stunde.
Also, ja, ja. Die erste Stunde habt ihr schon verpasst, den ersten Spaß hier.
Den ersten Spaß. Ja. Haben wir alles rausgeschnitten.
Ja. Das macht der Ingo, das wisst ihr gar nicht, was ihr alles für geile Sachen rausschneidet. Zum Beispiel von der 1
und dann
2.
Einfach Sachen aus der Pre-Show zwischendurch irgendwo mitten in die Sendung reinschneiden.
Einfach reinsplicen.
Ja, um einfach Leute zu verwirren, weil das gehört sich so.
Letzte Sendung habe ich auch Leute verwirrt, weil ich die letzten 2 Minuten vergessen hatte.
Ja, das hört dann irgendwie auf, wo ich plötzlich irgendwie über Onanie rede und dann ist Schluss. Ich habe schon vermutet, dass es Absicht, aber
nee, ich weiß nicht, was da kaputt gegangen ist.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du über Onanie geredet.
Ja,
es gab da diese Zeugen Jehovas, die in Gebärdensprache dir erklären, wie böse denn Onanie ist.
Ist ja auch so.
Und dann habe ich weggeschnitten und habe nur gesagt, wie Flydi onaniert.
Hast du weggeschnitten.
Wie Flydi onaniert.
Was?
Nein. Das haben wir reingespliced von anderen Wörtern, die du mal gesagt hast.
Nee, ich hab ja auch schon irgendwie hier Twitter-Nachrichten von Leuten bekommen, die irgendwelche Leute im Internet onanieren haben sehen und die dir irgendwie ähnlich sehen und dann
hat die ähnlich sehen.
Ja, nee, ich wurde schon auf Twitter gefragt, ob ich das bin, der da onaniert.
Okay. Kann ja sein, oder?
Solange das alles kein Opening-Event auf der Flydicon wird, ist alles okay für mich.
Ich glaube, das ist das einzige
Opening-Event. Genau, ist die Flydicon, die ist open.
Oh ja. Kommen wir zum Toten der Woche, bevor wir jetzt total abgehen. Kommen wir mal zu den depressing News sozusagen. Den Armreif, den der Matt immer so lustig vor sich hinträgt.
Ach, man. Nicht mehr. Ich trage ihn nicht mehr.
Oh!
Er hat ihn abgelegt.
Ja, jetzt ist ja klar, warum das Ding flöten geht.
Genau. Es liegt nur an mir. Es tut mir leid.
Du hast nicht genug Fuelband gekauft.
Nicht genug Fuel für das Fuelband gekauft.
Genau, er hatte einfach nicht genug Fuel. Ja. Ich habe es einfach nicht oft genug getankt. Tut mir leid.
Ja, das macht Sinn.
Nee, tatsächlich, heute bin ich ein bisschen so im Rücken, ein bisschen verspannt und deswegen...
Hast du das schwere Gerät abgelegt?
Nee, da bin ich dann immer recht unleidlich und dann stören mich alle Dinge, so wie Uhren und Dinge, die ich an den Händen habe und so. Ich würde mir manchmal auch dann gerne so irgendwie, keine Ahnung,
was?
Die Hände abhacken, weil sie
die Arme nerven. Rasieren.
Nein. Nicht, okay. Und ja, aber zurück zum Fuelband. Das lief an sich, glaube ich, ganz okay. Nike hat es trotzdem eingestellt, aus dem Grund, dass sie einfach sagen, okay, gut.
Wir machen Schuhe.
Hardware, ja genau. Wie ich ihn damals ja schon geraten habe, ja.
Macht Schuhe.
Lasst weiter kleine...
Bleib Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Hier Schuhe nähen, das könnt ihr oder das habt ihr zumindest irgendwo einigermaßen raus. Nee, sie haben einfach gesagt, okay, gut, das ist natürlich nur eine Brücke dazwischen, so ein Armband. Das wird sich alles durchsetzen, dass das zum Beispiel in das Smartphone integriert wird, beziehungsweise wenn
oder
jetzt
direkt in den Arm injiziert.
Wearables von allen möglichen anderen Herstellern kommen, dann partnern sie halt lieber mit denen und machen da Software drauf. Ja, sie haben also meinen Rat befolgt und machen das Fuelband nicht mehr, haben meinen Rat aber dennoch nicht befolgt, weil sie haben gesagt, jetzt machen wir mehr Software. Weil das können sie ja so gut.
Total gut.
Also im Wesentlichen, sie haben halt keinen Bock gegen so eine Firma wie Apple oder so anzustinken, sobald die da im Wearable-Segment einsteigen oder auch meinetwegen Samsung.
Ja, und oder so andere Hersteller, die es schon gibt, wie jetzt à la Fitbit und
Ja gut, gegen die haben sie ja bisher schon konkurriert und das, da haben sie eigentlich, glaube ich, nie wirklich.
Ja, die sehen jetzt einfach diese ganzen Smartwatches, die jetzt kommen und haben gesagt, Arschlecken.
Ja, und auch auf dem 5S, also genau. Auf dem iPhone 5S gibt es ja schon die Fuel-App, die dann kein Fuelband mehr braucht. Und das ist ja, wie ich mal erzählt hatte, auch das Schlimme war, mein Fuelband hat weniger Punkte und weniger Schritte gemessen für die gleiche Strecke, die ich gelaufen bin. Also ich bin mal neben einem Kollegen hergelaufen, der die App auf seinem iPhone 5S hatte und der hat, glaube ich, irgendwie 50% mehr Fuel-Punkte bekommen, als ich auf meinem Armband.
Oh, man.
War dein Kollege signifikant kleiner
als vielleicht du? Hätte ich ihn mehr hauen sollen, während ich gelaufen
hat er vielleicht kleinere Schritte gemacht oder so?
Nein, wir sind etwa gleich groß.
Okay.
Er tipselt einfach mehr.
Es ist ja auch prinzipiell mal völlig cheated, egal, Mann. Weil es erstmal ja nur so eine Reference für sich selber ist.
Der aber hat die klar, Hose immer noch so ein bisschen geschüttelt.
Oh yeah. Oh yeah.
Ja,
der ist bestimmt Tänzer oder so.
Hüftschwung.
Ja, genau. Er hat den Fuel-Hüftsprung. Schwung.
Vielleicht.
Und deshalb.
Jedenfalls haben sie jetzt noch so viel übrig, dass sie dir jetzt noch 30.000 schenken.
Jeden Tag.
Ja, so ungefähr. Also ich kann
eine Packung Fuelband.
Ich kann meins hier irgendwie noch mal kaputt machen. Also, sie haben jetzt anscheinend noch irgendwie halt eine Reihe auf Lager, weil das Ding anscheinend nicht so gut ging oder ich weiß es nicht. Haben aber die Entwicklung des nächsten Modells eingestellt, das irgendwie im Herbst kommen sollte, irgendwie dünner sein sollte, meinetwegen. Aber jetzt verkaufen sie das noch und dann gibt es halt kein neues.
Jetzt bringen sie dir das Halsbänder raus.
Und, ja, genau.
Da, wo du gesappt wirst, wenn du nicht genug läufst.
Beweg dich jetzt. Ja. Nee, ja. Gesappt oder halt so langsam stranguliert. So.
Das ist auch gut.
Okay, also einen Kunden. Einen Kunden haben sie anscheinend schon. Ja.
Genau. Wunderbar. Warten wir auf das nächste Produkt. Kommen wir zu den News. Und da war diese Woche, dass der Gameboy
halt stopp.
Nicht?
Was?
Untote.
Wir haben noch so. Genau, jetzt hör mal auf, hier meine Sachen zu überspringen.
Sorry, tut mir leid. Ja, guck.
Und zwar, es geht um Software, wo ich echt gedacht habe, die ist fertig. Und
stellt sich raus.
Nicht?
Nein.
Software ist noch nicht fertig.
Software ist nie
also,
fertig.
Also, es geht um Screen,
um
den Terminal Multiplexer, wo du dann quasi in einer SSH-Session ganz viele Sachen gleichzeitig tun kannst. Ich habe gedacht, es ist fertig, weil es gibt ja Tmux und das kann ja quasi alles wie Screen, nur noch mehr
und besser,
wird weiterentwickelt. Und nur jetzt, wo Screen auch weiterentwickelt wird, muss ich überlegen, ob ich nicht doch wieder Screen haben will.
Da ist halt die Frage, kann Screen irgendwas Tolleres als Tmux?
Ich weiß nicht, die haben gesagt, also es speziell habe ich es mitbekommen, weil auf der Arch Linux Newspage gab es einen Eintrag, nämlich, Achtung, wenn du jetzt updatest, dann kannst du deine Screen-Sessions nicht mehr attachen.
Ja, schon. Aber die erste Frage ist, weshalb ich eigentlich auf Tmux gewechselt bin, kann Screen jetzt vertikal splitten? Wahrscheinlich nicht, oder?
Mal gucken. Screen, vertical, split. Wahrscheinlich schon. How do I split window vertically in GNU Screen? Und was sagt das Screen? Does not support. Unless it's patched. Vielleicht geht es jetzt in der
Patch-Version. Es gibt irgendeinen Patch, aber ist mir dann egal. Tmux ist eh cooler. Und das ist von Tmux ist automatisch bunt und hat eine Statuszeile, was Screen nicht hat.
Ja, aber vielleicht ist ja Screen jetzt auch bunt.
Genau.
Vielleicht, wenn es bunt ist, dann muss ich mir das nochmal überlegen.
Sie müssen einfach nur die Defaults ändern, weil du kannst ja Screen
nicht machen. Ich habe auch eine Screen-RC, die das bunt macht, aber ich finde es immer sehr anstrengend auf anderen Rechnern, wenn ich dann nicht weiß, wie viele Screen-Sessions ich aufhab und so weiter. Beziehungsweise wie viele einzelnen Fenster ich in meinem Screen laufen habe, wenn der da keinen Status anzeigt. Ist ein bisschen uncool.
Ja, das ist so.
Aber ja.
So wie es auch bunte
Bashes gibt. Und warum ich Screen nicht mag, ist, weil Ctrl-A quasi für das benutzt wird, für alle Sachen quasi. Und ich benutze Ctrl-A gerne, um an Anfang der Zeile zu kommen, weil das ja so
ja.
Weil das Emacs Magic ist. Und wenn das A ist, dann mache ich es immer und dann geht es nicht. Und dann bin ich traurig.
Das Lustige ist, das können sogar alle Standard, also in irgendwelchen Mac-Programmen, alle Textfenster können das Ctrl-A, Ctrl-E und so weiter, diese Shortcuts gehen da auch.
Ja. Mhm, das ist auch gut.
Ctrl-A ist unter Windows einfach alles aus alles markieren, oder?
Ja.
Was ein bisschen was anderes ist.
Ne? Aber das macht man ja dann.
Automatisch.
Also unter Mac OS X ist es ja dann Command-A, das ist ja was ganz anderes.
Ja.
Was ganz anderes. Was
Command ganz und Control.
Ja.
Ganz wichtiger Unterschied.
Können wir jetzt endlich zu den News kommen?
Was? Das war voll die tolle News.
Ja,
das war total toll.
Ja, also total wichtig, Screen wird doch weiterentwickelt.
Genau, und zwar, wenn ihr jetzt Screen habt auf Arch Linux.
Und ihr sie habt sind in der Version 42, also.
Ja, Version 4.2.0,
genau. Das sag ich doch, 42.
Version 42.
Also, muss total gut sein jetzt.
Wenn ihr das,
jetzt sollten sie aufhören.
Wenn ihr das macht und ihr habt gerade was Wichtiges in der Screen Session, solltet ihr es vielleicht nicht tun, beziehungsweise erstmal alles aus der Screen Session abbrechen oder... Irgendwie.
Genau, das ist eben der beste Tipp, immer erst Arch Linux die Webseite lesen, bevor man irgendwie upgradet.
Ja, so ist es.
Weil es könnte sein, dass wieder irgendwas kaputt geht.
Genau, oder ihr benutzt Sachen, um eure Prozesse umzuziehen in den neuen Screen.
Ich glaube, da muss ich aber korrigieren. Ich glaube, es ist kein Problem, wenn ihr upgradet und die Screen Session
noch auf ist,
aber ja, ihr könnt nicht mehr reattachen, nachdem ihr upgedatet habt.
Genau, also reattachen geht nicht mehr.
Ja.
Gut. Das heißt, wenn du zum Beispiel dich per SSH eingeloggt hast und dann loggst du dich wieder aus und willst dich wieder einloggen, dann geht es nicht mehr der Attach.
Jo.
Tragisch. Und deswegen quasi aufpassen, News lesen von Arch Linux, weil die ist gar nicht so oft irgendwas. Und wenn es da was ist, dann weißt du, dass du einfach hart verloren hast.
Ich habe, weißt du, was ich letztens gemacht habe und was tatsächlich geklappt hat? Ich habe einen alten Laptop genommen, auf dem Arch Linux lief. Und zwar noch irgendwie so eine 3 Jahre alte Version.
Ja.
Und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, es abzudaten. Das ist es. Ich habe den ganzen Tag gebraucht. Aber ich habe tatsächlich dieses Systemd-Update, diese User-Bin umziehen und.
Alle Schmerzen
so. Alle Schmerzen auf einmal. Und es war echt mehrere Autos durchlesen und. Zweimal richtig heftig verbrennen.
Was da eigentlich einfacher ist, wenn du
neu installieren.
Ja,
ich weiß, aber das wäre nur halb so langweilig.
Ja, und wenn man dafür Zeit hat, kann man das schon mal machen.
Ja, und ich habe gedacht, ich probiere das jetzt. Ich muss gucken, ob dieses, der Rechner war eh nicht in Benutzung und er lag halt lange rum und ich habe gedacht, ich tue mir das jetzt mal tatsächlich an. Also der Vorteil war, es war tatsächlich schon, Teile von Systemd waren schon drauf.
Teile von Systemd?
Ja, also es war noch nicht umgestellt, auf Systemd, aber Arch Linux hat ja irgendwann angefangen, schon mal Systemd mitzubringen. Genau,
also du konntest
das alte Init war noch an und so, und der Teil war schon an, weil sonst hätte ich es, glaube ich, nicht mehr hingekriegt. Weil aber das neue Pac-Man, was er zuerst aktualisiert, braucht automatisch Systemd, hat schon Abhängigkeiten auf Systemd. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich es, glaube ich, gar nicht geschafft. Aber der Teil war halt so schon. Aber diese User-Bin-Umzieh-Geschichte und Systemd-Wechsel und noch irgendwas Großes war.
Da war noch was Drittes.
Ja, noch irgendwas Größeres war noch. Also drei große Sachen, die irgendwie geändert wurden.
Also alles hat geklappt. Ja. Also ich glaube, mein letztes Update, das war nach dem Systemd enforced wurde.
Ja.
Und das, was danach kam, das dritte, was du noch gemacht hast, wo wir jetzt gerade uns fragen, was es war, das habe ich noch nicht gemacht. Das,
da war doch irgendwas, so, durftest auch nicht forcen und so? Nee, das war das.
Nee, nicht forcen ist eh eine gute Sache.
Standardmäßig eh mal in meiner
Command-History. Ja, use force, Luke. Was war denn das? Der Chat weiß es doch bestimmt.
Der Chat weiß gar nichts.
Ja.
Egal, ist ja auch egal. Wir machen weiter.
Ja, genau. Der Ingo wollte nämlich eigentlich was von den News erzählen.
Ich wollte eigentlich was von den News erzählen, nämlich von diesem Ding, was ich nie besessen habe, ist jetzt 25 Jahre alt geworden.
Ja, das ist doof, weil es war meine News und ich habe einen besessen, so.
Du bist besessen?
Ja, ich bin besessen.
Ja,
von wem? Ich bin besessen.
Von
Game Boy. Mighty Game Boy.
Von dem Game Boy.
Zwei normal?
Nee, ich hatte den Classic. Ich hatte den Classic.
Game Boy Color.
Den hatte ich auch, ja. Also ich hatte den ganz Anfang der 90er oder ja doch so Anfang, Mitte der 90er hatte ich diesen grauen, großen Klotz, da wo man so Tetris und Dr. Mario und Geschichten drauf spielen konnte. Da wo man so
Disketten reingesteckt da hinten.
Ja, das hat man ja bei allen. Das war ja bei allen Gameboys der Fall. Irgendwie ein paar Jahre später, irgendwo Anfang der 2000er oder Ende der 90er, ich weiß es gar nicht mehr, da habe ich mir nochmal Game Boy Color gekauft, irgendwann für einen Urlaub oder so.
Ja. Ich hatte den Original Game Boy.
Ja.
Allerdings auch Jahre nachdem, also ich habe den nicht irgendwie in den 90ern oder, also schon irgendwann in den 90ern gehabt, aber der ist ja von 89 und ich habe den irgendwann 95 oder so bekommen. Und es war gigantisch.
Also ich glaube, ich war 8 oder so, dann müsste das so 93 gewesen.
Da habe ich schon PC-Spiele gespielt.
Oh, die das war super, also weil der hatte keine Hintergrundbeleuchtung und du musstest nur über dieses Kontrasträdchen dann so, ja. wenn die Batterien leer gingen, dann hast du lange Zeit einfach nur versucht, mit dem Kontrast nachzudrehen, bis irgendwann der Kontrast halt auch zu hart geworden ist und du nichts mehr gesehen hast. Und dann hast du neue Batterien reingeschmissen, dann hatte er vier so Mignot-Batterien.
Das sind Double A.
Genau, Double A. Genau. Und was war sonst noch? Es gab so ein witziges Connection-Kit, wo du unten dran stecken konntest und dann konnte man so ein Mesh-Network aufbauen. Also man hat in der Mitte so wie so eine Spinne gehabt und dann haben vier Leute damit spielen können. Oder seitlich?
Das war seitlich.
Unten war Headphones.
Ja, unten
war Headphones. Und links oder rechts war dann.
Genau, da konntest also das Coolste war, Tetris gegeneinander zu spielen. Das war das Allercoolste.
Ja, das Lustige ist ja, ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist oder ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, aber ich fand es eine ganz nette Geschichte, dass der ursprüngliche USB-Stecki auf dem Gameboy-Connector Stecker basiert oder zumindest dem irgendwie nachempfunden ist. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich aber der Fall ist.
Der hat
die sehen sich ein bisschen ähnlich.
Aber der hat auch immer nicht reingepasst. Also das war quasi so ähnlich
wie bei USB. Ja, war wie USB. Genauso doof.
Man hat ihn halt so selten benutzt, weil man so oft so selten mit jemand spielen konnte.
Ja, ich hatte ja immer das Kabel dabei, aber dann ist es meistens, dann hat man ja eh nur zwei Spiele, die das irgendwie unterstützen, gegeneinander zu spielen. Dann gab es
Pokémon.
Ja, also beim Game Boy Color, da gab es ja tatsächlich, der hatte eine Infrarotschnittstelle, da kann ich mich noch dran erinnern. Das
ist auch scheiße.
Weil es gab da so ein Mission Impossible Spiel, das hatte eine Zusatzfunktion und dann konntest du aus deinem Game Boy eine Fernbedienung für deinen Fernseher machen und den programmieren über die Infrarotschnittstelle.
Geil. Oh, fuck yeah. Good times.
Ja. Gut, also der Game Boy ist 25 Jahre alt geworden. Ja. Manche von uns sind noch Kinder geblieben und trotzdem.
Gameboy ist cool.
Und trotzdem besessen.
Ja. Ja. Trotzdem besessen.
So ähnlich geil wie Nintendo ist ja auch Samsung. Die kommen so.
Titzen.
Von uns aus gesehen alle
in
da.
In der Kategorie geil.
Genau.
Am ähnlichen Spektrum.
Ja.
Also unten.
Was? Hey,
das hast du gesagt. Die bringen neue Telefone raus und zwar jetzt endlich wirklich mit. Titzen!
Yay!
Es passiert.
Übersteuern.
Ja.
Weißt für Titzen übersteuern wir gerne.
Immer.
Immer.
Ja, weil Titzen ist einfach geil.
Nein.
Titzen sind einfach geil. Doch, Mann.
Ja.
Also,
weiß
nicht, was du jetzt gegen Titzen hast.
Genau. Fefer-Titzen.
Fefer-Männer-Titzen.
Finde ich nicht lustig.
Ich weiß nicht. Wir hatten das schon mal als Sendungstitel, deswegen ist es lustig.
Ja. Genau, wir müssen uns immer self-pluggen. Samsung hat jetzt angekündigt, nun endlich wirklich im Sommer diesen Jahres irgendwann mehrere Telefone mit Titzen rauszubringen. Und wir erinnern uns, Titzen war diese Migo plus Moblin-Sache, ne?
Oder? Ja, vielleicht.
Alles, das was du weißt. Migo, Bada plus Bada.
Ja, das kannst
du. Und man darf es nicht nach Mitternacht füttern und es darf nicht nass werden.
Ja. Und es muss überleben. Du darfst es nicht quälen?
Ja.
Ja, genau.
Genau.
So war das.
Ansonsten springt dir dann Moblin entgegen. Oder nee, wie hießen die?
Gremlins.
Gremlins.
Ja. Sonst springt dir so ein Moblin entgegen.
Ja. Moblin ist noch was.
Moblin-Attacke aus deinem Telefon.
Genau. Sehr schön. Also kommt jetzt wirklich wahrscheinlich nicht nach Deutschland, aber in irgendwelche anderen Länder.
Niemand braucht es eigentlich.
Doch.
In Deutschland.
Ah. Natürlich braucht es jeder. Weil du willst ja nicht nur Google haben.
Ach so.
Auf deinem Telefon.
Du willst ja auch
noch anders.
Man kann auch das benutzen, was du hier hast. Da.
Ja, das Jolla.
Zum Beispiel. Also ich meine, das gibt es ja schon und es scheint ja irgendwie.
Und es funktioniert, genau.
Ja, sagen wir mal, es funktioniert nicht gut genug, dass man da Mails mitschreiben kann, aber.
Doch, jetzt mit dem letzten Update.
Ich guck mir die Mailheader an, Ingo.
Guck dir die Mailheader an. Seit dem letzten Update und seitdem ich meinen Mailserver gewechselt habe, kommen tatsächlich meine Mails an.
Krass!
Ja.
Nicht schlecht!
Total mal updaten, um E-Mails verschicken zu können.
Ja, genau. Seinen Mailserver wechseln, seinen Mailserver updaten. Damit das Telefon richtig mit seinem Mailserver
kommt. Seitdem ich in eine andere Stadt gezogen bin, kommt die Post bei mir auch endlich an. Wie gut, dass ich den Briefträger gewechselt habe.
Ich hätte ja gern sowas wie DNS für Adressen. Nur so Indirektion finde ich toll.
Gibt es in den USA?
Enum gibt es auch für Telefonnummern, DNS für Telefonnummern.
Ja, aber Telefonnummern sind mir egal. Ich möchte irgendwie sowas, ich möchte eine virtuelle Adresse haben, die sich dann mit meinem Wohnort dynamisch ändert, aber die ich nirgends aktualisieren muss. Hm. Das fände ich toll.
Ja, du musst dich schon aktualisieren. Aber halt bloß ein
Postfach. Ja, ja, ich kann es ja zentral aktualisieren. Ja, aber ein Postfach kannst du ja auch nicht umziehen, ja, oder?
Du musst ein Postfach weltweit haben.
Ja, genau.
Bester Plan.
Ja. Sowas so. Hätte ich gerne.
Okay. Bitte. Mhm. Ich glaube, das hatten wir schon mal.
Ja. Ja, du kannst ja einfach so einen E-Postbrief holen und dann schickst du den immer nur noch.
Ja, oder dahin eine Drohne, die einfach dann jedes Mal alle Postkästen, die ich jemals bewohnt habe, abfliegt und irgendwie sprengt und alle Post, die drin ist, auch von den jetzigen Vermietern rausnimmt.
Einscannen. Die soll die einscannen, die braucht die gar nicht mitnehmen.
Da gibt es ja tatsächlich irgendwelche Startups in den USA, die bezahlen dann irgendwelche Studenten, damit sie in der Gegend rumfahren, deine Post abholen, einscannen und dir per E-Mail schicken.
Ja. Wie machen die jetzt mit Amazon?
Deine Post und die ganzen Päckchen mit dem weißen Pulver drin.
Ich würde komplett auf E-Postbrief umstellen, weil die schicken dir, die wissen ja, wo du wohnst, und die schicken dir immer dann die Post per Mail. Oder? Ja,
das wäre total toll, wenn Amazon mir meine Pakete über einen E-Postbrief schicken kann und ich da die dann
per E-Mail
bekomme und ausdrucken kann.
You wouldn't download a car.
Das finde ich total gut.
Ja, frag doch mal bei der Post an, ob sie das machen würden. Du willst umziehen demnächst, ob du deinen E-Postbrief mitnehmen kannst.
Genau. Dazu bräuchte ich erstmal einen E-Postbrief.
Ja. Eine E-Postbriefadresse. Ist die dann immer noch gültig?
Ja. Genau. Könnt ihr die virtualisieren? Ja, könnt ihr meinen Briefkasten virtualisieren?
Ja. Das ist gut. Ja. Sehr schön. Da sind wir jetzt von Titzen drauf gekommen. Oder waren wir
schon? Voll.
Viel besser fand ich ja das, was der Erik uns per Twitter zugetragen hat. Wir hatten ja schon lange drüber geredet, was wir wollen ja wireless Strom haben.
Ja.
Und es gibt jetzt tatsächlich südkoreanische Forscher haben herausgefunden, dass das geht.
Tesla hat das bestimmt auch schon gemacht.
Ja, es sollte halt keiner in der Mitte dazwischen sein, aber sie haben über 5 Meter.
Was, das darf nicht?
Weiß ich nicht.
Ich hoffe doch, weil ansonsten ist ein Quatsch einfach.
Ja, aber die Frage ist, darf da keiner dazwischen sein, weil das sonst
Power
unterbricht?
Over WLAN.
Oder weil es für ihn nicht so gut wäre?
Ja, ich meine, wenn du dann deinen Kopf dazwischen packst und so ein paar britzelt so ein bisschen durch, was?
Also die können bei einer Frequenz von 20 Kilohertz 1400 Watt übertragen.
Das ist nicht schlecht.
Das ist immer ganz schön viel Energie.
Ja, aber das ist doch schon, also ich weiß nicht, da willst du jetzt auch nicht irgendwie eine Festplatte durchtragen, oder?
Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja cool.
Also ich
will da gar nichts durchtragen.
Das ist ja im Zweifel
Induktion, oder? Ich will da prinzipiell alles durchtragen können, weil ansonsten ist es nämlich Quatsch.
Aber der Punkt ist ja, genau, also wenn man es nicht kann, dann ist es Quatsch, weil dann kann ich auch ein Kabel nehmen.
Richtig. Ja, und das kann ich sogar so hinlegen, dass ich nicht da durchlaufen muss durch das Kabel.
Oh yeah. Ja.
Überleg dir mal, das ist so quasi wie echt
Kabel. Ja, ich meine, im Zweifelsfall willst du halt echt durchlaufen, nicht, dass der irgendwie, keine Ahnung.
Du willst nicht gebrannt werden.
Nee, du willst nicht dein Handy laden und plötzlich platzen deine Hoden oder so. Ich meine,
ja, das ist ein guter
Aber wie
Punkt.
Cool das wäre, wie cool das wäre,
wie cool so, wär, wenn deine Hoden platzen würden.
Zum Nein, war schon ein Gedanke.
Wie so Eier in der Mikrowelle.
Aber erst, wenn du mit der Familienplanung abgeschlossen hast.
Sonst gibt's das dann so ein einfaches Instrument beim Arzt? Sind Sie wirklich sicher? Plopp.
Ich glaube, nennt sich Hammer.
Ja,
ein
Hammer steril zu halten, das ist halt völlig kontaktfrei. Das ist schon
gut. Egal, kannst du Hosen anbehalten.
Ich hatte ja jetzt in eine andere Richtung gedacht. Ich hatte einfach nur in die Richtung gedacht, so wie caution, wet, ja, also wenn irgendwo gewischt wurde, wenn man einfach irgendwo anfängt, so Schilder aufzustellen, wo beide sagen, hier nicht durchgehen, Energiefeld.
Hier werden deine Hoden gebraten.
Und dann einfach mal schauen, wie viele Leute nicht durchgehen.
Zum 1. April könnte man das mal machen, das ist echt ziemlich awesome.
Dann hast du aber auch so ein Schild, wo Hoden sind und durchgestrichen, oder?
Keine Hoden. Nee, Hoden, wie die so platzen.
Und dann laufen manche Leute bewusst durch und bleiben drin stehen.
Oh yeah. Das funktioniert übrigens auch für Eierstöcke, also wir machen hier nicht irgendwie
Gentrifizierung und so,
ja, das ist kein Problem hier. Es ist total genderneutral.
Ich glaube, das geht auch bei allen, also sagen wir es mal so, wenn es die Möglichkeit hätte, Hoden zum Platzen zu bringen, dann geht es auch bei anderen Körperteilen.
Also, nee, bestimmt nicht.
Nee, auf keinen Fall. Das müssen wir ausprobieren.
Nein.
Naja, ist ja auch egal, sag vielleicht
so,
ist ja cool.
Der die These aufgestellt hat, muss es beweisen.
Gut, aber Lass es mal die Südkoreaner austesten alles, bevor wir uns damit beschäftigen, oder?
Ja, total.
Ja. Könnte man so machen.
Ja. Aber die sind auf jeden Fall total vorne dran und wir fanden es ja schon immer gut. Wir wollten schon immer Power over WLAN haben, weil diese ganze Kabel nerven. Und wenn die das hinkriegen und so, dass sich die Hoden nicht auflösen, während man durchgeht, fänden wir das ganz gut.
Ja, ja, fänden wir ganz gut.
Wenn ihr bis dahin mit irgendwelchen Sachen spielen wollt, wo ihr nicht wissen, ob euch da irgendwas Platz dabei ist.
Ja, nachdem die Familienplanung abgeschlossen ist, kann man das machen.
Genau.
Ja.
Wenn ihr eure Familienplanung jetzt also abgeschlossen habt, könnt ihr euch alternativ auch beim OS X Mavericks Beta Programm anmelden. Ich habe gehört, da muss man auch ziemlich Nerven ausstarren.
Und haben. Das Beste ist, dass die Leute dafür vorher noch bezahlt haben.
Nee, ja, früher haben
sie bezahlt. Das, was ich so früher absurd finde.
Ja, wobei,
ja, benutzt unseren kaputten Shit. Dann,
und gebt uns Feedback, aber ihr dürft dafür bezahlen.
Naja, das ist das ja nur ein kleiner anderer Teil davon. Das war ja auch, der Deal war ja auch so rum, dass man seine App dran anpassen kann. Ja. Also Apple hat die Beta-Releases den Entwicklern zur Verfügung gestellt, damit sie im Vorhinein checken können, dass ihre Apps noch laufen. Das ist der eigentliche
Gedanke. Oh, wir haben wieder das und jenes kaputt gemacht, aber ihr könnt hier für Geld testen, und, ob es noch geht.
Ja, oder eben auch, wir haben neue APIs gebaut, mit die ihr dann testen könnt.
Ich meine, im Endeffekt das Prinzip ist halt, du bezahlst Geld, um da irgendwie einen Entwickler-Account zu bekommen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, ob man das haben will oder nicht. Aber da war es halt dann eines der Features so, du kannst halt die Beta-Version mal runterladen und da deine Apps drauf testen, um zu schauen, ob die auch irgendwie zukunftskompatibel sind.
Ja. Genau.
Und, ja.
Und jetzt so ist es für alle offen?
Genau, und so ist es ja jetzt nur in Teilen, weil das ist ja jetzt nicht das OS X Beta-Seed-Programm, sondern erstmal nur für Mavericks, also nur für die aktuelle Version. Darüber wird man nicht für die, keine Ahnung, wie sie dann heißen wird, nächste Version von OS
XX.
Wahrscheinlich, und die nächste heißt OS XXX.
Genau. OS XXX.
Und dann sind sie ganz völlig alle Bereiche vorgedrungen.
Wahrscheinlich haben sie da auch schon die XXX-Domain registriert. OS.XXX.
Und schon sind wir wieder bei platzenden Hoden. Oder nicht so mehr weiter von
entfernt. So schnell geht's.
ja.
Tut mir leid.
Also während Ingo hier seine Familienplanung hier endgültig abschließt durch Selbstmord, durch Husten. Also es wird nur, erstmal wird man darüber nur Beta-Versionen für Mavericks bekommen und wenn dann neues OS kommt, dann ist das erstmal wieder nur für Entwickler. So weit, so gut. Aber ja, war lang überfällig, würde ich mal so sagen.
Schön.
Ja, also ich bin ja da irgendwie mittlerweile recht konservativ, was so Geschichten angeht. Also ich muss auch nicht sofort am Tag des Releases auf neue auf neue Major Releases updaten. Bugfix Releases und so oder gerade jetzt Sicherheits Releases spiele ich natürlich sofort ein.
Apropos,
ich mache mal ein Update. So gerade auf dem Telefon und so, ich glaube, man hätte auch die Chance gehabt, über andere Wege an die Betas zu kommen. So, also haben zumindest Leute in meinem Freundeskreis.
Ja, aber das ist ja, also jetzt gibt es ja.
Jetzt gibt es das offiziell, daher ist es schon ganz cool. Wäre jetzt nicht so für mich, also höchstens so für meinen privaten Laptop, aber so für das Zeug, was ich auf der Arbeit verwende, da hätte ich gerne, dass dann meine Sachen da drauf funktionieren und so.
Ich bin mittlerweile auch nicht mehr so, also ich bin nicht mehr so heiß drauf, an Tag 1 oder Tag 0 irgendwie dann ein neues OS X Major Release zu haben. Das hat viele Gründe, unter anderem die, dass halt irgendwie die neuen Major Releases von OS X in letzter Zeit auch immer eher
verkrepelt
sind, tatsächlich.
Genau, man will da schon auf die nächste Punkt 1 Version warten. So.
Eigentlich will man darauf warten. Ich kann es dann in der Regel doch nicht. Und dann ärgere ich mich über den zweiten Grund, den ich in der Regel dann habe, nämlich den, überall, wo ich mich gerade so entsinnen kann, gehen wir in der Regel über Telekom-Anschlüsse ins Netz und die pieren ja nicht mit Akamai so sauber. Das heißt, man greift nie auf die schnellen Server zu, die einem dann diese so und so viel Gigabyte bereitstellen, sondern man kriegt das immer von so einem Dial-Up-Modem, der irgendwo bei Apple da drüben steht. Also
über Edge.
Die heißen irgendwie immer sowieso viel .phobos.apple.com, die Domains, aus denen das kommt. Das sind halt alles auch die Server, von denen es die Amis dann bekommen. Und das muss dann über den Teich und das ist immer krötenlangsam, bis man das runtergeladen hat. Naja.
Doof.
Und dann denkt man so, ach komm, lad's jetzt doch noch runter und installiere es und dann ärgert man sich doch wieder, ja. So. Ja. Das könnte man in Zukunft zum Beispiel auch für sowas brauchen. Und zwar, jetzt kamen ja neue Versionen sowohl von iOS 7.1, also das iOS 7.1.1 Update, als auch ein Security Update für macOS 10 raus. In dem 7.1.1 war, glaube ich, irgendwie ein paar kleine Änderungen an Touch-ID, ein paar andere Kleinigkeiten. Unter anderem auch die nette Kleinigkeit, weil sie das, glaube ich, bei der FCC verloren haben, dass bei Apps in der Darstellung im App Store, wenn sie kostenlos sind, jetzt unter diesem Pricing-Badge so klein steht In-App-Käufe, also wenn sie In-App-Käufe haben, sodass man sich nicht mehr wundert, warum Clash of Clans und Candy Crush und so bei umsatzstärkste Apps irgendwie ganz weit vorne stehen, obwohl sie doch gratis sind.
Ja, das ist bei Android schon relativ lange, so bestimmt ein Jahr oder ein halbes Jahr. Also ist ziemlich lang schon.
Also das
und ich finde es auch gut, weil dann siehst du gleich, wie fair die quasi sind.
Ja, das ist halt auch so das Asterisk auch hinter, es gibt ja diese Kategorie Free for Play oder wie auch immer sich das nennt. Und das macht da so ein Sternchen hinten dran so. Wenn du musst eigentlich unglaubliche Mengen Moneys bezahlen, wenn du es überhaupt ordentlich spielen möchtest.
Ja.
Zum Beispiel.
Wundert ja auch keinen mehr, dass, Moment, ich gucke es mal kurz hier in die Top-Charts nochmal in dem App Store rein, ich hatte sie gerade offen. Umsatzstärkste Apps in Deutschland in den letzten 24 Stunden, alle ersten 10, ich gehe sogar noch weiter, bis, glaube ich, bis Platz 15, sind die Apps sind alle gratis, aber sie sind halt umsatzstärkste, also haben sie natürlich höllen viele
In-App-Purchases. Cash Moneys gemacht.
So. Nichts davon wundert einen, wenn man so mal irgendwie mit wachem Auge drüber nachdenkt, aber Verbraucherschutz ist ja nicht fürs wache Auge. Aber dann waren da halt noch auch so ein paar Security Holes drin, und zwar eben sowohl in iOS als auch in macOS. Was war da genau mit Font Parser? Oder?
Irgendein Font Parser war kaputt und der hat dann mit speziell präparierten PDFs konnte man irgendwie Buffer Overflows auslösen und dann halt so potenziell beliebigen Code ausführen mit Userrechten, was irgendwie nicht so schön ist. Also eigentlich überhaupt nicht schön, weil im Zweifelsfall kann einem einer mal einen Link auf ein PDF schicken und wenn der Browser das dann mit dem in Mac OS X integrierten PDF-Renderer anzeigt, dann ist halt ein bisschen blöd.
Explodiert ein Computer.
Ja, hin und wieder rächt sich das dann halt, dass iOS und macOS so viel auf der gleichen Basis haben. Ne?
Ja, auf der anderen Seite also, werden die Bugs dann halt auch bei beiden Plattformen gefixt und das sind nicht irgendwie die gleichen Bugs in einer anderen Codebase und man muss die erstmal wieder finden oder so.
Genau, also, es hat viele Vorteile, es hat halt aber auch den Nachteil, dass sozusagen dann relativ schnell auch, also bei mir zum Beispiel, alle meine Rechner und alle meine Telefone
unbrauchbar werden.
Ja, also unbrauchbar oder angreifbar werden im selben Moment.
Tja,
zum Glück
habe
ich,
wenn man diversifiziert, genau, wenn man ein bisschen Monokultur ist halt scheiße. Das wissen wir schon. Das ist schon im Ackerbau so, das ist auch in der IT so.
So.
Das sag was.
Da haben wir das gelernt.
Egal.
Ja, es ist mir egal.
Die
Flight ist heute sowas von alles egal.
Ich ignoriere das weg.
Genau. Es ist so, wie es ist, und es ist mir egal.
Ja. Der Flight ist heute so destruktiv.
Ja, Flight ja,
ich hab nicht so viel geschlafen. Ich bin so ein bisschen müde.
Ja. Okay, dann mach mal weiter hier. Du bist so irgendwie, du hast so viele Themen da reingeschrieben.
Ja, ich hab das alles mal.
Du hast es alles an eine Stelle geschrieben.
Bleiben wir doch mal kurz bei Apple noch kurz für einen Moment. Der Tim Cook hat heute so ein Quote rausgelassen, irgendwie, sie wären
sie
so
bringen bald eine Uhr raus.
Sie wären so nah wie noch nie an der Veröffentlichung einer neuen Produktkategorie.
Sie bringen eine neue Uhr raus.
Und dazu habe ich eigentlich nur noch schreiben können, das heißt aber noch nicht, dass sie nah dran sind. Sie sind nur näher dran als sonst. Und das ist ja auch an sich gut, sonst würden sie sich davon wegentwickeln.
Ja, richtig.
Also so, du bist in diesem Moment näher an deinem Tod als jemals zuvor.
Das ist so, wie wenn sie immer sagen, das ist der beste iMac, den wir je gebaut haben.
Ja,
it better be. Weil
sonst muss ich nicht kaufen.
Die davor.
Genau. Das muss nicht kaufen.
Ja. So viel zu dem Quote. Ja, ich glaube, also natürlich sagt er das dann auch aus einem gewissen Kalkül heraus. Und hat natürlich nicht gesagt, was für eine Produktkategorie es ist.
Aber näher ist ja auch gelogen, weil sie hatten ja schon mal eine neue Kategorie gemacht und dann könnten sie ja schon mal näher dran sein können, nämlich so 10 Sekunden oder so.
Ja.
Eigentlich schon.
Ich glaube, die messen das nicht in Zeit.
Ach so,
aber,
in Nähe einfach.
Ja, in Nähe. Der Johnny Ive, der muss dann immer so Skalen aufmachen. Der macht wahrscheinlich auch intern immer so Reports. Ja, jetzt sind wir noch 30% näher dran als im vorherigen Ding. Quartal.
Quartal, ja.
Ja, keine Ahnung. Ja. Man darf drüber spekulieren, was es ist. Gleichzeitig sind aber die Woche auch ein paar interessante Gerüchte aufgeplöppt. Hat denn Apple nicht mal eine Bank oder... Also ich meine, die haben irgendwie doch auch irgendwie
so... Meinst, weil sie so viel Geld haben, machen sie eine Bank
irgendwo auch? Haben sie wahrscheinlich eine Bank, aber ich kann es dir gerade
nicht sagen. Ja, also wirklich so in ihrem Konzern irgendwie drin oder sie haben irgendwie die Lizenz oder irgendwie die Möglichkeit, theoretisch auch eine Bank aufzumachen. Irgendwas hatten wir auch hier in der Sendung dazu mal besprochen und zu dem passt ganz gut, dass sie anscheinend gerade recht aktiv auf der Suche nach Menschen sind, die Erfahrungen mit Mobile Payment haben. Zumindest gibt es da einige Berichte darüber, dass sie so Stellen ausgeschrieben und Leute dafür interviewt hätten. Und das vermuten gerade alle, dass Apple halt unter anderem so einen Google Wallet-Klon baut. Inwiefern der dann nachher genau funktionieren wird, keine Ahnung, aber das zeichnet sich gerade so ab. Das sind einfach mal nur so die News aus Cupertino, die ich jetzt hier mal zusammengetragen habe.
Also gerade zu dem Thema mit Google Wallet, kennt ihr schon irgendwo Läden, in denen man das so in Europa oder gerade in Deutschland irgendwie benutzen kann?
Der Marc, oder? Der hat doch mal davon erzählt.
Ja, aber ja, der Marc benutzt es. Also im Zweifelsfall kann ich schon, würde ich schon davon ausgehen, dass man das, dass es da Läden gibt in den USA, mit, bei denen man damit zahlen kann. Aber ich habe jetzt noch
du, von bei uns ist ja schon toll, wenn man eine Kreditkarte zahlen kann.
Ja, das ist schon was Besonderes.
Ja,
würde ich auch sagen. Ja.
Also, nee. Also im Zweifelsfall ist es halt bei mir so, ich habe halt irgendwie so meine EC-Karte dabei und meine Kreditkarte und das ist so mein, in Anführungszeichen, Mobile Payment.
Ja. Ja.
So ich besser wird es momentan nicht.
Besser? Nee. Ja. Also es gibt so ein besser paar Pilot... Magnetkarten
ist
es gibt Fall. So ein paar Pilotprojekte. Ich glaube, irgendeine Firma hat auch letztens angekündigt, dass sie sowas machen wollen. Aber wer und weite Verbreitung ist das definitiv nicht. Das dauert bei uns noch 20 Jahre.
Ja, bestimmt ja. Morgen ist fertig.
Also deine Kinder können das da vielleicht noch machen. Ja,
wir sind so nah wie noch nie, so daran nah das in Deutschland einzuführen.
Ja, nee, das Problem ist, bei solchen Geschichten, da möchte ich dann halt auch nicht irgendwie sagen, oh, das ist jetzt eine Lösung von Google oder eine Lösung von Apple oder sonst was, sondern das soll irgendwas zumindest offen spezifiziertes sein, was dann irgendwie jeder implementieren kann, weil ich möchte nicht in der Lage sein, oh, mein Handy ist gerade kaputt oder oh, ich habe jetzt aus irgendwelchen Gründen keine Lust mehr, ein iPhone zu kaufen und will mal jetzt irgendwie ein Tizenphone kaufen. Und dann plötzlich kann ich nirgends mehr bezahlen.
Einkaufen, ja. Kannst du nicht mehr zu Aldi gehen bei deinem
Telefon. Genau, dann kann ich nicht mehr zum Aldi gehen oder wo auch immer hin.
Ja.
Und das ist dann irgendwie ziemlich unangenehm und das ist halt so eine Login-Situation, gerade in dem Bereich, wo man es irgendwie nicht haben möchte. Ja. Also nicht, dass man das in anderen Bereichen...
Wie wär's, wir machen eine neue Erfindung und wir machen so quasi Scheine und so Metalldinge.
Und nee, dann, das mit den Metalldingen dann, lassen wir, die sind nur schwer und nerven, ja, okay. Wir machen Scheine.
Okay, dann machen wir nur Scheine, ja. Drucken da Sachen drauf.
Ich hätte
da
gerne Hologramme
drauf. Und dann kannst du das jemand anders geben und der gibt die Ware dafür und dann ist quasi fertig.
Oh shit, das sollte man mal
überlegen. Ich habe mir gerade noch was überlegt.
Dass hast du noch was Besseres überlegt?
Dass nicht jeder das einfach kopieren kann.
Ah, das ist gut.
Wir machen guter so Punkt, Dinge, so Merkmale rein.
Ja.
Dass die nicht jeder so einfach kopieren kann. Genau. Vor allem mehrere davon.
Und wir nehmen auf jeden Fall kein Papier, weil das geht kaputt, wenn du uns ins Wasser wirfst. Deswegen machen wir Stoff.
Genau. Mhm. Aber wir machen es am besten so, dass im Idealfall die durchschnittliche Menge von dieser Sache, dass das in der Herstellung teurer ist als der Wert, der drauf gedruckt ist. Das fände ich gut.
Ja. Scheiße, Mann. Wir haben so gute Ideen. Vielleicht sollten wir das mal weitergeben an Google.
Ja. Oder noch besser, dass wenn du so ein Stück isst, es mehr Nährwert hat, als du dir von dem kaufen kannst.
Oh mein Gott, das wäre total gut. Da könnte man
wirklich Geld essen.
Ja. Geld? Was ist das?
Was? Wir haben einen Namen dafür. Wir nennen es Geld. Bargeld.
Oh, Pleidi.
Pleidi, unser
Erlöser. Ich habe schon das Thema für die Pleidicon.
Genau. Bargeld.
Pleidicon.
Neuerfindung.
Genau, Pleidicon Keynote.
Ja.
Geld.
Ich habe das auch schon ein paar Konferenzen auch erlebt und ich fände es total witzig, wenn man mal echt so eine Konferenz macht und einfach über so ein Thema redet, dass es schon komplett irgendwie
fertig ist.
Gibt und fertig ist. Also ich habe es mal erlebt auf einer Konferenz, dass halt sich da irgendwie so ein Professor hingestellt hat und der hat irgendwie ewig lang
über Mörtel geredet.
Virtuelle Welten und was alles möglich sein wird mit Computergrafik und so, aber er hat es auf einem so abstrakten Level alles erzählt
und dann war verpauschalisiert. Skyrim.
Bam. Naja, nee, und dann hat er halt irgendwann so gesagt, so, ja, stellen Sie sich vor, bald werden Sie auf Ihrem Computer irgendwie
wie durch ein Fenster hineinschauen.
Wie durch eine Welt laufen können und dann ist da der Laden und da sind die Leute und so. Und dann habe ich halt irgendwann auch mal angefangen auf Twitter zu schreiben, so, ja, also Second Life gibt es jetzt schon ein paar Jahre lang, also können wir bitte weitermachen.
Das haben alle irgendwann mal ausprobiert. So.
Aber der hat das so gut gemacht, dass ihn halt erst, also am Anfang hat es irgendwie keiner gemerkt. Ich habe auch irgendeinen Moment lang gebraucht, weil er auf einem so abstrakten Level
geredet hat. Das ist einfach Supertrolling.
Und dann hat er,
Supertrolling.
Aber der hat es halt auch einfach durchgezogen. Ja.
Entschuldigung, Schleppangelfischen.
Super. Ja. Schleppangelfisch.
Super Schleppangelfisch. Über Schleppangelfisch.
Über Schleppangelfisch.
Genau. Über, aber mit U geschrieben.
Ja, natürlich.
Uberspace.
Ja. Uber Schleppangelfisch.
So.
Mit den großen.
Genau. Schiffen. Aber wir waren bei Google Wallet und wir gehen so weiter zu anderen Google-Diensten, würde ich sagen. Und zwar gibt es jetzt auch so ein nettes Feature in Google Street View bald. Nämlich Time Travel.
Endlich.
Dann kommen wir von der Zukunft zur
Zukunft
und Vergangenheit. Das ist
die Backdoor.
Dummerweise,
Backdoor to the Google Street.
Dummerweise ist das so eher eingeschränkt, weil es ja Google Street View noch nicht so lange gab.
Kannst du auch in die Zukunft?
Gibt?
Ja.
Das wäre interessant, ja. Hm. Aber tatsächlich kann man jetzt halt, also
das heißt, man sieht nächstes Jahr dann auch die fliegenden Autos und die Hoverboards.
Ja. Ja. Genau.
Ja, klar.
Cool.
Bestimmt.
Nicht nur fliegende Autos. Ja. Kommen wir später zu, aber
genau.
Fliegende Fliegen.
Andere
fliegende
Fische? Fliegende Flugzeuge.
Dickbutt.
Ja, also ich finde es jetzt nicht so wirklich spannend, weil, mein Gott, also da ist halt irgendwie so ein Zeitraum von ein paar Jahren irgendwie abgedeckt und im Wesentlichen verändern sich, also ja, da werden Gebäude gebaut oder so in ein paar Jahren, aber so im Wesentlichen verändert sich da dann in der Regel doch nicht so viel. Also, sie haben hier irgendwas von. In ihrem Post bei Ars Technica gibt es irgendwie einen Shot von New York und man sieht halt irgendwie, man kann die Date Range zwischen 2007 und 2013 auswählen.
Gut, das sind dann wahrscheinlich ein paar Graffitis gecrossed worden und irgendwie.
Ja, yeah, genau.
Vielleicht irgendwie mal hier mal eine neue Hauswand und da mal ein bisschen neu gestrichen, aber.
Also in Deutschland könnte man im Wesentlichen Altenheimen beim Wachsen zusehen oder so.
Ja.
Also egal, wo ich gerade hier speziell bei mir in Stuttgart hinlaufe, ich sehe irgendwie immer nur, es werden neue Altenheime gebaut.
Ja, Deutschland
braucht man älter. Auch.
Deutschland
braucht man auch.
Deutschland stirbt
definitiv
aus.
Ja, ich glaube, das Ding ist halt auch, in Deutschland ist das meiste Kartenmaterial eh noch von so 2007 bis 2000, Streetview-Material meinte ich, von 2007 bis 2009. Ich glaube, später sind die gar nicht mehr nach Deutschland gekommen, weil es da ja irgendwie Leute mit dem Stock im Arsch gab, die dann irgendwie dagegen sich durchgesetzt haben.
Verpixelt!
Und dann ihre Häuser verpixeln haben lassen und es gibt in Deutschland immer noch Städte, wo es gar kein Street View gibt, zum Beispiel. So wie meine neue zukünftige Heimatstadt
Bielefeld,
Heidelberg.
Zum Beispiel.
Unter anderem.
Ja, aber Bielefeld gibt es ja einfach.
Ja, deswegen, ja. Ja, kannst du ja nicht auf Google Street View gehen.
Ja. Ja, also.
Die ist komplett ausgeblurrt.
Ja. Also, zum einen wird da so ein Aspekt bewusst, an den ich bei Street View noch nie so wirklich gedacht hatte, ist nämlich der, dass sie das ja ständig neu abfahren müssen. Jo. Okay, ja, machen
das
sie.
Ist halt auch nicht günstig so.
Nee.
Machen sie aber trotzdem, weil sie so coole Leute sind.
Ja, weil sie so cool sind, weil sie so lieb sind, weil sie uns Time Travel schenken wollen. Ja.
Die nettesten
aber deswegen. Also ich meine, ich finde ja geil, dieses Video hier, da kommt ja Doc Brown vorbei und am Ende fährt auch ein DeLorean rum. Total geile Geschichte. Fahren die dann auch die Straße mit einem DeLorean ab? Und
bestimmt.
Weil
ja, nächstes
nur
Jahr
so
halt.
Ist es richtig bestimmt, dann, ne?
Ja, genau. Sonst wäre ja falsch. Das wäre ja Verbrauchertäuschung.
Ja,
genau.
Natürlich.
Verbrauchertäuschung.
Ja.
Jo. Weil das ist schon richtig cool. Also, die haben, also an so manchen Sachen haben sie es echt lustig drauf.
Ja, es sind halt auch coole Leute da.
Ja, muss man nur, dass halt das aktuelle User-Interface von Google Maps irgendwie nicht benutzbar ist oder nicht so richtig benutzbar und irgendwie.
Hast du nicht in der Beta-Phase mitgemacht und gesagt, dass das blöd ist?
Ja, doch, aber.
Konnte man nicht sagen.
Die war nicht auf der Playdicon, deshalb.
Ja, die war ja noch nicht.
Ja, doch, also die war ja schon.
Geld, Next Generation Mapping, so viele Themen für die Pleite.
Ja, natürlich. Ja. Auch unter anderem, wie man Street View besser machen könnte, nämlich, aber das hat Google schon selber übernommen. Die haben jetzt nämlich einen Drohnenhersteller gekauft.
Alle machen sie Drohnen.
Titan Aerospace haben sie gekauft und das ist so eine Firma, die eigentlich irgendwie auf die Facebook auch scharf war, was auch immer Facebook mit Drohnen macht. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht.
Ist egal, weil Facebook ist auf alles scharf.
Ja, aber alles, was scharf ist.
Ja, aber überleg dir dir mal so, was Google damit anstellen kann. Ich meine, Google hat schon diese Militärroboter, diese Big Dogs auf dem Boden und die können sie jetzt theoretisch mit den Drohnen aus der Luft koordinieren.
Nee, nicht koordinieren, sondern irgendwo absetzen.
Ich kann dir ganz genau sagen, was Facebook mit Drohnen will. Da gibt es dann die Like-Enforcement-Drone, die schwebt hinter dir und wenn du irgendwas siehst, dann buzzert sie dich an, dass du jetzt das likest.
Los! Likes! Like diesen McDonalds!
Ja. Naja, oder die haben ja Oculus Rift gekauft und wollten dann.
Das war Facebook.
Ja, naja, ja, genau. Siehst du, Facebook kauft sich ja auch überall eins.
Ja, schon. Und dann wollten sie mit den Dingern die Drohnen steuern.
Ja, ich glaube, Google Plus wird es so
dann
machen.
Fliegst du quasi mit der Oculus Rift deine Drohne. Das wäre total cool.
Und jetzt hat glaub nicht, dass Google das gekauft. Dich an ihre Drohnen ranlassen.
Ja, mich nicht.
Ja,
aber
mich die wahrscheinlich auch nicht.
Ja, aber die haben Oculus Rift ja auch nicht für dich gekauft, sondern für sich. Hm.
Also ich glaube, im Zweifelsfall ist es so, dass Google, wenn du nicht mindestens einmal am Tag in Google Plus eingeloggt bist, dann steht eines Nachts, schwirrt da eine Drohne vor deinem Schlafzimmer vorbei.
Die Google Plus Enforcement Drone.
Ja, und wenn du dann irgendwann mal unterwegs bist, dann zwingt dich irgendwann der Google Street Dodge ein Barrel Roll zu machen.
Du, Barrel Roll.
Oh, ja, Mensch, jetzt mach auch mal ein Barrel Roll.
Ja, nee, das also sagen wir mal so, was ich jetzt vermuten würde, was Google mit dieser Firma vorhat, ist irgendwie besseres Luftbildmaterial für Google Maps zum Beispiel.
Ja, ja, do not evil.
Und gleichzeitig viel Strom sammeln über Solarzellen.
Ja, also man auf dem Artikel, den wir hier verlinkt haben, da sieht man so einen Teil und das ist halt so ein bisschen sehr auf Leichtbau getrimmt und solarbetrieben. Das heißt, im Zweifelsfall kann das Teil halt auch relativ lang in der Luft bleiben.
Für immer.
Ist auch gut, weil dann tut es nicht so weh, wenn es abstürzt.
Ja.
Also wenn man es auf den Kopf kriegt.
Ich möchte es trotzdem nicht auf den Kopf
bekommen. Nee, ich auch nicht.
Ich schon.
Ich hätte ja, aber das Ding interessant, dass jetzt irgendwie so die ganzen IT-Giganten in so andere Forschungsbereiche einsteigen und da Firmen nacheinander wegkaufen.
Ja, sie also wollen gerade alle irgendwie fliegen.
Ja, also vielleicht ist auch irgendwie, sehen die jetzt schon ein Ende des ihrer eigentlichen Kernkompetenz und wollen vielleicht in andere Industrien mal so ein bisschen Bein drin haben, um dann noch ein weiteres Standbein zu haben.
Das hat Google schon lange, lange gesagt, dass sie quasi jetzt, also sie kaufen sich überall ein, weil sie einfach wissen, dass es irgendwann vorbei ist mit diesem Werbungsshit. Dass die Leute verstehen, dass es einfach voll Quatsch ist.
Ja, ich meine, irgendwann kaufen sie dann noch Heckler und Koch und dann ist vorbei. Mhm.
Ja, aber sie werden dann Heckler und Koch kaufen und werden sagen, naja, wir bauen das jetzt um, die entwickeln jetzt keine Waffen mehr,
sondern
die entwickeln jetzt Suchmaschinenverteidigungssysteme.
Ja, genau. Wir müssen unsere Suchmaschinen am Hindukusch verteidigen.
ja. Weil da hat einer bei Google eine Anzeige geschaltet am Hindukusch und die wird er jetzt verteidigt.
Ja, das ist
gegen die ganzen bösen Klicks von außen.
Ja, nee, das ist die
ganzen Likes von Facebook.
Aber Microsoft könnte das auch machen. Die hätten da noch ein tolles Geräusch, was das dann macht, wenn die Kugel eintreffen. Bing, bing, bing. Ja, egal, war nicht so witzig. Nee, sorry. War
einfach
nächstes
weg.
Thema.
Wir bleiben bei Google. Beziehungsweise, also wir bleiben bei Google vom Thema her. Wer nicht bei Google bleibt, ist der Vic Gundotra.
Wer?
Vic Gundotra, das ist so ein Mensch mit Brille. Der ist derjenige, der war so ungefähr immer auf den IOs der letzten Jahre eigentlich immer so einer der Lead-Speaker.
Weil der so Lead ist?
Also Lead-Speaker kann er, glaube ich, nicht so, aber der war so der
Lead-Speaker. Hat er auch ein Lead-Name gehabt?
Aha, da fällt mir ein, wir müssen gleich eine kleine Werbepause machen. Ja.
Wieso müssen wir das?
Schokolade essen.
Schokoladenpause.
Der Vic Gundotra, der geht wohl und also das ist einer der Typen, der Google Plus mit vom Anfang an mitgemacht hat.
Ja, dann ist auch gut, dass er geht.
Irgendwie schon, ne? ja, ich weiß nicht. Also der war einer von denen, der irgendwie auf allen, also immer wenn ich ihn auf der
Viktator wurde er genannt.
Wenn ich ihn auf der I.O. Keynote gesehen habe, dann habe ich immer gedacht, so der macht so große Gesten, also will so große Gesten erzeugen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Naja. Und ansonsten, man hat halt länger nichts mehr von ihm gehört. Und jetzt geht er.
So geht er hin.
Erstmal weg. Ne? Also wenn man geht, geht man erstmal von etwas weg.
Wenn er hat gehst, noch, er hat geht nicht, nur ein Teil
er hat,
von
hat, glaube ich, nichts gesagt,
nee, wo er geht hingeht. Nicht. Ist verboten.
Ja, dann machen wir hier kurz noch, wer noch alles geht, wenn wir schon dabei sind.
Wer geht denn noch?
Tom Preston Werner, der Mojombo, der geht bei GitHub.
Nein.
Doch, oh, der geht, weil es da doch diese Probleme gab mit der Julianne Haworth. Da gab es diese Open Investigation, die angeblich so open war.
Total ja. open, wie also, Investigations halt sein können.
Und ja. Ja. Also erstmal ist jetzt sozusagen die Katze aus dem Sack, dass der Founder, der da die Probleme gemacht hat bei GitHub, was sich schon länger viele gedacht haben, dass das eben Tom Preston Werner war. Und
der geht jetzt.
Der ist gegangen
ja.
bei GitHub und hat jetzt aber auch irgendwie ein neues Ding gleich am Start. Ich meine, hatte ja dem letzten Mal kurz Zeit, sich was zu überlegen.
Was ist es?
Hat er noch nichts gesagt.
Ja, wir legen was mit Go und Virtual Reality machen.
Und stellt keine Frauen ein.
Keine Frauen.
Ah.
Da kann es nämlich
man
nicht
weiß
passieren.
Es nicht so genau.
Hat er schon nur bei Facebook angeheuert? Nein, ja. natürlich Oculus.
Ja, ich finde diese ganze Geschichte, es macht mich immer so ein bisschen traurig, weil ich fand GitHub eigentlich bis jetzt so ziemlich cool, so als Produkt und so von außen schien die Firma irgendwie auch eine gesunde Kultur zu haben und es macht mich jetzt schon ein bisschen traurig, zu sehen, dass es da so schwergreifende Probleme gibt und halt auch die Art und Weise, wie GitHub mit der Situation umgegangen ist, macht mich halt schon ziemlich traurig, weil dieser Blogpost, der liest sich halt schon förmlich so, als ob der von Anwälten verfasst wurde, dass ihn ja keiner an Karren fahren kann und sie verklagen kann oder sonst irgendwas und dass sie ja keine Schuld eingestehen und nicht über ihre Probleme reden, sondern halt behaupten, es gab es gab Missverständnisse, aber eigentlich gab es keine Probleme und die Probleme, die gab es halt. Also zumindest, wenn man der Julie glauben kann. Ich kenne sie nicht persönlich. Ich folge ihr auf Twitter und habe da irgendwie so bemerkt, wie so eigentlich eine zurückhaltende Person immer wütender wurde und immer negativer über ihren damaligen oder später ehemaligen Arbeitgeber so geredet hat. Ich sag mal so, im Zweifelsfall würde ich vermuten, dass diejenige, in dem Fall Julie, die da die schwächste Situation hat, dass die nicht auf die Idee kommen würde, sowas ohne Grund zu machen.
Das weiß ich nicht, weil also für mich stellt sich die Situation gerade mit jedem Tag verfahrener da. Mir ging es im ersten Moment auch so, als ich das damals gelesen habe, so, dass für mich auch so ein Stück weit so ein Crack in das tolle, heile Bild von GitHub irgendwie reingekommen ist. Und ich gebe offen und ehrlich zu, ich hatte dann zugleich so das Gefühl, als sie sagten so, okay, hier, Founder ist jetzt irgendwie im Urlaub und so. Ich hatte dem Mojombo, dem Tom Preston Werner davor lange gefolgt und hatte da interessante Sachen gelesen und ich fand das eigentlich alles ziemlich cool und ich dachte so, shit, lass das nicht den gewesen sein, so nach dem Motto. Dann war es aber anscheinend doch der und es ist traurig und es ist alles schade. Aber das ist ein Stück weit so wie die Problematik irgendwie hier mit Brandon Eich bei Mozilla, wo ich mir einfach so dachte, okay, gut, das wird mein Bild von GitHub nicht stören, weil das ist ein Unternehmen, da gibt es Probleme, das sind Menschen, da gibt es Probleme. Das ist alles nicht das Problem. Für mich fängt es jetzt an, doof zu werden. Also gerade jetzt, wo sie aufklären könnten und es nicht tun, sondern sich hinter so einer Pseudo-Investigation und so verstecken. Da hätte ich echt was anderes erwartet, dass sie da offen damit umgehen, dass sie da einen offenen Prozess irgendwie hegen, dass sie Namen nennen von
dass
Leuten,
ihre
die da reingucken,
Fehler eingestehen vor allem.
Dass sie irgendwie mal offenlegen, was da passiert ist. Auf der einen Seite, dass jetzt Tom Preston Werner gehen musste und so, ich halte das eher für eine Art Bauernopfer, muss ich ganz ehrlich sagen, um Schaden von der Organisation abzuwenden, wie man das halt so macht. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe der Julie davor nicht gefolgt, ich tue es auch jetzt noch nicht. Ich habe dann eine Reihe von Tweets zu ihr gelesen als Reaktion auf das und musste auch ehrlich sagen, dass ich den Inhalt davon ziemlich ungerechtfertigt und ziemlich verbittert fand. Also ziemlich unsachlich in vielerlei Hinsicht. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung dazu.
Also wie gesagt, ich kenne keinen persönlich bei GitHub, der da irgendwas in eine Richtung bestätigen könnte. Du wahrscheinlich auch nicht.
Nee, genau.
Ich folge diversen Leuten auf Twitter, aber das ist halt immer nur auch selektive Wahrnehmung. Und wir wissen selber nicht, was tatsächlich passiert ist. Aber ich finde halt die Art und Weise, wie GitHub damit umgegangen ist und wie Tom Preston Werner damit umgegangen ist und seine Frau in ihren Blogposts, das hatte so ein Geschmäckle. Das hat sich irgendwie nicht ehrlich angefühlt.
Genau.
Sehr viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil mir da die Fakten fehlen, aber es fühlt sich irgendwie falsch an.
Es sehen halt irgendwie, also aus meiner Sicht sehen gerade irgendwie alle nicht gut aus dabei.
Ja.
So. Gut, ich meine, irgendwann wird sich wieder Staub über die Sache legen und keiner mehr davon reden.
Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass es die die Probleme, die es da bei GitHub gab oder noch gibt oder noch geben wird, dass die damit aus der Welt sind, wenn man nicht drüber redet. Und wenn man sagt, nee, es gibt keine Probleme, dann löst man die halt auch nicht. Ja. Also das ist halt einfach so ein Ding.
Für mich, ja.
Für aber das können wir von halt außen halt nicht entscheiden, ob das jetzt wirklich nur Bauernopfer war oder ob der Tom wirklich das Problem war. Das ist halt...
Genau.
Ja.
Für mich bleibt halt weiterhin GitHub ein cooler Service, so oder so. Ich nutze den Service erstmal aus einem rein kommerziellen Interesse heraus.
Ja.
Also unsere Firma nutzt den aus einem rein kommerziellen Interesse heraus.
Und nämlich, vielleicht auch privat.
Das ist der Service, bei dem wir am besten unsere Git-Repositories hosten können. Wir haben auch Account nebendran bei Bitbucket und ich bin mit GitHub wesentlich mehr zufrieden und glücklich und toll. Und dann ist das noch ein netter Bonus obendrauf, so wenn das so eine tolle Firma und so eine tolle Community und alles außenrum gab und auch was GitHub im Bereich Open Source vieles geleistet hat. Alles schön und gut. Das würde ich jetzt auch versuchen, irgendwie nicht irgendwie beschädigen zu lassen. Ich hoffe nur, dass sie jetzt gut weitermachen. Wahrscheinlich wird einfach nur Gras drüber wachsen.
Ja, schauen wir mal. Also ich bin jetzt tatsächlich gespannt, ob es da noch irgendwas geben wird oder ob sich dann irgendwie mal so die Wogen wieder glätten werden. Und
Ist schwierig. Mehr können wir dazu auch nicht sagen, würde ich sagen. Ne?
Also die Sache ist halt, es hat sich so ein bisschen auch angefühlt, wie bei die Kündigung von Brandon Eich.
Ja.
Zum Beispiel, dass halt das alles dann auch so noch so dargestellt wurde, wir haben keine Probleme, aber um die Firma oder beziehungsweise die Organisation im Falle von Mozilla zu retten, musste der jetzt gehen und sich opfern und dann
Ja, aber gut, ich meine, so ist es halt.
Ja, das ist halt
auch
Politik.
In der Politik, also,
das ist halt Aktion und Reaktion. Er hat irgendwie also zum Falle von Brandon Eich hat er halt irgendwie gehandelt und die Community hat halt das wahrgenommen und entsprechend reagiert.
Ja, das ist halt, also ich meine, das ist halt der Teil von Politik, das hat jeder von uns bestimmt irgendwo schon mal erlebt, vielleicht nah an sich, vielleicht nicht so nah an sich dran. Es gibt gewisse Entscheidungen, die werden auf einer nicht fachlichen oder sachlichen Ebene getroffen, sondern anderswo. Und
auf einer politischen Ebene.
Auf einer politischen Ebene und dann muss man damit leben, auch wenn zum Beispiel eine sachliche oder fachliche Lösung möglich gewesen wäre, aber ist dann halt so. Gehört leider zu unserer Welt dazu. Ja. Was auch zu unserer Welt dazu gehört, ist...
Schokolade?
Das. Ach so. Ja, doch, Schokolade gehört dazu.
Genau, das können wir nochmal kurz ansprechen.
Okay, ich probiere es hier mal aus.
Was?
Probierst du es mit der Schokolade?
Ich probiere das mal mit der Schokolade.
Du probierst, ach so.
Mit dem Netcat-Zeugs.
Mit dem Netcat?
Das probiere ich gleich mal aus.
Ja.
Wenn wir jetzt Pause machen? Machen wir keine Pause?
Nee. Netcat?
Ja, was? Gut, dann mache ich es einfach so.
Ja, mach mal. Funktioniert nicht.
Shit.
Gut, ist nicht laut genug. Du hast nicht laut genug gemacht. Doch. Probier das. Kommt das? Oh, da kommt was.
Oh yeah.
Kommt was? Ja.
Oh yeah, kommt.
Ja.
Oh, geil.
Gut.
Wie kamst du jetzt zu Netcat?
Ja, das ist die Band.
Das ist die Band Netcat.
Ihr habt schon wieder was übersprungen.
Ja. Scheißegal, ich zieh's nach vorne. Dann habe ich nämlich nicht übersprungen. Okay. Dann kam es noch nie.
Du kannst es nochmal kurz machen. Wir kommen nochmal kurz zur Schokolade.
Wie kam von Schokolade zu Netcat, frage ich mich dabei.
So. Ich habe gedacht, wir machen Pause und dann kann ich es ausprobieren.
Ja.
Jetzt habe ich es nochmal so gemacht.
Okay. Schokolade, der Leadname war da und hat uns Schokolade vorbeigebracht.
Genau, es war nämlich die Easter Hack, die wir noch nicht angesprochen haben.
Genau, und da werden wir später noch drüber reden. Das schneiden wir jetzt gleich hinten dran. Und jetzt haben wir erstmal die Schokolade vom Lied.
Ja, die essen wir hier die ganze Zeit. Also wir haben schon hier ganz viel...
Wir haben ganz schön viel Schokolade gegessen.
Vier Packungen Schokolade haben wir schon gegessen.
Man merkt es uns auch gar nicht an.
Oh je, ganz
schön. Zwei sind noch da, glaube ich.
Drei.
Sogar noch total geile Schweizer Schokolade.
Die beste Schokolade, muss ich mal sagen.
An dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank an Leadname, der uns die vorbeigebracht hat. Die schmeckt total lecker. Du darfst gerne öfter vorbeikommen.
Gar kein Problem.
Ja. Müssen wir dazu sagen. So, jetzt back to topic. Wir waren bei...
Netcat. Genau, ich habe es nach vorne gezogen.
Achso, okay. Ja, dann.
Netcat ist eine... Also erstmal ist es ein Tool, um Netzwerkdinge zu tun. Und
darum geht's nicht, ne?
Gleichzeitig ist es wohl auch eine Band, die sich folgende Sache ausgedacht hat. Okay, wir sind voll die Nerds. Und wir machen Nerdmusik. Und um die ganzen Nerds hart zu snipen, bringen wir unser Album kostenlos raus. Und zwar als Kernel-Modul.
Saugeil.
Das heißt, quasi du lädst ja den Source Code runter.
Auf GitHub?
Auf GitHub, genau. Dann baust du dieses Kernel-Modul und dann machst du einen Insmod, also quasi
du
lädst das Modul, genau. Und dann hast du ein Device, ein neues Device, heißt DevNetCat. Und das kannst du in Ogg, in dein Ogg-Ausgabegerät hereinpipen.
Dein M-Player oder sonst wohin?
Genau, in M-Player geht es bestimmt auch. Aber mit Ogg 1.2.3 geht es auf jeden Fall. Und dann kannst du dir quasi NetCat an.
Jetzt machst du mal an. Nochmal ein bisschen lauter hier Ogg vielleicht. 1, 2, vielleicht kriegen wir das noch ran. Und dann kommen da irgendwelche.
Das ist schon Maximum.
Welche Geräusche passieren da? Es gibt auch mehrere Songs. Das ist jetzt, weiß ich nicht, welche du gerade spielst.
Den ersten ist es gerade.
Das ist Interrupt 0x7f dann.
Genau.
Das ist ein ganzes Konzert sozusagen.
Nee, ist eine CD quasi.
Ein ganzes Album.
Genau, also du kannst es irgendwie auch steuern. Und alle Nachrichten quasi kommen in deinem D-Message, also in dem Kernel-Log. Da steht dann auch, welcher Track gerade läuft und alle möglichen Sachen.
Oh, super. Hört sich jetzt mehr experimentell an. Also ist jetzt nichts.
Ja, ich hatte jetzt auch irgendwie coolen Punkrock oder so
erwartet. Ja, oder irgendwie so.
Vielleicht ist ja das nächste Lied besser. Sowas. Aber ich weiß nicht, wie man die das gibt, deswegen vielleicht.
Das hört sich nach 12-Ton-Musik an. Wow. Jeder Ton muss einmal drankommen.
Wow. Na gut, das ist jedenfalls die Musik.
Wer sich den ganzen Stress sparen will mit kompilieren und tun und machen und reinpipen, der kann die auch zu kaufen oder zum Downloaden runterladen von
netcat.bandcamp.com.
Es gibt sogar den käuflichen und freien Download.
Ja, das habe ich ja gerade gesagt.
Aber was heißt das, freie Download? Kannst du
es gibt es auf Bandcamp, du kannst sie entweder runterladen oder $5 dafür geben.
Ach so, und dann runterladen.
Ja.
Na gut.
Oder man macht sich selber.
Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das einzige Problem war, dass mir mein RAM hart vollgelaufen ist, weil der über 4 GB gebaut hat. Und ich weiß nicht wirklich wieso, weil das sind, keine Ahnung, halt, also es funktioniert so, dass du quasi Arrays hast, die definieren, wie das Lied am Ende aussieht. Das heißt quasi so Hex-Arrays und da steht dann drin, wie es sich dann zum Ende anhört. Und die werden alle zusammengebatscht und dann wird es quasi ausgegeben. Und das ist die ganze Magic. Und das sollte eigentlich nicht super viele Gigabytes beim Kompilieren verbrauchen. Tut's aber macht's.
Egal. Wenn es nicht geht, ladet es euch so runter.
Genau, muss ich eine Swap-File bauen und die anlegen. Ganz schön viel Krebel.
Dafür gibt es jetzt bei Amazon alten HBO-Content.
Oh yeah.
Mhm. Bei Amazon Prime-Kunden werden dann bald demnächst irgendwie alte HBO-Sachen wie
nicht Game of Thrones.
Sopranos. Und Band of Brothers und so gucken können.
Rome zum Beispiel auch noch. Also
True Detective.
Aber das, also ich finde es auf jeden Fall gut, True weil. Detective.
Ach nee, das ist was Neues.
Nee, True Detective ist eine aktuelle Serie
zu HBO. Neu, ja.
Und die wird auch weiterhin nur im Kabelnetz oder über HBO Go dann ausgestrahlt.
Also ich finde es auf jeden Fall super, weil bei dem. Bei diesem Amazon Instant Video, da gab es irgendwie im letzten Monat 3 neue Sachen oder so und das ist halt einfach super schwach und wenn da jetzt mehr dazu kommt, wäre das schon ganz nett.
Jetzt gibt es 100 neue Sachen, die es alle schon vorher mal gab, also alte Sachen.
Ja, aber es ist besser als keine Sachen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
Ja, besser als keine Sachen.
Ich habe mich da bisher noch nicht groß mit beschäftigt, aber alle Leute sagen, man kann dieses Instant Prime Video Dings auch auf seinem Smart TV sonst was gucken, ohne dieses Kindle Fire HD
Blubbi. Ja, kann man.
Oder Fire TV. Und deshalb wollte ich das mal schauen, ob mein komischer Samsung TV das auch kann, weil dann wäre das gar nicht so.
Ja, also meiner kann das, aber ich habe einen Sony.
Ja, also ich habe auch einen Sony, in dem Fall eine PlayStation. Die kann das auch.
Mhm.
Aber das Ding ist halt, man kann es einigermaßen benutzen, aber die Inhalte sind halt alle synchronisiert. Es gibt ein paar Sachen auf Englisch, es gibt keine Untertitel zur Auswahl und die generelle Auswahl an Videomaterial ist halt irgendwie mehr so mittel.
Und das Menü ist halt scheiße, aber was du machen konntest, zumindest als es noch Love-Film hieß, konntest du dir vorher so eine Watchlist festlegen am Computer, was du alles gucken willst. Ja. Und dann
geht jetzt auch noch.
Kannst du einfach auf deine Watchlist gehen und die durchgucken, weil wenn du versuchst, in dem Menü auf deinem Fernseher Sachen zu finden, gehst du ein.
Ja. So habe ich das bei Watch Ever aber auch immer gemacht. Also ich habe mir das immer irgendwo zusammengestellt auf dem Rechner und dann konntest du auf dem Apple TV ganz schnell so, ah, okay, das aus meiner Watchliste und das und das und das. So kann man auch super nämlich auf der Arbeit schon mal gucken, was man heute Abend gucken will und dann tun. Na.
Ja, perfekt.
Und dadurch ist man den ganzen Tag über mit nichts anderem beschäftigt, als was für einen Film man heute Abend guckt.
Geil. Ja, also ich glaube, die iOS-App, die ist so mittel, ist besser, deutlich besser als die von Watchever. So, also zumindest auf dem iPhone 4 meiner Freundin. Andere Devices hab ich dann noch nicht getestet, weil ich habe selber keinen Watchever-Account und irgendwie ja ist dieses Videostreaming aktuell in Deutschland auch noch sehr anstrengend. So, also ich
finde jetzt alles besser.
Also ich
mit gut, Amazon Prime Instant.
Das ist Suppe. Auch scheiße. Silverlight das, Bullshit einfach.
Ja, also wenn man es auf dem Rechner angucken kann, dann muss man sich das Silverlight installieren und
das, gedönst. Warum?
Weil ja, sie genau.
Es doch überall anders auch ohnehin.
Genau,
ja, nee, das hat kein DRM drin.
Und also, ja, wie und macht das zum Beispiel die PlayStation? Die hat bestimmt kein fucking Silverlight installiert. Nee,
die hat anderes DRM drauf.
Die hat dann anderes DRM.
Ja, dann soll sie fucking.
Ja, aber das ja, es geht das halt nicht im Browser. Was die
PlayStation hat benutzen.
Dann können sie Flash oder so nehmen. Das ist doch immer besser.
Ja, das, die sind extra umgestellt von Flash nach Silverlight. Ja, ich glaub, Silverlight weil die besseres Silverlight DRM halt haben.
Besseres DRM, ja, das ist das
Problem. Ich glaube, Silverlight ist halt.
Aber Silverlight wird nicht weiterentwickelt, von daher ist es eh tot. Ist
vermutlich irgendwie. Vielleicht noch performanter als das Flash-Videozeug?
Ich habe keine Ahnung. Also ich habe das auf
meinem... Wir hatten das doch irgendwann mal, als die alle umgestellt haben.
Scheiße. Ich haben alle umgestellt. Da muss es ja irgendwie einen Grund dafür gegeben haben.
Ich glaube, das war oder tatsächlich Microsoft das DRM, dass das da besser geht.
Also dass es
da sicherer ist oder so.
Besseres DRM. Ich habe das...
Und ich meine, deswegen wollen die ja jetzt auch das hinkriegen, dass in HTML5 irgendwie DRM-Schnulli geht.
Mhm.
Dann brauchen sie die Krücke nicht mehr.
Jo.
Also und Tim Berners-Lee ist ja total heiß und Flamme, dass da
sorry, dass er genießt,
dass das jetzt nicht passiert.
Das war Ingos allergische Reaktion
auf DRM. Auf DRM,
auf Silverlight.
Zu Recht.
Nee, also ich habe das auf meinem Media.
Ich glaube, der hat Geld gefüllt dafür bekommen. Tut mir leid. Tut mir leid, aber du willst nur unwichtige Sachen sagen.
Nein!
Oh, na gut, dann.
God damn it.
Felix, bitte.
Ja, ich wollte bloß sagen, dass ich den Pain auf meinem Media Center mal ausprobieren wollte und dann war die Kiste zu langsam, weil er zu viel CPU-Schäse noch gemacht hat.
Was wolltest du ausprobieren?
Dieses Silverlight, sogar mit Windows und alles, aber es war immer noch zu fucking langsam und das ist einfach nicht in Ordnung.
Was ist das dann, Media PC? Was hat
das
der?
Das ist so ein APU drauf von AMD. Okay. Und der war zu langsam, aber der kann alles in HD abspielen. Also der hat gar kein Problem mit allen anderen Dingen, aber mit diesem Silverlight-Scheiß.
DRM halt außenrum noch wegmachen.
Ja. Das ist doch ein Scheißdreck einfach.
Eigentlich wollen wir das nicht. Eigentlich wollen wir gerne Filme gucken. Wir würden auch gerne dafür bezahlen. Und zwar einfach gucken richtig und nicht irgendwie so ein Scheißkram, der irgendwie CPU auffrisst, den kein Mensch braucht.
Wir brauchen vielleicht Puffmeiszeit.
Ja, wir wollen Puffmeiszeit in gut und mit bezahlen. Nee, eigentlich wollen wir Puffmeiszeit mit bezahlen.
Ich muss gar nicht bezahlen. Muss ich.
Also ich würde auch bezahlen für Puffmeister.
Ja, ich würde auch für Puffmeister bezahlen, aber ich muss nicht.
Ja, also ich hätte tatsächlich gerne so ein Angebot, was so bequem ist, wie illegal runterladen.
Ja, wie Puffmeister, bloß mit bezahlen. Ja.
Ich hätte gerne bedingungslose Puffmeister.
Bedingungslose Puffmeister.
Puffmeister all the time.
Ja. Ja. Nee, ich hätte tatsächlich gerne so ein Angebot wie irgendwie Radio oder Spotify für Musik, aber für Fernsehserien. Oder da müssen noch nicht mal Filme mit drin sein, hauptsächlich Fernsehserien. Weil das ist das, was mich eigentlich so am meisten interessiert.
Hm.
Ja.
Tja. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis das mal irgendwie kommt. Also Gerüchten zufolge soll ja das Netflix dieses Jahr in Deutschland starten. Da gibt es mal ein bisschen mehr Inhalte, aber das sind immer noch so nur ein kleiner Teil von dem, was man dann letztendlich wirklich...
Und dann wahrscheinlich auch noch synchronisiert oder so.
Ja, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, dass Netflix zumindest die Eier hat zu sagen, okay, sie liefern noch andere Audio, also andere Tonspuren aus, weil die haben sie schon.
Ja, das wird dann wenn sie nicht durch irgendwelche Tesla-Spulen gelaufen sind.
Ja. Das wird außerdem eher erstmal so schlimm für Telekom-Kunden oder so, dann wahrscheinlich wieder... So wie YouTube lange Zeit war. Wir haben da nichts. Wir machen das langsamer. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ist denn das eigentlich bei uns, Ingo? Wir sind ja eigentlich Telefonica-Netz. Da müsste das mit dem Peering doch einigermaßen tun, oder?
Ja. Habe kein Problem.
Also ich habe bis jetzt auch noch kein Problem gesehen. Interessanterweise kann mir da Telefonica, also beziehungsweise da mein Anbieter Isabel, auch in Heidelberg schnelleres VDSL liefern als die Telekom. Bin ich mal gespannt. Also bis jetzt bin ich da ganz zufrieden. Nach ein paar Startschwierigkeiten läuft mein VDSL eigentlich relativ gut.
Ja, aber die Startschwierigkeiten lagen ja eher an der Telekom.
Wie bitte?
Die lagen bei dir eher an der Telekom, dass der Mensch nicht kam.
Ja, an dem nicht
erscheinen des Telekom-Technikers.
Ja, genau.
Das machen die ja mit Absicht irgendwie. Ja.
Nur um dich zu ärgern, machen die das.
Natürlich. Nee, die Telekom macht das mit Absicht, damit die Leute zur Telekom gehen, weil dann kommt er plötzlich gleich.
Das ist halt
nicht in Ordnung einfach.
Also der ist ja eigentlich schon erschienen, aber er hat es halt nicht richtig gemacht und dann musste nochmal ein zweiter kommen.
Gut, dann kommen wir zu Moves. Facebook hat doch mal wieder eingekauft.
Unsere neue Kategorie der Woche.
Facebook kauft. Und diese Woche kaufen sie Moves App. Wir haben doch vor einigen Sendungen mal drüber geredet. Das war diese App, die du auf dein iDevice packen kannst und die dir dann Schritte zählt und sagt, oh, du bist heute von nach Hause gelaufen und dann bist du in einem Verkehrsmittel gesessen und da bist du wieder gelaufen und hast heute so und so viele Schritte getan.
Mhm, genau. Also die hat so versucht, so ein bisschen zu raten, wie du dich denn bewegst und das so ein bisschen zu tracken. Ich glaube, der Marc hat dich vor einer Weile auch mal gepickt und du hattest es auch mal ausprobiert.
Genau, ich habe es auch mal, aber die hat dann so den Akku leer gesaugt, dass ich sie wieder rausgeschmissen habe.
Also ich denke mit dem aktuellen iPhone 5S zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Android, also es gibt es auch ja mittlerweile für Android Moves, ich weiß nicht, ob es da so einen Co-Prozessor für so Bewegungsdaten schon gibt auf Android-Devices, aber iPhone 5S ist es ja so, da gibt es jetzt ja diesen Prozessor, der dann quasi so nochmal unterstützend für Bewegungsdaten herhält. Und ich glaube, da ist es von der Akkulaufzeit her weniger ein Problem. Also ich hatte mir das auch mal überlegt, aber ich habe ja irgendwie ein Fitbit, der quasi als so dediziertes Hardware-Device bei mir so zum Schrittezählen fungiert. Und das ist mir in den meisten Fällen deutlich lieber, weil ich halt dann nicht unbedingt immer mein Handy bei mir tragen muss, um dann jetzt irgendwie zu zählen, wie viele Schritte ich denn laufe und so.
Demnächst also, die iWatch, die das bei dem macht.
Das wurde mit dem 5S tatsächlich besser. Hier kurze Follow-up dazu noch. Ja, zum Beispiel das Nexus 5.
Okay.
Von Google selber hat so einen Co-Prozessor drin. Mhm. Und das ist seit 4.4 KitKat gibt es da dann auch APIs dafür.
Geil.
Ich hatte ja in einer der letzten Folgen auch mal so ein Lesefu zum Thema, was heutzutage alles als Prozessoren und CPU-Cores vermarktet wird. Und da war mir auch aufgefallen, dass irgendwie, glaube ich, irgendein Anbieter dann so gemeint hat, so sein Co-Prozessor, das wäre ja auch eine CPU und dann kann man das auch als CPU-Core irgendwie vermarkten. Und
Cores. Nachher
hatte das Telefon einen 8-Core. Und
ja, das ist genauso, wie du dann irgendwelche Shader bei Grafikkarten als Cores vermarktest.
Das hatte ich genau gesagt.
Ja. Ja. 320 Cores.
Ja. Ja, genau.
Und das sind nur die von der GPU.
Genau, und dann haben wir noch zwei extra Cores.
Genau, zwei extra Cores. Die machen nicht viel Wichtiges. Die
machen nur der Computer. Halt
alles, was so unter Central abläuft. Ja.
Was machen sie
dann? Die kaufen halt irgendwie dauernd Dinge und wie die meisten Leute hauen danach dann wahrscheinlich von den Diensten ab. Also ich habe WhatsApp schon Ewigkeiten jetzt nicht mehr benutzt.
Weil Facebook.
WhatsApp nochmal?
Das war das Facebook-Ding.
Das war das Ding, das man vor Threema benutzt hat.
Echt? Ich habe das vor Threema nicht benutzt. Crazy. Aber gut, okay.
Facebook kauft eine weitere App. Was sie damit machen, was sie damit vorhaben, werden wir sehen.
Oder auch nicht.
Ich würde mal sagen, also im Zweifelsfall hat es vielleicht gar nichts mit Facebook, der Webseite, zu tun, weil Facebook jetzt auch eher vielleicht wie Google so ein Technologieunternehmen werden will und vielleicht alles Mögliche machen will. Ich glaube, man muss vielleicht von dem Gedanken wegkommen, dass Facebook alles mit ihrem Social Network integrieren wollen, sondern vielleicht kaufen die auch einfach nur Firmen als Kapitalanlage oder als irgendwie weiteres Standbein oder sowas ein.
Ah, die müssen einfach wachsen.
Nope.
Facebook.
Ja. Also, ja.
Ihre Shareholder glücklich machen.
Jo.
Naja, okay. Dann hätte ich eigentlich noch was für den Toten der Woche gehabt, aber es ist auch gleichzeitig auch wieder ein Untoter. Bind 10 gibt es nicht mehr. weil die Leute, die das bisher entwickeln, haben gesagt, Arschlecken, wir haben nicht genug Leute, die das machen.
Ja, der Code ist wahrscheinlich auch nicht mehr wartbar. Also.
Naja doch, die haben ja eine komplette Neuimplementierung gemacht. Ja. Bind 10 ist ja eine komplette Neuimplementierung von Bind. Das
macht es wahrscheinlich nicht besser.
Aber, ja. Da sind Teile sind in Python 3 geschrieben.
Geil, Python 3. Teile? What?
Ja. Ja, der Rest ist C++.
Der Rest ist
der Rest ist Python 2 dann.
Nein. DNS-Server sollte auch ein bisschen schnell sein und ein bisschen schnell heißt leider C++.
Nee, das ist C doch. Eigentlich.
Ja, oder C. Wie auch immer.
Eigentlich hätten sie es in December schreiben.
Sie hätten auch in Haskell schreiben können, wenn das irgendwie ordentlicher Code ist. Also gerade so ein GHC, der kann auch schnell einen Code produzieren.
Ja, alles kann schnell einen Code produzieren. Darum geht es aber gerade
nicht. Jedenfalls, die Entwickler, die ISC, haben gesagt, ist uns total blöd. Können wir nicht mehr. Wir machen schon Bind 9 irgendwie noch, entwickeln wir irgendwie schon noch weiter und schon lange und das können wir gut und das machen wir auch weiter. Und das Neue soll jetzt irgendwie eine andere Gemeinschaft übernehmen und das Ding heißt jetzt Bundy.
Bambi?
Bundy.
Ach so.
L. Bundy.
L. Bundy, genau.
L. Bundy, der DNS-Server.
Eine schrecklich nette DNS-Familie.
Ein schrecklich netter DNS-Server.
Mhm, genau.
Bin zu Hause.
Müssen wir mal gucken. Also ich habe bisher nur Bind 9 eingesetzt. Keine Ahnung, ob 10 jetzt irgendwie besser oder schneller ist.
Ich glaube, ich weiß nicht, Bind ist bei mir immer irgendwie so, Bind ist so voll, oder war die letzten Jahrzehnte so ein Grund für so viele Sicherheitslücken. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch bessere Alternativen. Aber
zum Beispiel?
Am besten einfach keine DNS-Server selber
betreiben. Doch, ich weiß, DNS-Mask, weil der kann alles.
DNS-Mask ist super. Nee, DNS-Mask ist super, aber das ist halt, den willst du halt nicht benutzen, um irgendwelche Sachen in diesem Internet
zu für lokal total gute Sachen.
Ja, aber auf allen fucking Router-Kleingeräten ist immer ein DNS-Mask drauf.
Und der ist auch super. Der ist auch super, um lokal mal kurz einen NAT aufzumachen und dann irgendwie Leute durchzurouten und so. Also mal vorausgesetzt, du hast einen NAT, um dann mal irgendwie einen DHCP und DNS-Server aufzusetzen zum Forwarden, ist super.
Ja.
Aber
ja, genau.
Aber für alles andere
gibt es
benutze ich DNS-Server, die irgendwo gehostet sind, weil ich keinen Nerv habe, mich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Also ich hab mal ein Bind 9 für eine LAN-Party konfiguriert und ich habe danach von wahnsinnigen DNS-Servern geträumt. Und das
von wahnsinnigen DNS-Servern.
Das ist einfach keine schöne Software und die ist auch nicht schön zu benutzen und nicht toll zu konfigurieren. Und
ah ja, es funktioniert. Muss halt.
Es Großteil des Internets. Es funktioniert für eine Definition von funktioniert. Also.
Ja. Ja, du musst ja auch nicht viele tausend Domains hosten.
Vielleicht?
Ja, wenn du sowas machst, dann wirst du halt einen DNS-Server benutzen und dann benutzt du zu 80% wahrscheinlich Bind.
Hm.
Das ist schon noch der größte, meistbenutzte DNS-Server. Auch so ein Halbuntoter ist Debian 6, also Squeeze.
Squeeze
war ja auch die Distribution, die Gott sei Dank auf noch mehreren von meinen V-Servern läuft und deswegen
mir super nicht secure.
Super secure war, genau, und nicht von Heartbleed betroffen war. Und das Debian-Team hat jetzt angekündigt, quasi so eine LTS-Variante daraus zu machen und es noch irgendwie bis 2016 oder so zu supporten und zumindest da Sicherheitsupdates und sowas zur Verfügung zu stellen. Also, ja, finde ich eine gute Sache. Wird ein bisschen, spart mir ein bisschen Kopfschmerzen, irgendwann nochmal auf Wheezy umzustellen. Das kann man Wheezy einfach aussitzen.
Geil.
Und dann auf Jesse warten.
Ich habe einfach Debian Old
ist cool.
Also, wo ich jetzt Debian noch am Laufen hatte, da habe ich einfach gesagt, okay, Debian, was auch immer das gerade das Debug ist und das Kaputte. Das will ich haben.
Du willst das Kaputte haben?
Ja, das Neueste. Weil alles andere ist so alt. Einfach, das ist so alt. Und du hast nichts und das ist alles Kacke eigentlich. Und du willst irgendwelche coolen Sachen machen, aber es geht nicht. Weil es ist alles alt.
Ja.
Und dann fängst du wieder an, irgendwelche fucking Dark Eyes zu bauen oder so. Weißt du, soweit kommt's noch.
Ja, soweit kommt's noch. Oder du hast dann halt irgendwie, keine Ahnung, du willst irgendein Webprogramm installieren und hast halt irgendwie so nur als Ruby oder ein altes Python und dann tut's halt nicht. Das schmerzt schon manchmal, aber dafür ist es halt alt und abgehangen.
Scheiße ist es.
Nein, es ist alt und abgehangen, ja, gut.
Abgehangen.
Ja. Gut, abgehangen.
Abgehangen. Ich hab hier Wheezy drauf auf meinen Kisten.
Whee! Ja, dann hast du hoffentlich geupdatet.
Ja, ja, natürlich.
Ja. Und ich hatte halt auf meinem Haupt-Mail-Server und auf meinem Haupt-Web-Server Gott sei Dank noch Debian Old. Und die waren halt nicht von Heartbleed betroffen. Kommen wir doch gleich zu Heartbleed.
Hatten wir letztes Mal Gott sei Dank nicht.
Haben wir kaum drüber geredet.
Nein, kaum.
Kaum drüber geredet.
Du hast die Hälfte der Sendung.
Ja, genau. Ist aber leider immer noch aktuell.
Kurz halten, ja.
Ja, weil nicht alle umgestellt haben. Aber so
also,
ist es halt.
Also wenn ihr nicht upgedatet habt, lasst alles stehen und liegen.
Updated
sofort auf der Stelle. Ansonsten kommt
Was kaputt geht, updated.
Ansonsten kommt der Google Street Doge vorbei und die Drohnen schießen euch das Wohnzimmer weg.
Und das ist nicht so. Gut ist. Und ihr müsst einen Barrel Roll machen.
Ja, Barrel Roll.
Ja, was gab's? Es gab weitere Bugs bei OpenSSL.
Ja, hart, oder?
Das ist aber überraschend.
Ganz interessant fand ich die Cloudflare Heartbleed Challenge. Da haben wir jetzt letztes Mal noch nicht drüber geredet. Also die Cloudflare, dieses Content Delivery Network, hat da mal so ein paar Server hochgefahren und hat gesagt, hey, probiert doch mal, ob ihr den Private Key da raus extrahieren könnt.
Und hat es leider geschafft.
Weil die Forscher, die da quasi Heartbleed entdeckt haben, gesagt haben, dass es unwahrscheinlich ist, dass man den da rauskriegt. Und ich glaube, 2 oder 3 Leute haben es dann geschafft, einen Private Key zu extrahieren. Das heißt, es ist alles kaputt. Man kann alles kaputt machen und ihr müsst jetzt auch alle eure Keys revoken, weil...
Ja, das war es klar, oder? Also ja. Ich meine... Nur das Zertifikat neu zu machen, ist halt einfach dumm, weil dann muss man auch gleich einen neuen Key machen.
Ja. Ja. Also alles revoken, alles hier neu machen, weil...
Dann kommen wir zu der Sache, dass revoken ja auch nichts bringt, weil revoken ist auch kaputt.
Revoken ist kaputt, alles kaputt. Wir haben einfach verloren.
Also ich meine, du hast beim, wenn ein Zertifikat revoked wird, hast du einmal diese Zertifikat-Revoke-List, ne? Ja. Die prüft aber irgendwie niemand.
Ja.
Weil die halt riesengroß ist und die runterzuladen macht irgendwie keinen Sinn und prüfen.
Also die werden teilweise in Updates von Browsern mit ausgeliefert, aber dann ist es halt auch nur im Release-Rhythmus von
ein paar Wochen oder Monaten.
Ja, also im Zweifelsfall zu alt.
Und jetzt sind natürlich in den letzten 2 Wochen irgendwie so viele Zertifikate revoked worden wie
noch nie. Ja.
Und es sind halt jetzt mehrere, keine Ahnung, Megabyte, hunderte Megabyte, die da irgendwie in diesen Revoke-Listen rumjuckeln und deswegen testen die Browser die auch nicht. Was getestet wird, ist dieses OC-Dings-Protokoll.
Ab und zu?
Ja, also, das kann man den Browser anmachen.
Der Firefox macht das immer.
Der macht es nicht immer.
Der Firefox macht es immer.
Das ist Quatsch, weil das ist voll langsam.
Ja,
weil diese fucking Bots.
Aber er macht es. Weil wenn ich zum Beispiel bei Start-SSL ein Zertifikat anlege und die sind noch nicht über ihre komischen Revoke-Listen drüber gegangen, sagt ein Firefox mit einem neu angelegten, direkt angelegten Start-SSL-Zertifikat, Müll, Arschlecken kenne ich nicht, will ich nicht.
Krass.
Ist nicht aktuell. Du musst ein paar Stunden warten, bis die ihren OC, wie heißt denn dieses Scheißdienst?
OCSP. OCSP hätte ich jetzt gesagt, oder?
SP?
Ja.
OCSP?
Oder sowas.
Online Zertifikat Status Protocol, genau.
OCSP habe ich richtig gesagt.
Ja, hast du richtig, hast du richtig gesagt. Sagt das irgendwie, kenne ich nicht, habe ich nicht. Also der Firefox macht das immer. Der Chrome macht es nicht, weil sie es deaktiviert haben, also sie gesagt haben, es funktioniert eh nicht.
Ist so langsam auch.
Es ist erstens zu langsam und zweitens ist es halt immer so eingestellt, dass wenn keine Antwort inside X kommt, dann nehme ich mal an, das Zertifikat wird okay sein.
Jo, das ist doch völlig richtig. Wenn keiner widerspricht, ja, er möge jetzt widersprechen oder für immer schweigen und dann ist das Zertifikat in Ordnung, die Ehe ist geschlossen, alles ist super.
Genau, aber dann musst du ja als...
Sie dürfen die NSA jetzt küssen.
Als Angreifer eh nur unterbinden, dass jemand an diesen Service rankommt.
Ja.
Und schon...
Genau.
Ist das Zertifikat valide. Ja. Auch egal, ob es revoked ist oder nicht.
Wer hat es vorher gesagt? Wir sind fucked, ganz einfach.
Genau, wir sind einfach am Arsch. Interessanterweise ist gerade bei der Cloudflare Heartbleed Challenge hat mein Browser, also ich habe dann dieses Revocation-Protokoll aktiviert und der hat mir dann auch gesagt, das Zertifikat wurde revoked. Das heißt, er hat es irgendwie gefunden, aber im Zweifelsfall könnte das ein Third-Party-Angreifer, der sich irgendwie zwischenrein klemmt, könnte einfach dafür sorgen, dass mein Browser das nicht checken kann. Und dann
muss ja nur DNS-Poisoning machen oder sonst was.
Sagen wir mal so, irgendjemand, der in der Lage ist, meine SSL-Verbindung zu hijacken,
für den ist das auch ein Klacks, die eine Sache noch
zu machen. Genau, der kann auch die andere Sache noch irgendwie blockieren und dann ist halt...
Wenn es so wäre, dass der Browser sagt, wenn ich diesen Dienst nicht erreiche, dann ist das Zertifikat automatisch Müll, dann würde es nicht gehen. Aber da er automatisch annimmt, kam keine Antwort, Inside X, ja, dann wird schon alles in Ordnung sein.
Ja, das Problem ist, wenn du das halt andersrum machst, dann könntest du
dann
halt
auch... Dann ist das Internet auch kaputt.
Ja, da könntest du halt Denial of Service ganz, ganz doll machen.
Stimmt, ja.
So, du musst ohne weiteres.
Du machst einfach alle Server, alle OCSP-Server aus.
Und ja, dann genau, ist das Internet auch kaputt. Du könntest einfach das Internet komplett abschalten, indem du einfach ein Distributed Denial of Service auf die OCSP-Server machst und dann ist fertig.
Ja, also, was lernen wir daraus? SSL ist kaputt, immer noch.
Wir sind alle kaputt. Sind
alle doomed.
Alle fucked. Aber es passt wieder zum Motto, man kann alles kaputt machen.
Alles ist schon kaputt.
Gerade ist es hart kaputt.
Alles ist schon kaputt.
Also wir sollten, oder also wir als Gemeinschaft der Internetnutzer und Internet...
Die Gemeinschaft der Internetnutzer.
Gemeinschaft der Internetnutzer.
Ja, ich predige zur Gemeinschaft der Internetnutzer. Und Internetfirmen und alle, überlegt euch doch mal, wie man das richtig macht, sodass es auch funktioniert, bitte. SSL ist zurzeit kaputt, macht es richtig, macht es ganz. Und zwar in allen Browsern und überall, sodass es funktioniert. Und dass auch revokte Zertifikate eindeutig erkennbar sind, weil sonst brauchen wir den ganzen Schnulli nicht. Warum revoke ich Zertifikate, wenn es keiner checkt? Dann kann ich es auch lassen.
Weil es geht?
Ja.
Ja, aber dann kann ich es auch lassen.
Weil es Spaß macht vielleicht?
Weil es Spaß macht, ja.
Vielleicht macht Spaß.
Ja, doch, macht schon Spaß.
Das macht Spaß. Bist du noch mal irgendwo
ein Zertifikat? Ich revoke dich jetzt mal.
Du kannst irgendwann bestimmt irgendwo vor Gericht sagen, ich habe doch das Zertifikat revoked. Hat es Ihr Browser nicht ausgewertet? Abgesehen davon, ich meine, der Internet Explorer und so.
Wer redet über den?
Leider zu viele Menschen benutzen den immer noch.
Quatsch. Nee. Das setze ich hier nicht durch.
Nicht in meinem Internet.
Raus aus meinem Internet!
Das sind vielleicht noch 20% oder so, die den Internet Exploder benutzen, oder?
Zu viele sind es.
Minderheit.
Zu viel.
Zu viele noch.
Eine Minderheit auf jeden Fall.
Ja. Anyway. Ja, auch diese ganze Geschichte mit seine Passwörter jetzt überall neu machen, bringt nichts. Man muss immer erstmal checken, ob die da Heartbleed sicher sind jetzt so und. Da ja viele Services, zum Beispiel eure Bank, einfach mal gar nichts zu dem Thema gesagt haben.
Ja, also
sind Browser- sie natürlich sicher, ist ja wohl klar.
Ja, also ich habe zum Beispiel mal dann irgendwie das SSL-Zertifikat der Postbank oder so dann durchchecken lassen. Das war dann zwar sicher, aber es gab halt, also man hat es halt vorher nicht gecheckt und dann gab es halt keine Info von denen und von allen möglichen anderen Banken und wahrscheinlich auch von den ganzen Instanzen, die euch die SSL-Zertifikate für euren E-Perso-Dings da ausstellen.
E-Postbrief
und ich weiß nicht was. Dieses Teil für den Online-Ausweis.
Oh, ich bin gerade auf einer geilen Seite.
Alles so flawed.
Bin gerade auf einer geilen Seite. Browser-Statistik.de sagt dir irgendwie, wie viele Leute in Deutschland welchen Browser benutzen. Total weird.
Die Quelle.
Browser-Statistik.de. Ja,
guck dir das an. Safari 28,3%. What?
Ja, natürlich.
Ja.
Das ist der neue heiße
Scheiß. IE 13,4%, damit kann ich
erleben. Browser-Statistik heute ist der Safari wohl nur auf 17%.
Naja. Die Frage dazu ist ja...
Was
also,
ist bei den Safari?
Also zum einen mal möchte ich diese Seite erstmal überhaupt eigentlich nichts
kaufen.
Nichts würdigen.
Ich möchte diese Seite nicht kaufen.
Und dann an anderen, also wenn man es ernst nehmen würde, wäre natürlich die Frage, heißt Safari dann halt auch der ganze WebKit-Kram, den auf irgendwelchen Apple-Devices oder so drauf ist?
Vermutlich das Mobile Safari.
Aber ich glaube halt einfach nur, dass das einfach nur Scheiß-Statistiken sind.
Auf der ich Seite. Glaube auch.
Ich glaube keine Statistik, also die du nicht selber gefälscht hast.
Das Fiese ist, bei dem Thema, ich musste ja schon diverse Projekt- und Bachelorarbeiten und andere Thesen von Studenten durchlesen.
Du tust mir leid.
In dem, was ich da betreue, geht es halt irgendwie immer um Internet und dann kommt früher oder später immer die Frage nach Browserverwendung und dann werden immer irgendwelche Statistiken von Netcraft oder ich weiß nicht was zitiert und dann ist es halt einfach immer so ein ganz leichtes da zu sagen, ja, danke für diese eine Quelle von Anno dazumal 2012, die selber sagen, dass sie eigentlich nicht repräsentativ sind. Und
ja, aber es gibt halt keine repräsentativen Browserstatistiken.
Das ist das alte Leid.
Ja.
Ach Mensch.
Man könnte ja mal einfach alle durchzählen.
Wir könnten einfach die universelle Binärgewitter-Browser-Statistik.
Guck mal, wir fragen uns, was haben wir für Browser? Ich habe einen Firefox. Und was hast du?
Chrome.
Ein Chrome? Was
Chrome.
Hast du? Doch ein
Chrome.
Okay, das heißt 3-1.
3-1, du verlierst.
Nee, das heißt, verliert. Nee, das ist ganz einfach. Wir haben 25% Firefox und die 75% Chrome im Internet. So einfach.
Genau.
Hochgerechnet.
Fertig.
Aber ich benutze auch manchmal Firefox.
Ja, dann sind das 66-33.
Nee. Ich zähle doppelt.
Wie?
Ja. Du zählst nicht doppelt, du nur weil du vorher doppelt. Mehr gegessen hast als wir alle zusammen.
Doch.
Doch. Ja. Hm. Okay.
Zurück zu unseren Heartbleed-Sachen. Ja. Wo waren wir denn? Heartbleed. Ganz schön war auch noch die Geschichte, dass OpenBSD jetzt gesagt hat, OpenSSL ist scheiße, wir forken das mal und nennen es LibreSSL.
Fork you.
Ja. Was er erst mal, also wenn man das sich so als erstes anguckt, der echt irgendwie einfach nur nach einem harten Troll aussieht.
Ja, das ist einfach so, oh mein Gott, wir müssen euch alle so hart wegtrollen, damit ihr uns mit Geld bewerft, damit wir die Webseite irgendwie nicht so furchtbar hässlich machen. Oder so, ich weiß es nicht.
Funktioniert, glaube ich, also nicht so wirklich.
Ich glaube, das ist einfach nach dem Motto, Leute anpöbeln, damit sie dir was in den Hut werfen.
Ja,
ja so ist
das. Wenn du nur dreist genug bist, werden dich alle Leute mögen.
Ja, das ist interessant. Ich finde es auch irgendwie so ein bisschen fragwürdig, dass die Leute jetzt alle OpenBSD feiern, weil die sich mal...
OpenBSD feiern? Feuern!
Feuern. Die werden alle gefeuert.
Nee, die finden es halt total toll, dass die OpenBSD-Leute, die schon auf Sicherheit und alles getrimmt sind, das mag schon stimmen, dass die jetzt sich mal...
Genau, die drei Leute, die an OpenBSD arbeiten, wollen jetzt auch gleichzeitig noch SSL sicher machen.
Genau, erstens das und zweitens, die sind jetzt halt alle momentan dabei, irgendwie alten Code zu löschen, der nicht mehr gebraucht wird, um das mal irgendwie so ein bisschen wartbarer zu machen.
Ja, dann sollen sie sich halt mit den OpenSSL-Leuten zusammentun und das zusammen machen.
Ja, nee, das Problem, was ich halt auch habe, ist, da gibt es schon Commits und da passiert schon irgendwas, aber da gibt es halt auch keine Anstrengungen, das jetzt irgendwie besser zu machen, sondern...
Wir löschen einfach raus.
Ja, sie löschen erstmal alles.
Ganz schnell oder, Zeug löschen.
Ja, oder genau, sie ragen einfach nur.
Sie ragen oder sie refactoren, aber sie führen keine Tests ein, sie bauen keine irgendwie...
Das ist auch gut, hier auf der Seite steht, at the moment we are too busy to deleting and to rewriting code.
Oh, ja.
Sehr schön.
Ja.
Eine richtige Webseite können wir uns nicht leisten.
Was ich halt komisch finde, dass sie Comic Sans genommen haben für ihr Shit.
Ja, sie haben das alles irgendwie, also ich finde das auch immer noch so eine Mischung
Blink,
aus Troll.
Blink, coming
ganz,
soon.
Ganz
soon,
unten steht ja auch, this page is scientifically designed to annoy web hipsters. Yeah. Donate now to stop the Comic Sans and Blink Tags. Apropos Blink Tags gibt's doch eigentlich gar nicht mehr.
Doch, CSS Blink Tags.
Ja, das ist animiert.
How dare them? Das darf man nicht.
Doch,
auf der Seite,
doch.
Das ist viel zu hipsterig.
Siehst du doch.
Ja, anyway. Fleidi hat schon recht.
Die hat tatsächlich Blink benutzt.
Die haben Blink-Tag benutzt.
Ja, aber die haben einen CSS-Teil halt, dafür gemacht.
Ja,
für Blink.
Ja, weil das Blink-Element ist doch Toter der Woche vor X-Folgen.
Ja,
Folgen
in Firefox.
Gewesen.
Ich habe ja nicht Firefox.
Ja, in allen anderen.
Jetzt kann ich es mal machen.
Ja, mach mal.
Wie ist es?
Da sind die einen hergekommen, haben irgendwie OpenSSL gebaut. Man hat irgendwann festgestellt, sie haben es nicht allzu gut gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt kommen einfach die nächsten her mit Mistgabeln und sagen, tötet alle von OpenSSL, wir machen jetzt LibreSSL, wir schmeißen erstmal alles über den Haufen. Ja, super.
Ja, das macht es halt auch nicht besser.
Ja, genau. Da hat Fleidi vollkommen recht. Das macht es einfach nicht besser. Das heißt, da haben wir bald vielleicht dann die nächste Version. Dann haben wir jetzt in Zukunft vielleicht nur noch ein Problem.
Dann haben wir OpenSSL,
wir haben OpenSSL, LibreSSL,
FreeSSL.
Was noch alles?
Free, Open Source, Storm in SSL.
Open hat noch schon Free. Was haben wir noch? Ist noch ein Wort frei?
Könnte Apple vielleicht noch irgendwie...
Frei SSL.
Keine Ahnung. So, also Apple hat es doch mit den Internet Services so. Und
die freie SS-Library.
Ist halt am Ende auch nichts gewonnen. Also ich erinnere mich noch an immer solche Zeiten wie
Compliance-Lampe.
Als Jenkins aus Hudson geforkt wurde, als LibreOffice aus OpenOffice geforkt wurde. Das war erstmal eine Zeit lang nur Pain. Und da ging es halt nur um ein bisschen User-Software. Jetzt geht es halt um Krypto.
Ja. Ja.
Super.
Ich bin auf jeden Fall für freie SS-Library.
Freie SS-Library.
Ja. Nicht? Ja, also es ist alles irgendwie
Don't
so
comply.
Compliance-Lampe. Schwierig.
Ja, also besser ist, glaube ich, der Weg, den OpenSSL selber geht, Geld einzusammeln, Leute zu finden, die sich irgendwie damit auskennen und halt Vollzeit dran setzen und das Zeug besser machen.
Ja, das Problem ist halt, dass die quasi 75% aller Webbrowser oder Webcomputer
das benutzen. Deswegen muss man es besser machen.
Und eigentlich alles Freeloader sind, weil keiner irgendwie hart Geld spendet, dass die also cooler werden.
Also ich habe es vor kurzem mal, irgendjemand hat auf Twitter mal gemeint, so irgendwie so ein Skiausflug vom Dropbox-Team ist halt teurer als alle Spenden, die OpenSSL jemals seit Beginn der Zeit
eingenommen hat. Also im letzten Jahr haben sie, glaube ich, $2,000 an Spenden eingenommen. Und das ist mal gar nicht so viel.
Quelle, Hacker aber News. Guck mal, Amazon, nicht, Cisco, Dell, Facebook, Fujitsu, Google, IBM, Intel, Microsoft, NetApp, Rackspace, VMware und die Linux Foundation haben jetzt alle gesagt, sie stecken Geld in OpenSSL.
Genau, also jeder gibt einen Euro.
Das reicht ja vielleicht.
Ja, sagen wir es mal so, sie haben nicht gesagt, sie stecken Geld explizit nur in OpenSSL, sondern in kritische Open-Source-Projekte, die weit verbreitet sind. Also quasi Basisinfrastruktur unserer digitalen Gesellschaft, wozu halt auch OpenSSL gehört.
Meinen Sie mit critical die Verfügbarkeit, also dass es wichtig ist, dass es das Projekt gibt, oder meinen Sie mit critical den Zustand des Projektes?
Beides.
Also OpenSSL.
Ja, eigentlich nur OpenSSL.
Das ist so ein Venn-Diagramm, so critical, genau. Ist in kritischem Zustand, der vielleicht OpenSSL, und was gibt's denn da sonst noch? Ja,
also es ist Mission Critical und es ist in Critical State und genau in der Mitte ist OpenSSL.
Ja, genau, das ist dann so, die überlappen sich so ganz leicht. Ja, genau.
An einer Stelle, an der Stelle OpenSSL nämlich.
Ja, genau.
Ja, aber es finde ich gut, dass es dann jetzt zumindest mal so die großen Firmen, die da seit Jahren dran profitieren, dass die so mal versuchen, da ein bisschen das zu finanzieren.
Ja, dringend. Also ich meine, zigtausend Firmen benutzen es und sind halt sich zu fein, irgendwie da mal 3 Euro rüber zu schmeißen.
Ja, das Problem bei großen Firmen ist halt, dass sie nur große Mengen an Geld loswerden können und nicht so.
Oh, die tun mir leid.
Ja, die einzige Firma, die echt Geld irgendwie in die Weiterentwicklung von OpenSSL gesteckt hat, ist bestimmt die NSA, die immer mal wieder so ein paar Leute da so ein paar Bugs einführen lassen.
Ja. aber
das sind so bestimmt auch Freeloader. Haben sie die Studenten wieder angeheuert.
Ja. Also im Rückblick könnte man doch dann Heartbleed vielleicht auch positiv bewerten, oder? Ich meine, wir sind alle Fakt, aber vielleicht nicht.
Aber wir sind endlich mal wieder aufgewacht und wissen, dass wir alle gefickt sind. Und,
ja, ich meine, aber vielleicht nicht für immer. Vielleicht ist es jetzt einfach mal die Chance, aufzuwachen und zu sagen, okay, wir
sollten... Wake up, Sheeple!
Ja, kümmert euch um eure Infrastruktur und irgendwie schreibt ordentlichen Code und testet euer Zeug und lasst Leute das reviewen und macht einfach mal irgendwie... baut einfach keine schlechte Software vielleicht.
Ist es einfach time mal so. Will tell. Ich glaube, das wird einfach wieder passieren.
Im Zweifel zwar schon, weil andere Menschen machen wahrscheinlich dieselben Fehler wieder, weil irgendwie Leute lernen ja nicht aus den Fehlern. Und
zumindest gibt dem Ding genug Zeit, dann wird es wahrscheinlich irgendwie wieder passieren. Und bis dahin,
in 150 Jahren, da
vielleicht
sagen sie,
haben wir,
hätten wir nur OpenSSL wieder weitergepflegt.
Genau, vielleicht haben wir einfach jetzt mal wieder für 10 Jahre oder so Ruhe. Vielleicht auch nur 10 Tage.
Das würde mir schon reichen.
10 Tage Ruhe.
Ja, dann müssten wir eine Folge, also 10 Tage, dann müssten wir eine Folge mal nicht davon erzählen.
Ja.
Das wäre schon.
Und ob das passiert, hört ihr dann nächste Woche.
Genau.
Bis dahin beschäftigen
wir uns einmal. Wenn einer unter euch ist, der bereit ist, dafür 1 Euro zu geben.
Genau, flattert ihn für uns. So, Easterhack, die war ja in Stuttgart. Ich war nicht da, aber...
Warum warst du nicht da?
Ich hatte Besseres.
Wo warst du?
Das kann ja nicht sein.
Ja,
Easter Hack war ja schon das Beste, was da in diesem Wochenende
ging. Der Ingo hat sich eigentlich nur gedacht, Easter Hack,
fuck weg hier.
Irgendwas mit Hackern muss in Berlin sein. Fahr ich mal nach Berlin.
Und dann war es in Hamburg wie der Kongress.
Genau, damn. Hamburg war dieses Wochenende in Stuttgart.
Ja.
Ja. So ähnlich, genau. Ja, nee, ich fand, Berlin ist viel cooler als Stuttgart, deswegen.
Das ist Quatsch.
Deswegen Ostern in Berlin. Und Easter Hack in Stuttgart und ihr wart da. Also
wir waren da.
Felix
war da, Matt. Und ich war einen Nachmittagabend da. Mich hat es leider auch ein bisschen kalt erwischt. Ich war in der ganzen Szene irgendwie noch nicht so gesetzt in den letzten Tagen und Wochen und habe es deshalb voll verpasst. Und dann schrieb mir auf einmal der Leadname: Du wohnst doch in Stuttgart, jetzt stell dich mal nicht so an.
Stell dich mal nicht so an, du Kacknu.
Und ich hatte leider halt so das typische Osterwochenende mit ganz viel Familie. Familie wird ja nicht kleiner bei mir.
Naja, also auf lange Sicht schon eventuell.
Nein.
Nicht?
Nord? Nee. Alle im gebärfähigen Alter.
Fuck. Ach du Scheiße.
Sackt. Hm. Man kann nicht immer Glück haben, würde ich sagen.
Ich finde das sehr schön, aber...
Jedenfalls, erzähl doch dein Easter Hack Experience.
Meine genau, Easter wie war Experience? Die? Die war deine erste Easter Hack, oder?
War meine erste Easter Hack. Das, was ich vergleichbar davor mal erlebt hatte, war hier die GPN in Karlsruhe.
Ja, das ist relativ ähnlich.
Ich persönlich fand die Easter Hack angenehmer, aber ich glaube, das lag im Wesentlichen daran, weil ich mehr Leute eben hier kannte. Weil... der gemeine Mensch, der auf solchen Events rumläuft, irgendwie auf mich immer recht menschenscheu wirkt. Und ich auch manchmal so bin. Und ich mir deshalb schwer tue, mit der großen Masse an Nerds irgendwie anzufreunden, auch wenn sie eigentlich doch alle im Geiste die gleichen sind wie ich. Es war sehr cool. Es gab eine Reihe von interessanten Talks. Und
welchen hast du angehört?
Oh, verschiedene. Hacker und Nerds versus People habe ich mir angehört. Dann habe ich dem ganzen Thema Docker mal wieder eine Chance gegeben.
Und hat sich überzeugt?
Bin wie aus jeder Unterhaltung, die ich zum Thema Docker geführt oder mitgehört habe, reingegangen mit dem Gedanken, das gucke ich mir jetzt mal an und danach werde ich verstehen, ob und wie Docker was für mich ist. Und rausgegangen bin ich mit Docker WTF. tolles Konzept, aber miserabel umgesetzt bis jetzt. Oder ich weiß nicht wie, keine Ahnung. In beiden Fällen, ich glaube, ich habe noch irgendeinen Talk gehört, an dem ich mich gerade nicht erinnere. In all den Fällen, wo ich einen Talk gehört habe, fand ich die Sprecher und so weiter interessant. Allerdings die Technik eher schwierig. Also es gab ständig Audio-Probleme, ständig Rückkopplungen und ständig irgendwie Probleme mit auch so Basics einfach immer nur wie dann, also selbst wenn ich dann neben dem im Publikum hocke, wenn dann jemand aus dem Publikum eine Frage stellt, das finde ich halt immer so, das ist so ein Housekeeping, das muss man jedem Speaker auf einer Konferenz verklickern, das muss man den einprügeln. Wenn jemand aus dem Publikum eine Frage stellt, dann wiederhol die Frage erstmal noch übers Mikro für alle, unter anderem für die Leute, die nachher die Aufzeichnung gucken.
Oder währenddessen
das ist eine so einfache Regel. Gucken, genau. Ja.
Oder ein Mikrofon wenigstens den Leuten geben.
Genau, aber das also funktioniert ja eh nie. Entweder oder, genau. Also das ist auch nicht wirklich jetzt irgendwie große Kritik hier an der Easter Hack, sondern das habe ich auf allen Konferenzen, die so community-mäßig ich erlebt habe in den letzten Jahren, immer wieder erlebt. Das lässt sich auch nicht 100% vermeiden, ist klar. Aber das sind so Kleinigkeiten, die da dann ein bisschen schade sind. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ein recht cooles Event. Am coolsten fand ich das Gesicht von den Leuten, die das Catering gemacht haben, immer wenn man hingegangen ist und eine Clubmate geholt hat, weil sie es halt einfach nicht gerafft haben, dass wir hier nur das trinken werden oder fast nur das. Ja. Das waren halt so klassische Catering-Menschen.
Ja.
Die kamen damit nicht so klar.
Sie hatten so viele andere Sachen.
Ja, und es gab so viele andere
Sachen. Es gab Chunk. Quasi auf als extra Stand und dann gab es nochmal quasi extra Cocktails und dann gab es, sie haben sich Mate-Virus oder sowas ausgedacht, so, voll der tolle Cocktail und keiner hat es getrunken einfach. Ja. Alle haben einfach nur Junk getrunken. Ganz viel Junk.
Ja.
Ja, lustig. Genau, also ich war hier auch bloß zweimal am Abend, am Samstag und am Sonntag. Hab halt Leute getroffen, die sonst irgendwo in Berlin sind oder so und das ist immer ganz cool eigentlich, weil dafür sind die Events eigentlich ganz cool. Die Leute, die sonst nämlich nicht da sind, dass sie mal irgendwo herkommen, wo man auch selber ist.
Genau.
Und das lohnt sich immer. Also meistens sind die Kongresse nur für Socializing, weil du da. Also ich gucke mir so selten wirklich die Sachen an. Außer es gibt halt wirklich coole Themen und das ist nicht so richtig oft.
Ja, also ich glaube, bei mir war es so gerade mein erster Kongress, auf dem ich mal war. Also jetzt. Wenn wir von CCC-Veranstaltungen reden, dann ist es bei mir der 23C3 gewesen. Und da bin ich noch irgendwie rumgerannt und habe versucht, so viel wie möglich Vorträge zu gucken und habe da dabei eigentlich den ganzen Kongress so verpasst. Also ich habe unglaubliche Mengen Vorträge gesehen, war da stundenlang irgendwie am erstmal einen Platz reservieren und dann irgendwie am Sitzen und den Platz verteidigen.
Ja.
Und habe aber eigentlich das Ding verpasst, um das es eigentlich geht, was irgendwie so doch eigentlich wichtiger ist, nämlich die Leute selbst.
Ja, genau. Die Leute sind nämlich das, was den Kongress, also für mich speziell.
Gab es irgendeine Art Hackathon auf der ESEC? Mir ist da nichts aufgefallen.
Also Leute, die Sachen tun, oder?
Ja, also halt so programmatisch organisiert. Also nicht nur, dass man sich halt im Hackcenter zusammenfindet und irgendwie sich zusammenrottet in kleinen Gruppen.
Ist normalerweise nicht auf den Kongressen, beziehungsweise auf den Events, wo ich bin, ist sowas normalerweise nicht, sondern
Ja, also halt nicht als Main-Event, ja, sondern halt so auch zusätzlich, um gerade so, also das fand ich zum Beispiel damals eben auf der GPN, die mich in vielen Belangen eben sehr, sehr verwirrt zurückgelassen hat, das erste Mal, wo ich dort war. Das fand ich ziemlich cool, weil das hat halt irgendwie auch neue Leute wie mich dann irgendwie ergriffen, weil man sagen konnte, okay, bei diesem, da gab es so ein Game-Hackathon, da mache ich mit und dann lerne ich automatisch ein paar Leute da kennen und finde da automatisch besser rein.
Es gab so ein paar Workshops wohl, aber sonst weiß ich auch gar nicht.
Okay. Also weil das dann halt auch so während der ganzen GPN ging und dann wurden am Ende natürlich die Spiele, die man da zum Thema Gulaschkanone irgendwie gebaut hat, vorgestellt. Und da kamen sehr viele coole Sachen bei raus. Ich bin immer wieder riesig erstaunt, was an Kreativität auf so einem Event herrscht. Ich habe leider nur kommerzielle Projekte von meiner Firma mitgebracht und da ein bisschen nebendran gehackt. Bin dann auch irgendwann gegangen, weil das Netz ein bisschen zu flaky war und ich dann nicht mehr arbeiten konnte irgendwie.
Ja, das stimmt. Das war ein bisschen schwierig.
Mir hat es auf jeden Fall richtig Lust gemacht auf die nächste Easter Hack und vor allem auch dieses Jahr mal
auf den Kongress zu gehen. Genau, weil der Kongress ist das quasi nur noch mal ein Faktor, also ein Faktor 10
in Faktor mehr
20, 30. Orange. Ein Faktor 10 mehr von allem, von all den coolen Sachen und so viele coole Leute, die wirklich coole Projekte auch mitbringen und auch riesige Dinge dann quasi dort vorstellen und kannst halt alles. Du kannst die Leute fragen, was sie denn eigentlich machen und jeder wird dir da offen sein und dir genau erklären, was er da getan hat. Im kleinsten Detail, wenn du da Bock drauf hast. Mhm. Und ansonsten gehst du einfach und lässt ihn stehen. Genau, also das ist schon ziemlich cool. Genau, also ich, wie gesagt, hab bloß Leute getroffen, hab den Leadname getroffen, der Schokolade mitgebracht hat.
Super Sache.
Diesen einen, der neben Leadname stand, der aber nichts mitgebracht hat.
Ich kann mich nicht mehr an seinen Namen erinnern. Ja, wir sind ein bisschen länger zusammengehockt bei den Lightning Talks, aber ich kann mich an seinen Namen. Ich glaube, er hat mir seinen Namen noch nicht gesagt.
Und er hat keine Schokolade mitgebracht.
Er hat keine Schokolade mitgebracht.
So gut ist das.
Trotzdem, viele Grüße, schön, dass du da warst. Linux Web Kiosk Nook Dings. What?
What?
Ja, das ist so ein Thema, das mich jetzt eben seit einiger Zeit beschäftigt. Ich hatte ja
so
mit
nachts,
Ingo,
du kannst nicht schlafen,
mit Ingo mal darüber geredet. Ja, nachdem mich gewisse andere Dinge jetzt nachts nicht mehr beschäftigen, beschäftigt mich das. Das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade viel in meiner Freizeit beschäftige. Da hängen natürlich auch Interessen meines Unternehmens irgendwo dran. Aber nicht nur die. Und ich finde das ein riesig spannendes Projekt. Und ich frage mich gerade, wie ich am besten so einen Webkiosk eben aufsetze mit Linux. Ich hatte lange Zeit Android überlegt. Da gibt es dann aber einige Probleme.
Ein Kiosk?
Ja, also so quasi eine Web-Kiosk-Software. Es gibt sowas wie Web-Converger zum Beispiel. Das sind dann so, halbfreie Lösungen.
Was du haben willst.
Genau. Ja. Es gibt für das, was ich mir vorstelle gerade, also das im Wesentlichen erstmal aus so einer Anforderung eines Kunden, meiner Firma geboren, ist aber was ich auch selber für mich einsetzen will. Gibt es zwei Anforderungen an so ein System. Das eine ist, einfach nur standalone auf einem Display eine Slideshow abspielen aus Bildern oder Videos, konfigurierbar, völlig ohne User-Input.
Ja.
Und das andere.
Ich musste gerade an Mediengewitter denken, aber egal. Das
ist was genau, ja, Mediengewitter in Safe for Work.
In benutzbar.
In Safe for Work wäre schon was.
Mit dem Content, den ich vorher in der Playlist reingestellt habe.
Ja.
Also das Thema Regie ist da auch ein bisschen schwieriger. Also aufwendiger.
Ja.
Und das andere ist, das Ganze erweitert um die Komponente Benutzerinteraktion über Touch. Mhm. Dass man so ein Terminal hat, wo man im Web surfen kann. Das hat so die klassische Startseite und dann kann man nicht einfach irgendwie jede Webseite ansurfen.
Okay.
Und so.
Also was da relativ cool ist, was ich benutzt habe, beziehungsweise gerade am Benutzen bin, ist der Chrome im Kiosk-Mode.
Genau.
Und der funktioniert ganz anständig für das, was ich mache. Nämlich ich habe quasi ein oder mehrere Tabs und die switche ich einfach nacheinander durch. Und das mache ich mit X-Do-Tool, also quasi mit Control-Tab oder sowas. Das ist nämlich ein nächstes Tab und dann kannst du da quasi durchswitchen, ohne dass du was drücken musst.
Aber du hast keine Touch-Tastatur?
Nee, keine Touch-Tastatur.
Weil das ist so eine Sache, die habe ich noch keine gescheite Lösung für gefunden.
Vielleicht gibt es da aber auch von Linux irgendwie so Magic, die das Richtige
macht. Es gibt da einige, ich habe es nur noch nicht genau ausprobieren können. Ja. Es gibt dann halt eben Webconverger, was so eine fertige Lösung ist. was so auch so halb Open Source dann eben vertrieben wird. Also die haben halt irgendwie die Linux-Distribution Open Source und haben hinten dran so einen Server und Service, wo sich dann die Terminals melden können und dafür würde man bezahlen. Mhm. Das ist allerdings eine uralt Lösung und so. Und genau, ich habe diesen Chrome im Kiosk-Modus jetzt demnächst auch mal probiert, auf so einer kleinen VM hier zusammengeklickt. Das funktioniert schon ziemlich gut. Mir fehlt im Prinzip nur noch dann die ganze Sache mit Touch-Tastatur. Dafür wollten wir ursprünglich mal eben Android einsetzen, weil das sind natürlich die ganze Touch-Unterstützung ist unter Android super.
Ja.
Es ja, gibt aber stimmt, andere Probleme, wie dann zum Beispiel, dass ich unter Android nur schwer diese Bar unten ausblenden lässt, mit der man immer auf den Homescreen zurückgehen kann und das will man halt auf dem Kiosk-System genau nicht haben.
Ja.
Und
aber das gibt es ja jetzt mit den neuesten Versionen, hast du ja quasi dieses nicht mehr. Also ganz viele, also es gibt diesen Fullscreen-Modus oder wie auch immer das
heißt. Yeah. Ja, und, ich bin da die letzten ein, zwei Minor-Releases von Android nicht mehr so ganz dran gewesen. Dazu kommt noch, so eine Linux-Distribution kann ich halt auf jeder Standard-Hardware hier einsetzen, also zum Beispiel auf so einem NUC, mit dem ich mich dann in letzter Zeit auch mehr befasst habe. Leider ist das Modell, das ich habe, gerade einfach nicht lieferbar. Seit Wochen. Und bei Android ist es halt so, da muss ich dann halt auf entsprechende Hardware gehen. Also es gibt zwar so ein Android x86-Projekt, aber das ist halt alles andere als einladend und stabil scheint. Und wir hatten dann zwar mit so Developer Boards experimentiert, aber da ist halt wiederum dann die Frage der Supply Chain, weil gerade so, wenn das ein Kundenauftrag wird oder ein Projekt wird, das wir kommerziell vertreiben, dann kann es halt nicht sein, dass wir mal irgendwie 10 so Developer Boards bestellen und es kommen nur 5 an oder eins davon ist bricked oder so, sondern dann müssen wir halt auch mal stabil irgendwie 50 bis 100 Stück davon bestellen können und die müssen kommen, die müssen gebaut werden.
Ja.
So.
Jo.
Das sind halt so die Parameter irgendwie, die ich für mich selber an das System stelle, weil ich will ja nicht irgendwie was bauen, was nur einmal funktioniert, sondern es soll gerne mehrfach funktionieren.
Also ich weiß jetzt nicht, wie es der aktuelle Stand da bei Android ist, aber bei iOS, wir hatten das vor kurzem auch, wir haben also bei der Universität, bei der ich da studiert habe, bei der HDM in Stuttgart, da gibt es ja so einmal im Semester so eine Media Night, das ist so eine Veranstaltung, da werden immer so Projekte vorgestellt.
Die ist immer sehr cool.
Ja, und da hatten wir, also so in meinem letzten Semester, in dem ich tatsächlich noch irgendwas gemacht habe, da war ich da so bei so einem Team mit einer iPad-App dabei. Da haben wir da über die Parental Controls, kann man irgendwie...
Man kann das Ding komplett locken.
Man kann das Ding auf eine App locken und auch wenn dann die App mal abschmiert, weil man irgendwie Scheiße programmiert hat, dann kommt die App sofort wieder hoch und der Benutzer ist gar nicht in der Lage, irgendwas anderes auszuwählen. Mhm. Ich würde mal vermuten, dass es sowas Ähnliches vielleicht auch auf Android gibt. Aber
ja, gut möglich.
Ja,
mein Kenntnisstand ist da ein bisschen veraltet mittlerweile. Die letzten Stand, den ich da hatte, war, wie ich auch hier, glaube ich, schon mal erzählt habe, dass es dann irgendwie Entwickler von Google gab, die den Leuten geraten haben, doch einfach mit Black Tape irgendwie diese Bar unten zu überkleben. Und
das waren Entwickler im Internet.
Nee, das waren offizielle Google-Entwickler bei der Developer-Sidebox da auf der I.O. so Fragen mit dieser Antwort beantwortet haben.
Macht doch die Hardware-Buttons einfach unzugänglich.
Genau, ja. Ja, also wir haben auch tatsächlich mal auf einer Messe bei einem Kunden, für den ich dann wir eine iPad-App damals gemacht haben, auch iPads eben gehabt, weil es ein iPad-Magazin war. Und da war, es war noch iOS 5 oder 6 Zeiten, da gaben die Parental Controls noch gar nicht so viel her, aber man hat das alles ziemlich gut Lockdown gekriegt und dann waren die iPads halt so in dem Stand montiert, dass man den Home-Button nicht drücken konnte. Ja, also was sozusagen mal schon fast alles ausgeschlossen hat, was man machen konnte und die Gesten wurden deaktiviert und so. Ja. Das geht schon gut, aber ein iPad reicht halt leider nicht und ist halt auch teuer.
Ja.
Okay, also wenn ihr dann eine Idee habt, könnt ihr ja den Matt noch anschreiben oder in die Kommentare posten. Kommen wir zum Lesefu. Stripe.
Ja.
Improve the payment experience.
Wie man später auch nochmal hören wird. Ich beschäftige mich nebendran auch gerade noch viel mit dem Thema Bezahldienste. weil wir gerade irgendwie ein, zwei kleinere Projekte bei uns in der Firma aufsetzen, für die wir dann irgendwann auch mal Abos abschließen wollen. Und dann geht es immer um das Thema, wie kriege ich dazu die User, dass sie bezahlen? Und
gar nicht.
Stripe ist da ein ziemlich interessanter neuer Dienst.
Leute punchen.
Und einfach. Die haben einen sehr coolen Artikel geschrieben.
Leute anpöbeln, damit sie dir was in den Hut werfen.
Gib mir Geld, los. Ich mache es einfach so, wie Libres ist, ey. Ich mache die Webseite hässlich und Comic Sans.
genau. Und Blinktag.
Yeah. Moment.
Ist ja wohl klar.
Hässlich und Comic Sans, das ist ja äquivalent. Idempotent, Entschuldigung. Mhm. Ja, und Stripe, da gibt es einen netten Blogartikel eben, wo sie mal so gezeigt haben, wie sie alles in ihrem Checkout-Prozess mit einzelnen Animationen die UX verbessern.
Mhm. Was ja, das ist deine Losung gerade, oder wie?
Machen wir weiter.
Wir haben dir nicht zugehört. Flydie macht komische Flydie Dinge.
Zeigt Dinge.
Zeigt Dinge auf Computern.
Ja, das finde ich einen ziemlich interessanten Read.
Okay.
Man kann sich daran stören, was sie genau für Animationen verwendet haben. Also bei ein, zwei Animationen dachte ich auch so, naja, das ist jetzt schon ein bisschen übermäßig, aber
Uber.
Man muss Uber ja auch immer, also wenn man halt auch, also man muss ja immer verstehen, auf welchem Hintergrund die das machen. Die haben das ja alles im Web gebaut. Wenn man es dann mal hingekriegt hat, die Muskeln da so spielen zu lassen, dann muss man halt auch mal zeigen, was man kann. Ne? Ist ja klar. Ja.
Schön.
Wicke, wick.
Ja, ich habe hier so ein bisschen ein längliches PDF. Das ist aber sehr, sehr amüsant. Und zwar ist das irgendwie von einem Menschen, der bei Microsoft Research arbeitet und nennt sich The Night Watch. Und das ist ich würde jetzt mal sagen, so ein kleines Pamphlet, was so den Systemprogrammierer ein bisschen hochlobt und irgendwie erklärt, warum man denn so jemanden bei sich im Team haben will, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht.
Das ist so, weil es davor, vielleicht Hintergrund kurz, es gab davor, ich glaube auf Reddit irgendwie, ein Post, warum man denn Programmierer eigentlich nicht braucht bei der Zombie-Apokalypse, ne? War das nicht so?
Den Teil habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, aber ein Freund von mir hat das verlinkt und ich habe das dann so ein bisschen gelesen, habe erstmal die ersten paar Zeilen so gelesen und habe gedacht, was ist denn das eigentlich? Und das ist eigentlich einfach so amüsant und so lustig geschrieben, dass ich es dann halt irgendwie so in ein paar Minuten kurz durchgelesen habe und das ist halt wirklich sehr, sehr schön geschrieben.
Genau, also auf Reddit gab es, wie gesagt, den Post, warum ihr seid jetzt alle Programmierer, aber eigentlich seid ihr voll useless bei der Zombie-Apokalypse. Und deswegen sollte man lieber irgendwas Cooles machen.
Ja.
Das war quasi der Hintergrund. Und da gab es natürlich dann Gegenposts.
Ja. Und dann war das wohl einer davon und der ist lustig.
Ja, also, das ist ja perfekt. Ja. Lustige Sachen sind lustig.
Und das von Microsoft?
Ja, von jemandem, der das auf irgendwo eine Microsoft-Plattform veröffentlicht hat. Also der arbeitet da auch, aber
ja. Ja, Microsoft ist auch manchmal,
kommt von Microsoft.
Manchmal lustig.
Ja.
Mhm. Okay, dann besser App Store.
Besser App Store. Ich habe mich außerdem in letzter Zeit auch immer wieder mit App Stores befasst. Ein kleiner Hinweis, woran man erkennt, dass App Stores irgendwie total flawed gerade sind. Jeder von den App-Stores hat so eine Kategorie, in Deutsch nennt sich die Umsatzstärkste, im Englischen Top-Grossing, das hat sowohl der iOS-App-Store als auch der Google-App-Store, also Play-Store, ich glaube auch der von Amazon hat das. Die braucht kein Mensch.
Nee.
Also zumindest nicht die Benutzer, die App-Store finden wollen. Ich gehe doch nicht in den App-Store und sage, geben Sie mir die App, die am meisten Geld bei Ihnen gemacht hat.
Doch, die ist am meisten trendy gerade.
Geh doch nicht in den Laden und sag, geben Sie mir die Klamotten, die Sie am meisten verkauft haben. Was? Die sind für Frauen, ist egal.
Die haben sie am meisten verkauft, die muss gut sein.
Also, mach ich doch nicht.
Doch, vielleicht schon.
Man merkt an der Sache einfach, also
die Was Apps, haben Sie denn heute am meisten verkauft?
Das möchte ich gerne auch kaufen.
Ich kann ja noch verstehen, dass man irgendwie guckt, am meisten verkauft, aber nicht am meisten Umsatz damit gemacht. Das ist halt eine Größenordnung, die ist für den Betreiber des Stores relevant. Stimmt, und vielleicht noch für Leute, die was bei denen in den Store einstellen. Man merkt halt auch wieder, dass die App-Stores so aus einer Entwicklerecke kommen, so zur Hälfte. Und das ist nur so, das ist so mein kurzer TLDR dazu, also ein Beispiel, warum App-Stores heute noch sehr viel flawed sind. Man muss sich einfach nur mal folgende Frage stellen. Wann hat von euch jemand mal eine App in einem App-Store gefunden?
Ich habe mal eine gefunden.
Also, Ja, also ich habe eine
gefunden, indem ich danach gesucht habe, oder?
Genau, nee, also was ich meine ist, du bist in den App Store gegangen.
Ach so.
Und du wusstest vorher noch nicht, dass du eine App brauchst, oder bist vielleicht mit dem Bedürfnis reingegangen, ich brauche jetzt eine App für X, und dann hast du die in dem App Store gefunden. Nee, es ist in aller Regel so, man findet irgendwo draußen jemand außerhalb im Internet, weist dann drauf hin, man sieht eine geile Webseite oder sonst irgendwas, und dann geht man in den App Store und findet da die App.
Also ich habe tatsächlich schon so Apps spontan gefunden, wo ich gedacht habe, oh, ich gucke jetzt mal rein und ich finde da was, aber nicht in den Top-Listen. Für mich sind die Top-Listen komplett nutzlos. Die nutzloser sind Scheiß, nutzloser Ballast, den braucht kein Mensch. Was ich allerdings gar nicht schlecht finde, sind diese kuratierten Listen, wo so halt irgendwie bestimmte App-Kategorien oder hier irgendwie Apple Design Award Gewinner oder sonstige Sachen mal zusammengefasst sind und da irgendwie alle paar Wochen mal irgendwie die Startseite vom App Store abgedatet wird. Sowas, da gucke ich ab und zu mal rein, da habe ich auch schon Sachen gefunden. Nicht oft, aber ist schon passiert. Aber so auch die meistverkauftesten App, da sieht man halt, okay, was hat die breite Masse gekauft, und die breite Masse hat im Zweifelsfall einen anderen Geschmack als ich.
Das ist ja blöd.
Oder so.
Ja, also die breite Masse hat im Zweifelsfall halt WhatsApp und Bild.
Und keinen Geschmack. Nee, ja. Mittlerweile ist tatsächlich
die breite Masse
die am meisten
Ja, ist am meistgekaufte App, weil ja WhatsApp kostenlos ist wieder.
Ach so.
Meine ich zumindest. Also wurde WhatsApp nicht wieder kostenlos, seit sie von Facebook gekauft sind oder irgendwie so, weil Geld haben sie jetzt genug. Egal. So, und dazu habe ich dann auch einen Artikel heute noch gefunden, der auch viele von diesen Fehlern, Missständen in den App Stores nochmal beleuchtet. Ich habe ihn selber noch nicht ganz lesen können, aus Zeitgründen. Und das, obwohl wir vorher so lange am Podcasting-Equipment rumgeschraubt haben. Also vor allem Ingo und Felix.
Ja.
Kann man mal lesen, sich sein eigenes Bild davon machen. Traurig an der Sache finde ich eigentlich immer nur, dass dieses, also ich meine, wie oft haben schon irgendwelche Leute was geschrieben bei Apple zum Beispiel, man solle den App Store besser machen in Richtung X oder in Richtung Y, egal ob es das Thema Review-Prozess oder ob es das Thema Durchsuchbarkeit oder sonst irgendwas ist. Das sind halt immer so geschlossene Ökosysteme, sowohl der Play Store als auch der von Apple, und jegliches Feedback und jeglicher Verbesserungswunsch von außen prallt einfach nur irgendwie, glaube ich, an denen ab. Das ist das Einzige, was ich schade daran finde.
Also ich muss ganz kurz noch was sagen zu dem Android Store. Und ich finde den eigentlich gar nicht so beschissen, auch von der Aufmachung her. Also es gibt hier quasi oben so auch so Listen und Apps und Games und so. Und bei Games ist es eigentlich ganz nett. Also sieht man, was gerade da ist. Und ich denke, für Spiele funktioniert das schon.
Ja, und was auch funktioniert, also ist eigentlich, Leute, die das gekauft haben, kauften auch.
Ja,
also Vorschläge für dich. Da blätter ich tatsächlich ab und zu mal durch und gucke dann, ob nicht doch irgendwas dabei ist, was ich auch brauchen könnte. Und das fehlt zum Beispiel bei Apple, glaube ich, ne?
Ja, bei Apple gibt es halt mittlerweile so einen Versuch, das irgendwie zum Beispiel über Social, also über Facebook, so, ja, okay, so und so viel deine Freunde haben die und die App geliked irgendwie. Zu machen, und man will die Leute auch dazu pressen, immer mehr so ein bisschen Rezensionen zu schreiben. Funktioniert halt nicht so wirklich. Nicht zuletzt auch deswegen, weil der App Store zum Beispiel irgendwie der Apple App Store zumindest keine einfache Webseite hat, sondern man muss irgendwie auf iTunes oder so gehen. Es gibt halt nur so gewisse Unterseiten dann eben als Webseiten, die aber immer gleich erstmal iTunes starten wollen, ist klar.
Ja, ja, und du kannst auf denen nichts machen, du kannst auf denen nicht schreiben oder bewerten oder sonst was, sondern...
Ja, genau. Also da muss ich noch viel, viel tun.
Das ist bei Google Android besser, weil da kannst du ja auch reingehen und sagen gleich, ach ja, installiere mir das mal auf meinen Devices und kaufe mal das gleich da drüber und schreib mal was und bewerte mal und tu mal, mach mal. Das ist schon besser ins Internet integriert. Während Apple das mit dem Internet einfach nicht verstanden hat, können das tatsächlich andere Unternehmen.
Ja, genau. Internet ist bei Apple halt nur Ressourcentransfer.
Wow.
Gut. Zu guter Letzt, wen es interessiert, ich arbeite da gerade an einem kleinen Projekt, wo es darum geht, App Store Rankings zu tracken. Einfach nur so ein kleines Hobbyprojekt. Das gibt es zwar schon viel, aber... Also es gibt schon verschiedene Dienste, die das machen, aber im Wesentlichen ist es halt auch so, dass da ähnlich wie im SEO-Umfeld gerade ganz viel Augenwischerei betrieben wird.
Ja.
Und also gerade weil halt einfach diese App-Stores so nach außen hin so verschlossen sind. Also es gibt so Anbieter wie Sensor Tower, die da dann irgendwelche völlig undurchsichtigen Visibility-Scores und ich weiß nicht was hinterlegen und einem im Wesentlichen natürlich immer sagen, deine App sieht jetzt gerade schlecht aus, weil wir wollen dir Dienstleistungen rund um die Verbesserung deiner App-Analytics verkaufen. Mhm. Yo. Und da wir sowas bei uns auch häufig brauchen in der Firma, weil wir eben, wenn wir eine neue App irgendwie uns überlegen, erstmal ein bisschen Research betreiben wollen, was so andere Apps da gibt und was die kosten und wie die ranken und was die vielleicht so für Umsätze machen können in etwa, brauchen wir sowas sowieso und deshalb baue ich das mal in klein für uns und dann irgendwann mit Stripe für den Rest von euch.
Mit Stripe. Mhm. Okay, da der Matt jetzt noch nicht genug rumgeheult hat, kommen wir zu unserer Kategorie Mimimi der Woche und Flydi darf anfangen. Mit Moment. Fastmail.
Ja, nachdem diese ganze Heartbleed-Geschichte war, wollte ich, sagen wir mal, bei den Dingen, die so integral in meinem Leben sind, auch irgendwie mal Two-Factor-Auth einschalten. Zumindest bei den Sachen, bei denen ich es nicht eh schon anhatte. Was ich auch bei Fastmail probiert habe.
Und es geht nicht.
Sie bieten Two-Factor-Auth an, aber auf eine Art und Weise implementiert, dass es für mich halt sinnlos ist.
Du kriegst ein Code-Gerät zugeschickt und musst dann immer einen...
Nee, die unterstützen sogar...
Jedes Mal kriegt er ein neues. Ja. Wenn er sich einloggen will, kriegt er per Post erstmal so ein neues Gerät zugeschickt.
Genau, und auf dem Gerät ist dann hinten ein Aufkleber drauf.
Genau, ist vor 5 Stunden ausgelaufen. Ja.
Die Art und Weise, wie das implementiert ist, ist irgendwie so, man merkt, das ist irgendwie rangefrickelt. Es ist, also Two-Factor-Auth ist bei denen implementiert, indem man einen Master-Passwort hat, was lang und komplex sein sollte, damit man sich da einloggt, aber mein normales Passwort ist ja lang und komplex. Und das kann man auch nicht durch einen zusätzlichen, durch irgendwie eine weitere Kennziffer per SMS zugeschickt oder über so einen Google Authenticator oder sowas, kann man das auch nicht zusätzlich schützen. Das heißt, das Masterpasswort ist ein Passwort. Das heißt, wenn mein Passwort irgendwo mal, sagen wir mal, im blödesten Fall jemand würde mir mein Passwort-Safe knacken, dann wäre da halt alles verloren. Und das kann man nicht sichern, sondern man kann sich noch zu seinem Masterpasswort zusätzliche Passwörter anlegen, um sich dann irgendwie damit einzuloggen, sollte jetzt zum Beispiel jemand die Kommunikation mitschneiden oder irgendwie einen Keylogger drin haben oder sonst irgendwas, dann kann man da quasi einen Teil von dem Passwort, den man dann ins Login-Feld eintippt, da von Hand reinschreiben oder irgendwie reinpasten und dann muss man noch ein paar Ziffern hinten ranhängen, um sich einzuloggen.
Und diese zusätzlichen Passwörter kann sie mehrere ausdenken.
Und zusätzliche Passwörter kann man mehrere ausdenken, aber was ich dann probiert habe, ist, okay, dann bin ich auf den Trichter gekommen, eigentlich wollte ich Two-Factor-Auth benutzen, um mein Hauptpasswort, mit dem ich mich ins Admin-Interface und so weiter einlogge, oder in mein Mail-Konfigurations-Interface, um das zu schützen. Aber geht ja nicht, weil ist momentan nicht so implementiert. Dann habe ich eigentlich gedacht, okay, ich kann mehrere unterschiedliche Passwörter anlegen, dann wollte ich zumindest mal generierte Passwörter, aber statische, die jetzt keinen zweiten Faktor haben, anlegen und für meine einzelnen Devices, also für meine beiden Laptops und mein iPhone zumindest mal
unterschiedliche Passwörter verwenden,
dass sagen wir mal, wenn eins der Geräte kompromittiert würde, dass dann
sperrst du nur das eine Passwort,
dass ich dann das einfach sperren, revoken kann und das Gerät und neu anlegen und dann könnte jemand, der das Passwort geklaut hat, damit nichts mehr anfangen. Das ist ganz nett, weil man kann da auch einstellen, dass man zum Beispiel nicht auf seine Mail-Einstellungen zugreifen kann, sondern man kann das Passwort nur benutzen, um die Mails abzuholen, zu lesen und Mails zu verschicken. Mhm. Aber ich konnte dann nur ein Passwort anlegen, was tatsächlich funktioniert hat. Alle, die ich danach angelegt hat aus irgendwelchen Gründen, haben nicht mehr funktioniert und ich konnte mich auf den Devices nicht mehr einloggen. Also habe ich jetzt halt für alle meine Devices ein Passwort und ich habe ein Passwort, um mich im Webinterface einzuloggen und meine Einstellungen zu machen. Mhm. Aber es ist halt alles nicht so implementiert, dass ich das jetzt irgendwie als bequem und sicher empfinden würde. Und die unterstützen alle möglichen Sachen. Also sie unterstützen unterschiedliche Mobile-Apps, unter anderem diesen Google Authenticator. Sie unterstützen, dass es dir per SMS zu schicken. Aber es ist halt irgendwie so, meh, implementiert. Also da steht auch drin, sie sind, also in der Dokumentation steht auch irgendwie drunter, sie sind sich bewusst, dass es irgendwie noch verbesserungswürdig ist und dass in den nächsten Monaten was kommen wird, um das abzudaten, aber es ist einfach im momentanen Zustand zumindest jetzt für mich nicht benutzbar und das nervt.
Sei froh, dass es nicht so schlimm ist wie bei der Telekom, weil ich habe jetzt so einen Handyvertrag bei der Telekom und wollte mir mal meine Rechnungen wieder angucken, weil die muss man ja bei der Steuer und so abgeben und blablub und deswegen mal runterladen und angucken. Und dann sagt das Ding zu mir, nee, so wie sie es immer gemacht haben, geht's nicht mehr. Sie müssen jetzt hier eine Telekom-Login anlegen. Mhm. Und ein Telekom-Login anzulegen, muss man sich eine @t-online-Adresse zulegen, falls man nicht zufällig schon eine hat. Und das preisen sie dir ganz groß an. Du hast jetzt hier x Gigabyte neuen Speicher und total toll Cloud-Storage, den und kein Mensch braucht.
Ganz neu, Transportwegverschlüsselung deiner E-Mails. Ja.
Transportwegverschlüsselung,
ja. Bam. Internet Mail
Germany. Das ist der größte Scheiß überhaupt. Also jetzt musst du dir extra so eine scheiß Telekom-Adresse anlegen. Also T-Online-Adresse anlegen. Und kriegst da wahrscheinlich E-Mails hingeschickt, die kein Mensch will. Und ich finde das eine absolute Frechheit. Also ich meine, wo ist denn das Problem, einen Login zu nehmen, der nicht von irgendeinem neuen Service abhängt, der irgendwelche tollen Sachen macht, die keiner braucht? Also ich meine, sie zwingen dir jetzt so eine komische T-Online-Adresse auf, die keiner verwenden will. Es sei denn, du hast zufällig schon eine, weil wenn du Telekom-DSL-Kunde bist, hast du ja automatisch wahrscheinlich eine. Aber nee, du musst jetzt als Mobilfunkkunde dir extra so eine komische Adresse zulegen. Ich meine, dann habe ich gedacht, naja, nimmst du mal deine alte, die du von früher irgendwie hast? Nee, geht nicht, sagt er. So, dann wäre die nächste Idee, okay, nimmst du irgendein zahlengeneriertes Dingsbums-Teil, und dann musst du dir das noch merken. Das ist halt auch scheiße irgendwie. Ja, also das, ich finde es eine Frechheit. Absolut.
Das hat die dass Telekom. Das,
ja, aber sie könnten auch mal irgendwie nett sein. Ich meine, ich schmeiß ja, denen schon Geld es in den Rachen.
Die dafür, Telekom.
Dass sie was verstehst du und, an diesem Es ist die Telekom nicht? Weil Telekom.
Weil Telekom.
Weil Telekom, Telekom. Weil Facebook.
Ja, ich habe gedacht, die wollen besser werden.
Ja, nee, ist klar.
Hm. Die wollen vielleicht mehr Geld machen.
Die wollen Geld machen, indem sie noch Service verschenken, den keiner braucht.
Ja,
jetzt halten die da irgendwie 25 GB Platz für mich bereit, den ich nie brauchen werde.
Ja, davon gehen und, die aus. Sonst ja, könnt ihr ja keine 25 GB geben. Und hosten
Spam-Mails für mich, die ich nie abrufen werde.
Das ist doch alles, hört sich alles
was,
genau
was, an. Was soll das? Es macht keinen Sinn.
Does not compute?
Nee, ja.
Ja, aber das sollte dich doch freuen, dass die Telekom sozusagen an dir ein schlechtes Geschäft macht.
Echt mal.
Ja, aber sie zwingt mich dazu, diesen Scheiß zu machen. Und dann muss ich noch irgendwelche AGBs abnicken, die ich sowieso nicht lese und an die ich mich nicht halte.
Das ist ja verrückt. Du liest
da sonst steht wahrscheinlich drin, wir legen Ihnen jetzt eine Telekom Plus Fabrik-Dings-Adresse an, Telekom E-Post-Briefadresse an und Sie müssen hier
Entschuldigung, die Telekom war bei DE-Mail dabei.
Was weißt du eigentlich, Ingo?
So viel zu Hallo, Political die, Correctness.
Die Telekom ja. und die Post waren mal ein Unternehmen. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Das ist mir doch völlig egal. Dass der eine den anderen da irgendwie rausgeschnitten hat und rausgeblutet ist, ist mir doch völlig Pumpe egal. Auf jeden Fall musst du die garantiert abrufen und sie zwingen dich wahrscheinlich noch 30 Cent pro E-Mail zu bezahlen, die da irgendwie ankommen. Ja.
Ja.
Steht da wahrscheinlich in den AGBs, die ich nicht gelesen habe.
Übrigens, für jede E-Mail, die sie erhalten, müssen sie 30 Cent zahlen.
Ja.
Und wir buchen das automatisch ab und es sieht aus, als wäre es eigentlich ein Telefonat.
Moment. Und das sind E-Mails aus dem Inland.
Natürlich.
Inland. Ja. Ausland.
Kostet extra.
Und vor allem, sie nehmen auch fürs Ankommende und dann kommen da nur Spam-Mails an.
Traurige Geschichte, ja. Mann.
Nee, also es ist, finde ich, eine Frechheit von denen. Also ich meine, wenn sie schon so einen blöden Telekom-Login für, wir haben jetzt ein Login für alle deine Dienste, ist ja schon mal nicht schlecht, ja. Also wenn du einen T-Mobile-Account und einen TDSL-Account und was weiß ich, was noch für Accounts alle haben, gibt, dass du nur einen benutzt, okay, kann ich verstehen. Aber dass sie dir dann so eine komische T-Online-Adresse aufzwingen, ist einfach scheiße. Und nee. Also ich hätte gern so einen Haken überspringen. Will ich nicht, brauche ich nicht. Aber gab es nicht.
Oh,
ja.
So eine traurige Geschichte.
Es, wer sich auskennt und man das irgendwie doch umgehen kann, möge sich mal bitte melden. Oder wo man Beschwerdebriefe an die Telekom hinschicken muss, muss ich noch machen. Sagen, ihr seid scheiße. Ich bezahle euch regelmäßig Geld dafür, dass ihr eine dumme Leitung seid und dann macht ihr noch so einen Scheiß.
Sie wollen halt keine dumme Leitung sein.
Ja, aber sie sind eine dumme Leitung. Mehr will ich nicht. Ich will ihnen Geld in den Rachen schmeißen, dafür, dass sie mir Internet aufs Telefon bringen. Mehr will ich nicht. Ja? Dass sie mir noch kostenlos x Trillionen SMS geben, ist nett. Braucht zwar auch kein Mensch, aber...
Und 5 MMS.
Und ein E-Post, und Join
umsonst bis St. Nimmerleinstag.
Und ein DE-Mail.
Und ein DE-Mail und ein Join.
Nee, ein DE-Mail-Mail nur.
DE-Mail-Mail.
Du kriegst nur eine DE-Mail-Mail.
Ja, ja. Und Join. Eine neue App für Join und kostenlos jetzt. Bis immer.
Was für ein Ding, Join?
Ja, das war dieser komische Messenger.
Ah, dieser Shit,
SMS-Ersatz-Messenger. Ja. Das Ding, was vor Threema kam. Und nach SMS.
Geil.
Gleichzeitig mit WhatsApp. Also das, was kein Mensch benutzt jedenfalls.
Mhm. Ja, ja.
Gut, heulen wir doch über die Bahn rum, nachdem wir gerade schon über die Telekom rumgeheult haben, heulen wir über die anderen deutschen großen Unternehmen rum.
Bahn.
Ja, es gibt ja diese DB Navigator-App, mit der man ja so Zugpläne angucken kann und irgendwie theoretisch sich Karten buchen kann. Ist ja alles auch ganz nett. Also ich fange jetzt nicht damit an, dass man den Datepicker... oder es gibt diverse UI-Probleme mit der App und es gibt diverse Probleme mit dem Checkout-Prozess, dass man zum Beispiel, wenn man eine Bahncard hat, dann kann man die nicht irgendwo zum Schluss noch hinzufügen und sagen, hey, ich möchte jetzt übrigens Rabatt haben. Nein, das muss man sofort
beim Anfang,
wenn man nach einer Bahnverbindung sucht, muss man angeben, hey, ich habe hier eine Bahncard, ansonsten bekommt man halt keinen Rabatt mehr. So.
Kannst du aber als Standard speichern, dass er es immer nimmt.
Ja, das ist auch, also, und dass sie da irgendwelche Datepicker in der iOS-App drin haben, bei denen so ohne weiteres nicht klar ist, wo man jetzt hinklicken muss, um sie wieder zu schließen, ist auch eine andere Sache.
Stimmt, das ist mir auch die Woche aufgefallen.
Das ist auch so ein ziemlicher Usability-Fail.
Warte mal, wo klicke ich jetzt hin, dass das Ding wieder zugeht?
Ja, eben. Also wenn man mal weiß, dass es dann irgendwie so ganz leicht farbig markiert ist, was man da gerade ausgewählt hat und dass es wieder zuklappbar ist, dann geht es so. Daran könnte ich mich auch gewöhnen. Da sage ich halt, okay, das ist halt eine App, die hat ihre Problemchen. Aber ich war jetzt über Ostern auch so ein bisschen verreist und war da irgendwie bei meinen Eltern und habe gedacht, ja so, okay, ich mache das jetzt mal digital, weil ich will nicht so Papierscheiß mit mir rumschleppen. Auf dem Hinweg habe ich über die Webseite das Ticket gebucht und habe da irgendwie meine Bahncard angegeben und dann irgendwie halt mit Kreditkarte bezahlt. Alles recht und schön. Der Checkout-Prozess ist immer noch furchtbar. Und auch die Art und Weise, wie man dann, oh, du hast jetzt 1000 Optionen, mit denen du dich identifizieren kannst. Und oh, du musst jetzt hier noch irgendwie deine komische Rabattnummer oder sonst irgendwas raussuchen. Ist alles egal, es hat funktioniert. Und ich dachte, okay, ich bin jetzt zumindest am Anfang des 21. Jahrhunderts und ich habe so mein Bahnticket auf dem Handy. Und es hat halbwegs funktioniert. Bei der Rückfahrt habe ich auch gedacht, ja, das mache ich jetzt mal schnell. Ich hatte allerdings keinen Laptop dabei. Ich habe mich in die Bahn, in die DB Navigator App eingeloggt, habe das probiert und ich weiß nicht warum, aber aus Gründen hat sich die App geweigert, mir dieses Ticket zu buchen und hat behauptet, meine Kreditkarte, die irgendwie in mehreren Jahren erst abläuft, die wäre ungültig und ich habe bis heute nicht rausgefunden, was das Problem war. Jedenfalls, ich war einfach nicht in der Lage, da ein Ticket zu buchen und das ist nicht das erste Mal, dass es vorkam, sondern es ist schon ganz oft, also ich sage es mal so, ich war noch nie in der Lage, auf meinem iPhone ein Bahnticket zu kaufen, noch nie. Das und ich habe es schon mehrfach probiert.
Ich habe es schon gemacht.
Also ich habe es auch schon gemacht.
Und ich hatte es auf meinem alten Nokia-Phone und das war kein Problem. Dieser QR-Code war zwar nur so groß, aber es hat irgendwie funktioniert und das fand ich erstaunlich.
Ja, also die Sache ist, ich habe dann auch nochmal probiert. Übrigens, ich war dann irgendwie, das komische, wackelige DSL bei meinen Eltern ist ständig ausgefallen. Das heißt, ich hatte auch noch dann Edge und das hat auch noch alles immer so furchtbar lang gedauert. Und dann habe ich es mal mit der mobilen Webseite probiert. Und da konnte ich mich dann durchklicken und da konnte ich aber nicht angeben, ich möchte das jetzt über die App downloaden, sondern nur irgendwie per MMS, bla bla bla. Und da ich ehrlich gesagt dafür Angst hatte, MMS zu empfangen, weil ich nicht wusste, ob mein Telefon das überhaupt verträgt.
Ich hatte davor Angst, MMS zu empfangen.
Hätte alles passieren können.
Ich habe noch nie eine MMS empfangen. Woher weiß ich denn, dass der QR-Code da richtig dargestellt wird oder sonst irgendwas funktioniert? Jedenfalls habe ich dann aufgegeben und
verloren, komplett gewonnen.
Ich hab aufgegeben und bin dann zum Automaten gegangen und habe mir dort ein
Ticket. Und das ging. Das ging direkt.
Und das ging, weil da kein iOS drauf läuft.
Das hat direkt funktioniert, ja. Also
das ist eine ganz echt traurige Geschichte. Ich habe es tatsächlich geschafft, mit diesem DB-Navigator schon mal ein Ticket zu kaufen. Das hat auch alles funktioniert. Früher konntest du aber nicht, was mich genervt hat. Also du stehst in Berlin auf einem S-Bahn-Bahnhof und dann hast du halt nur die Automaten, die dir S-Bahn-Tickets verkaufen, aber keine Bahntickets. Was mich ziemlich genervt hat. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, dann nimmst du diese Bahn-App. Damals waren es noch die zwei Apps. Ja. Mittlerweile ist es ja Gott sei Dank nur noch wieder eine. Das hat mich ja auch total genervt, dass sie das irgendwann mal getrennt haben.
Ich habe das übrigens auch mal versucht, mobil zu machen. Und dann musst du dir ja erstmal auf dem Handy dann deinen Account anlegen und dann deine ganzen Adressdaten eintippen.
Ich habe das in Heidelberg mal tatsächlich für ein R&V gemacht. Also weil ich in letzter Zeit auch hin und wieder mal in Heidelberg war und da irgendwie auch öffentlichen Personennahverkehr. Und ich habe das sowohl in Heidelberg mit der RNV-App gemacht oder VRN oder wie auch immer, als auch hier in Stuttgart mit der VVS-SSB-App habe ich alles komplett mobil eingerichtet und es ging.
Ja.
Also es war zwar Pain in the Ass, keine Frage irgendwo, aber es ging und ich mache das seither immer nur noch so, dass ich, immer das Handy-Ticket da.
Boom. Die SSB-App, also hier für Stuttgart benutze ich auch regelmäßig und kaufe mir da die QR-Codes.
Ja, aber so ist es doch.
Ich hätte gerne heute folgenden QR-Code.
Du hättest gern einen QR-Code.
Ein QR-Code, der valide ist und mich berechtigt zum Antrag. Und ich hatte tatsächlich letztens einen Bus, der wollte diesen QR-Code sehen.
Also der Bus, beim Bus wollen sie das eigentlich immer sehen, wenn du vorne anstehst.
Ja, aber da wollte der Bus das sehen. Du musstest das vor so ein Lesegerät halten.
Nicht der Busfahrer, der Bus.
Der Bus wollte
Kommt der Bus hergefahren.
Gehe ich so rein und zeig ihm das Ding so und dann sagt er, halte mal davor. Und ich, wie jetzt, wo jetzt? Bin ich im 21. Jahrhundert? Ihr prüft es echt ab. Ja, war völlig perplex. Der hat mich angeguckt, wie ein Auto. Ich ihn auch.
Es ist ein Auto, ein großes Auto.
Busse gucken alles andere an wie Autos. Ja.
Und musste diesen QR-Code davor halten und da hat er den eingescannt. Ich war völlig baff. Dass es tatsächlich Busse gibt, wo das abgeprüft wird, ob ich ein valides Ticket habe. Sonst gucken die da ja immer nur so mit so einem halben Auge drauf und denken, oh, schon wieder so ein Spender mit dem Handy. wird schon richtig sein, geh mal durch, Junge. Und nee, da hat er tatsächlich, hätte ich nicht einen alten einfach zeigen können, wie ich sonst immer mache. Aber zurück zu dieser DB Navigator-App. Also ich habe es geschafft, ein Ticket da zu buchen. Das hat auch funktioniert und wurde auch im Zug erkannt. Du hattest halt früher das Problem, dass du dann kein City-Ticket hattest am Ort, wo du hinfährst. Mhm. Und das hat mich halt genervt. Ja. Mittlerweile geht das wohl auch irgendwie. Ja. Was mich aber noch mehr genervt hat, ich habe versucht, nicht mit dieser App, sondern ganz normal auf der Webseite, ein Ticket zu buchen, habe das dann auch geschafft und habe mich dann an einer Stelle verklickt, habe es aber schon gebucht. Und so irgendwie bei allen Webseiten, die wir kennen, kannst du danach einfach sagen, ihr Scheiße, abbrechen, vorbei, zack, zurück, ja. So, bei Google könntest du sagen, 15 Minuten hast du Rückgaberecht, bei, keine Ahnung, gib mir mal ein Beispiel, bei allem Möglichen könntest du irgendwie sagen, ja, ist ja noch nicht bearbeitet worden, brecht mal diesen Scheißprozess bitte ab. Aber nicht so bei der DB, die schicken dir dann erstmal tatsächlich den Brief nach Hause und du musst dieses blöde Ticket wieder zurückschicken. Und ich habe gedacht, kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr habt das Ding noch nicht mal bearbeitet, ihr habt es nicht ausgedruckt, ihr habt nichts damit gemacht. Ja, es muss doch wohl die Möglichkeit geben, dieses scheiß Ticket einfach nochmal abzubrechen, zu sagen, nee, ich habe mich da verklickt, ich will es nochmal neu machen. Nee, da wollen sie dann wirklich 15 Euro dafür haben.
Die scheiß Huren, ey.
Ja, obwohl das online überhaupt kein Problem wäre, zu sagen, Dingsbums, abbrechen.
Dingsbums.
Ja, abbrechen, will ich nicht.
Das ist online noch nie ein Problem gewesen.
Ja. Was macht ihr da?
Flydi zeigt auf Dinge und fotografiert sich
damit. Ich zeige auf Dinge. Mhm. Never mind.
Ja. Warum machst du sowas?
Wichtige Internetforschung.
Werdet ihr später rausfinden.
Ja, ja, mir ist vorhin noch eine Sache, ich habe da auch mal einen Screenshot davon gemacht, ist mir aufgefallen. Bei diesem VRN-Ticket, man kriegt das dann echt wie so einen komischen, wie so einen Abriss. Kriegt man hier so ein Ticket. Bei RNV heißt das in Heidelberg. Die haben das noch nicht so mit den QR-Codes, sondern man kriegt dann so irgendwie so eine laufende Nummer, die steht dann da unten. Und dann gibt es den tagesaktuellen Prüfungscode, der steht hier rechts. Der war an dem Tag Banane.
Das ist schon super.
Daran kann anscheinend dann der Kontrolleur überprüfen. Heute ist alles Banane. Ist der
Code Banane. Das irgendwelche aussprechbaren Worte sein. Das ist schon gut.
Ich habe keine Ahnung.
Und wie ist der Code heute? Banane.
Das ist einfach so. Erstes Passwort,
Banane. Sagen Sie den Geheimcode.
Wenn die denn morgens gedrillt? Also heute, Leute, ist das Codewort Banane. Ja,
das ist halt so wie... Das ist nicht mehr Passwort Swordfish, ist Passwort Banane.
Genau, das ist halt immer so bei Einsatzbesprechung. Sitrep, okay, jetzt, was ist der Code? Wird dann immer auf einer digital verschlüsselten Funkkanal wird immer alles rumgegangen. Alle zu jeder vollen Stunde müssen sie alle auf den Kanal wechseln und dann wird der neue Code für den Tag durchgesagt. Das siehst
du die ganzen Kontrolleure an ihrem Funkgerät und plötzlich kommt da Gurkenhobel.
Gurkenhobel. Also einmal war es irgendwie Banane und einmal war es irgendwie Delfin oder so. Es sind immer komische Dinge.
Mhm.
Ja. Geil. Die haben da Humor.
Ja, besser als CDB. Die hat überhaupt gar keinen Humor.
Ja. Ja, gib so einen QR-Code mal irgendwie über Funk durch. Heute, der QR-Code des Tages. Das ist ein Dial-Up-Geräusch.
Das war doch ein bisschen gut.
Das, das musst du dann bei der Ausbildung auch lernen, das zu lesen. Also zu hören.
Mhm.
Zu
verstehen. Ja. Und digital im Kopf analog umzuwandeln. Genau.
Mhm. Alright.
Dann, du wolltest noch heulen über Dark Eyes und unser Podcasting-Equipment?
Also nee, eigentlich nicht. Wir haben ja alles gemacht.
Funktioniert alles.
Funktioniert alles perfekt, so wie immer.
Müsstest nur neu kompilieren.
Ja. Und alles. Nur Dark Eyes neu kompilieren. Das war total einfach. Also erstaunlicherweise gab es keine Dependencies zu irgendwelchen neuen Sachen.
Das hat nur eine Stunde gedauert.
Und vor allem, wir haben nichts geändert. Ich weiß gar nicht, warum es plötzlich nicht mehr ging.
Okay, also wir hatten das Problem, dass es nicht funktioniert hat und dann mussten wir es alles neu machen.
Der Klassiker, wenn irgendwas nicht mehr ging, es hat nie irgendjemand irgendwas geändert. Ja. Niemand hat die Absicht, was zu verändern.
Aber es ging plötzlich nicht mehr.
Und es ging einfach plötzlich nicht mehr.
Und jetzt mit der neuen Version, also wir sind von der Version Dark Eyes 020.1 auf 1.2 gegangen. Also so ein Vierjahressprung und jetzt geht's irgendwie.
Vier Jahre in die Zukunft. Ihr wart noch in der Vergangenheit,
jetzt sind wir in der Zukunft.
Das ist einfach wunderschön.
Kommen wir zu den Picks.
Geil.
Genau.
Randall pickt sich selber.
Shameless Self-Plugging.
Warum machst du sowas?
Weil es geht. Wir entwickeln bei uns gerade eine kleine App und die heißt Paperbag. Und im Wesentlichen ist das auch eher so ein Dogfooding-Projekt. Weil wir irgendwann festgestellt haben bei uns, also im Wesentlichen mein Designerkollege und ich, dass wir keine App haben, wenn wir unsere Lebensmittel einkaufen.
Mhm.
Es gibt dann da so verschiedene Apps wie Wunderlist, Things und so weiter. Die sind aber alle nicht wirklich dafür geeignet. Da fehlen dann immer so entsprechende Details, wie beim einen irgendwie so eine Liste von Lebensmitteln, also Sachen, die man kaufen will, oder die Fähigkeit, irgendwie über einen Textstring einigermaßen intelligent zu parsen, dass ich jetzt irgendwie 2 Liter Milch kaufen will und dass er dann Milch und 2 Liter daraus passt. Und uns ist dabei auch immer aufgefallen, dass wir immer vergessen haben, dass wir irgendwie tonnenweise Einkaufstüten daheim rumliegen haben. Und jedes Mal aber beim Aldi oder beim Lidl oder sonst irgendwo dann am Schluss an der Kasse eine neue Einkaufstüte mitnehmen für, was weiß ich, 19 Cent oder so.
9 Cent.
Und ja,
außer du nimmst die guten.
Mehr als eine SMS verschicken, auf jeden Fall. Mhm. Je nachdem, außer du nimmst die dann die
MMS.
Gefrier, genau, das ist die MMS-Tüte, das ist die, die auch kühl halten kann. Und dann gibt es natürlich auch immer noch so, ich glaube zumindest beim Edeka und gibt's so, gibt es dann auch immer so Jutebeutel und ich weiß nicht was. Und dabei ist uns halt aufgefallen, es gibt dann verschiedene Statistiken, dass jedes Jahr irgendwie hier bis zu 1 Billion Plastiktüten produziert oder in Verwendung sind und dass halt die ganz schlecht verrotten und dass die irgendwann dann immer so in der Umwelt landen. Und dann haben wir überlegt, das ist doch eigentlich doof und haben das noch als Feature mit eingebaut. Spätestens das ist ein Feature, das keine der anderen Apps, die wir gerade kennen, so hat. Dass man vor dem Einkauf daran erinnert wird, doch bitte irgendwie seine Einkaufstüten oder so mitzunehmen und nach dem Einkauf auch gefragt wird, hast du jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass die Welt sozusagen ein kleiner, besserer Platz wird? Und momentan sind wir mit der App im Beta-Test und wer uns da gerne helfen möchte, ist jetzt hiermit herzlich eingeladen. Wir haben noch ein paar Slots frei. Es ist momentan eine reine iOS 7 App und nur fürs iPhone. Und ich habe in meiner Freizeit schon mal mit einem Android-Port davon angefangen, aber momentan ist meine Zeit sehr begrenzt. Vielleicht will da auch jemand helfen, ich habe keine Ahnung. Überlegt es euch. Und wenn ihr irgendwie Feedback oder Ideen habt oder auch eben, wenn ihr testen wollt, es gibt da so einen Dienst, der heißt Hockey-App, den kennt hier, glaube ich, langsam jeder auch.
Kenne
ich. Und da haben wir so ein Recruitment gestartet, da kann sich jeder bei uns bewerben und testen.
Helfen. Genau, da müsst ihr ja irgendwie die krassen Sachen coden. Coden Sie einmal, was codet man so standardmäßig in den Recruitment-Dinger? Einmal die Fibonacci-Zahlen.
Da muss man gar nichts coden, da muss man nur sagen. Da geht es um andere
Dinge. Du kannst dich darauf bewerben, Beta-Tester für eine App zu werden, so, um die dann auszuprobieren.
Achso, ja, dann, genau. Das heißt, wie viele Apps haben Sie im App-Store schon runtergeladen? Und dann musst du sagen, 5 Millionen. Und
dann musst du die richtige Antwort finden.
Genau.
42.
Ja. So. Hey, also ich finde es bei Hockey-App ziemlich cool gelöst. Man kann halt einfach so ein simples Recruitment aufmachen, kann auch sagen, okay, automatisch alle accepten, die sich da bewerben oder halt von Hand freischalten. Und man kann dann auch noch so einen Text irgendwie angeben, warum sollten wir dich auswählen, dass du unsere App testest. Den kann man dann auch ein bisschen customizen. Das finde ich ganz nett gemacht.
Geil.
Ja. Und ja, wir hoffen, dass wir das Ding irgendwie noch dieses Frühjahr dann endlich mal in den App Store bringen.
Ja. Ich hoffe ja, dass dann in irgendwie einem Update noch irgendwann mal so ein bisschen Sync mitkommt. Das fände ich nämlich total gut, weil das ist so mein ultimativer Use Case für solche Apps, die mit anderen Leuten im gleichen Haushalt synken zu können.
Mhm. So. Wirklich vollkommener Sync oder reicht ja auch so ein Sharing? Also was wir gerade eingebaut haben, ist, dass man aus so einer Einkaufsliste, wie man sie jetzt gerade hat, so eine Art Dropbox-Share-Link erzeugen kann. Also die wird dann an den Server hochgeladen und es wird ein Permalink davon erzeugt und den kann man verschicken. Da gibt es dann eine Webversion davon. Man kann das auf dem iPhone direkt aufmachen und kann das bei sich importieren. Ja. Changes werden dann aber nicht zurückübertragen, weil Sync halt schwer ist.
Ich meine schon
Sync
so
ist hart. Let's go shopping.
Ja. Genau, Sync ist hart. Also ich meine schon nur so einen richtigen Sync. Also der Use Case ist halt, einzelne Leute gehen mal zusammen einkaufen, gehen mal unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten einkaufen. Jemandem fällt unterwegs was ein, was man denn so brauchen könnte, schreibt es rein. Die anderen Personen sehen das und können das dann halt kaufen und abhaken und man hat so ein bisschen eine Kommunikation, was man sonst so braucht.
Das Schwierige daran ist, also witzigerweise ist es kein technisches Problem.
Ja.
Also ich das noch kurz hier ausführen kann. Wir haben da viel drüber geredet bei uns intern, haben da auch unsere Einkaufsverhalten irgendwie mit den paar Testern, die wir schon hatten, irgendwie abgestimmt. Und wir sind dahinter gekommen, dass es eigentlich kein technisches Problem ist. Ja, Sync ist nicht einfach, technisch umzusetzen.
Aber
es ist eigentlich eher ein technisch kriegt man es hin, es ist aber eher ein kommunikatives Problem. Also die App wird riesig schnell komplex. Wenn ich jetzt so Features einbaue, wie zum Beispiel, also jetzt habe ich bei der Liste was hinzugefügt. Du bist gerade im Einkaufen, jetzt musst du darüber benachrichtigt werden. Jetzt hast du den Einkauf abgeschlossen, aber es gab gewisse Dinge nicht.
Mhm.
Wie benachrichtigst du den anderen jetzt, indem du das angehakt lässt? Jetzt musst du irgendwie eine Nachricht schicken. Und für all das haben wir im Prinzip dann irgendwann gesagt, okay, gut, zumindest für eine Version 1 ist das von der Benutzerinteraktion, gar nicht von der Technik,
ja.
zu komplex, zu kompliziert, dann muss man halt auf die klassischen Kommunikationskanäle zurückfallen und sagen, hey, hier, sorry, kannst du bitte noch das und das einkaufen? Also per WhatsApp.
Aber
nur per WhatsApp.
Nicht per Threema.
Nur per WhatsApp. Threema ist verschlüsselt und ist gar nicht okay. Nee.
Nicht cool. Da können wir gleich mitschauen, was die da geschrieben hat.
Nee, ich denke, potenziell müsste man es vielleicht gar nicht so kompliziert machen, aber da können wir mal irgendwie off-air drüber reden.
Genau.
Ja. Aber coole Sache. Ich habe das auch mal ein bisschen ausprobiert und benutze es so ein bisschen für mich persönlich. Ist eine schöne App geworden. Oder ist ja noch in Entwicklung.
Ist noch im Werden, ja.
Ist noch im Werden. Es wird eine schöne App, sagen wir es mal so. Okay. Dann habe ich was Einfaches, nämlich eine Webseite, die nennt sich pointerpointer.com. Und die ist lustig, weil das ist eine Webseite, da bewegt man irgendwo in einem schwarzen Kasten seinen Mauszeiger.
Macht das Sinn?
Und dann werden Bilder angezeigt, wo Leute mit Fingern auf den Mauszeiger zeigen. Und krass. Immer andere Bilder. Und die sind teilweise lustig, teilweise weniger. Aber es zeigen immer Leute auf deinen Mauszeiger. Und das finde ich irgendwie, ist ganz nett gemacht. Es haben schon Leute gefordert, dass es irgendwie
geht's nicht.
So eine Seite geben sollte mit Bildern von mir, wie ich auf Dinge zeige. Deswegen habe ich vorhin mit meiner Webcam auf Dinge gezeigt.
Aber die kannst du nicht, also die hast du nicht bei Pointer hochgeladen.
Nein.
Okay. Oh, ich suche hier die ganze Zeit.
Was? Da sind ziemlich fiese Bilder auch dabei.
NSFW?
Oh, was ist denn mit ihr?
Sie blutet halt
irgendwie. Holy shit.
Ja.
Ich glaube, jetzt ist gerade die Webseite total überlastet.
Also bei mir tut es gar nicht mehr jetzt.
Ja, aber es kann man sich mal so ein paar Minuten mit beschäftigen.
Macht
total viel Sinn. Ja, doch, ist ganz lustig. Ich komme jetzt nicht mehr raus. I!
Penis? Warum guckst du dir schon wieder Penis an?
Ja. Jo.
Mach das in deine
Folge. Zeigen, lass das.
Ich kann ja auch nichts dafür, wenn die da...
Hör auf. Pfui.
Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, na gut, okay.
Ja, also, ja,
wir sind jetzt
das
beschäftigt.
War's bei mir. Ingo?
Ja, nein, nicht ich.
Nee,
bin nicht
Felix
dran.
Ist
Felix
dran.
Ist dran mit seinem ButterFS.
Oh yeah, es gibt ButterFS und
ja,
ButterFS ist ja cool. Das,
ja, es ist ja das Jahr des ButterFS.
Genau, auf dem Desktop.
Genau.
Und es gibt Deduplication für ButterFS. Das heißt quasi, du hast eine Sache und du hast sie dann aber n-mal auf deinem Betriebssystem. Auf deiner Festplatte. Und dafür gab es früher quasi ein Tool, um das nachzuziehen, weil du zum Beispiel, du kopierst von irgendwo von der alten Festplatte quasi auf das neue ButterFS drauf und da sind irgendwie die ISO 5-mal gleich oder ein bisschen anders, aber das ist gut genug, dass man das immer noch deduplizieren kann. Die Sache ist halt nur, wenn du das quasi einmal von irgendwo kopiert hast, dann ist es jetzt auch wieder n-mal drauf auf deiner Festplatte. Und es gibt von ButterFS aktuell keinen offiziellen Inline-Magic-Bonus-Features, die quasi das für dich löst, dass sie sagt, okay, ich habe es schon mal bei mir auf der Festplatte, das heißt, ich brauche es nicht nochmal zu kopieren, sondern ich zeige dir nur hin. Das kommt aber bestimmt irgendwann bald, in diesem Jahr vielleicht sogar noch. Es gibt aber ein Tool, das nennt sich BDUP und das ist quasi die Implementierung oder der Proof of Concept, dass man diese Deduplizierung nochmal nachholen kann. Das Problem ist halt, das funktioniert nicht und ist eigentlich kaputt und hat noch nie wirklich gut funktioniert und stirbt und explodiert und die ganzen Leute sind voll traurig auf der Mailingliste und alles Mögliche. Aber es gibt jetzt eine neue Implementierung in C, die wohl auch relativ performant sein soll und die hat ganz viele coole Features und benutzt den neuen quasi die neuen APIs von ButterFS und macht alles viel besser und ist jetzt auch auf der ButterFS offiziellen Webseite mit drauf, wenn man nach der Application für ButterFS sucht und das sieht relativ cool aus. Und
hast du es schon ausprobiert?
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube, es funktioniert.
Okay.
Weil es kam auf der Mailingliste, deswegen muss es stimmen.
Mm. Ja, gut. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass es das gibt irgendwann mal.
Ja.
Ich würde es halt gern einfach in ButterFS selber drin haben.
Ja, auf jeden Fall inline, also in Band. Das heißt, wenn du was rüberkopierst, dann schaut
er
nach
und
sagt, okay, jetzt muss ich es halt nicht machen. Ja. Und du musst ihm nicht erst sagen, dass er Reflinks machen soll, sondern er soll es einfach immer richtig tun. Und alles andere ist einfach Quatsch.
Ja.
Weil du willst es ja nicht 5-mal haben, du willst es genau 1-mal haben.
Ja. Oder du willst es 5-mal sehen, aber nur 1-mal haben.
Ja, richtig. Das ist alles genau richtig. Ja. Ja. Aber das ist, wenn das alles kaputt ist, ist Quatsch einfach.
Gut. Dann Harry Potter.
Genau, Harry Potter als 80er Jahre Anime. Fand ich sehr lustig, ist ein Video, kann man sich anschauen. Und dann
muss
macht
man
alles,
sich anschauen.
Ja. Das macht alles viel mehr Sinn.
Auf jeden Fall macht das alles Sinn.
Genau, kann man sich später anschauen.
Das Rick and Morty.
Ja,
während ich hier 80er Jahre Harry Potter gucke.
Also ist eine der coolsten Serien, die ich in der letzten Zeit neu entdeckt habe. Rick and Morty ist eine Comic-Serie. Ist so, ich würde es mal ein bisschen beschreiben als eine durchgeknallte Version von Futurama, die so ein bisschen den bitterbösen Humor von South Park mitbringt. Also es ist sehr viel schwarzer Humor, Science-Fiction-lastig, lustig, geht unter die Gürtellinie, ist total großartig und sehr viele Leute, die ich kenne, fanden es toll. Deswegen habe ich mir es auch mal angeguckt und ich habe jetzt irgendwie die erste Staffel, die es momentan gibt, die, glaube ich, 12 oder 13 Folgen relativ schnell durchgeguckt. Ist auch so eine Serie, die man mal so schnell nebenbei gucken kann, weil da so eine Folge nur 20 Minuten geht oder 25 Minuten. Und ist total großartig. Und ich habe hier nochmal so einen Blogpost vom Filmkritik Hulk verlinkt, der auch findet, dass Rick and Morty die tollste Serie seit.
Da muss es stimmen, wenn der Filmkritik Hulk das sagt. Ja.
Also wird auch produziert von zwei Leuten, die man vielleicht kennt, von Justin Roiland. Der ist, glaube ich, unter anderem von Adventure Time bekannt.
Oh yeah.
Und Dan Harmon, der hat unter anderem war unter anderem bei Community und so Geschichten beteiligt. Also das sind auch zwei Leute, die irgendwie mit Comedy schon viel gemacht haben und ist unglaublich lustig. Vielleicht nicht jedermanns Humor, aber ich finde es toll und guckt euch an. Es geht um einen, ganz kurz ausgedrückt, es geht um einen verrückten Professor, der seinen Enkel in fremde Dimensionen entführt und Schabernack mit ihm baut. Und der Enkel ist nicht so der Hellste und so Geschichten. Ja.
Geil.
Mhm. Okay. Lustig. Mal reingucken.
Ja, also guck's mal an. Die erste Folge war, finde ich, auch ein bisschen Gewöhnungsbedürfnis. Ab der zweiten wird's total großartig. Also, guckt es euch mal an.
Total.
Okay, dann Kosmos?
Genau, Kosmos. Es gibt seit ein paar Wochen, Monaten mittlerweile regelmäßig neue Folgen von Kosmos, der Neuauflage vom Original von Carl Sagan, was der damals in den 80ern gemacht hat. Dieses Mal auch mit Dings, was ist denn der Astrophysiker? Neil deGrasse Tyson, den man vielleicht auch schon vorher kannte, und das ist sehr nett, eine sehr nett gemachte Dokumentation über wie funktioniert unser Universum, aktueller Stand der wie soll ich jetzt mal sagen, aktueller Forschungsstand, was so physikalische Themen angeht, oder sagen wir mal andersrum, Themen der Physik oder Themen der Astrophysik oder Themen, wie unser Universum funktioniert. Und ja, ist cool. Es gibt auch einen Retina-Cast, eine Pilotenprüfung dazu, könnt ihr euch mal anhören. Habe ich es leider nicht mehr dazu geschafft, da mitzumachen, aber der Marcel und der Chef haben darüber geredet.
Ja, habe ich in meinem Podcatcher auch schon gesehen, aber auch noch nicht gehört. Ja.
Und also ich finde, es ist ziemlich cool gemacht. Es scheint gerade so, was so die geschichtlichen Dinge angeht, da der Chef ja irgendwie hier Technikhistoriker ist, da hat er da so diverse Unschlüssigkeiten gefunden, aber so für mich als Laien ist es sehr unterhaltsam und ja.
Ist doch schön. Und wo wir gerade bei Serien sind, ich gucke gerade auch wieder eine Serie, beziehungsweise hat gerade die zweite Staffel angefangen an diesem Wochenende, und zwar Orphan Black, eine kanadische Science-Fiction-Serie, und die Kanadier sind gerade irgendwie die einzigen, die sich doch nochmal wieder was trauen und nette Science-Fiction machen, war ja auch schon bei Continuum so. Und da geht's um Klone. Ja, die Hauptdarstellerin spielt also mehrere verschiedene Rollen, und das nimmt man ihr gut ab, ja, obwohl es nur eine Frau ist, spielt die irgendwie 7, 8
verschiedene. So wie Austin Powers quasi.
Wie Austin Powers, ja, plus besser.
Noch besser als Austin Powers, das geht gar nicht.
Ja, doch, doch. Quatsch. Ja, kann man sich angucken. Also die erste Staffel fängt jetzt demnächst auf ZDF Neo auch an. Die zweite wird wohl dann auch ausgestrahlt. Und wie gesagt, die zweite hat jetzt gerade zumindest auf BBC America und Space irgendwie läuft die gerade jetzt am letzten Wochenende wieder angefangen. Und ist zwar ein bisschen schwierig zu durchblicken. Also bei so ein paar Stellen habe ich gedacht, ganz komisch, was passiert da jetzt? Aber man findet sich da so ein. Also die Hauptdarstellerin oder die Sarah, die da die Hauptperson am Anfang ist, übernimmt halt nach einem Selbstmord von einer Frau diese sieht die Identität und lebt dann halt erstmal in der so weiter, weil die genauso aussieht wie sie, bis sie dann entdeckt, es gibt noch mehr Leute, die genauso so aussehen und andere Sachen tun, und die eine ist Wissenschaftlerin, die andere ist irgendwie ganz normale Vorstadt-Tussi mit Kindern und schickt ihre Kinder irgendwie zum Fußball und pipapo. So wie
Soccer-Mom.
Ja, genau, eine Soccer-Mom, wie die es in Amerika halt so tun. Und kann trotzdem mit Waffen umgehen. So, naja, was die weißen Amerikaner da alles so machen.
Soccer-Mom.
Ganz schön gemacht, ja. Also geht halt um Klone, DNA und Pipapo. Und spielt aber sonst in unserer heutigen Zeit, aber es geht halt um Klone. Ja.
Geil.
Ah, Klone. Geil. Geile Klone.
Geile Klone.
Und da wir irgendwie zu Retina-Cast nicht kommen, müssen wir die Sachen hier mal abfrühstücken.
Oh Mann.
Also Black Orphan, und das, wie gesagt, demnächst jetzt auf ZDF Neo anfängt, wäre das jetzt nochmal wichtig, das zu erwähnen, wer das anfangen will, anzugucken, kann da mal gucken. Ja. Oder besorgt euch die Originale irgendwo her.
Gut. Schön.
Ja, dann Applied Sensors. Mikfu?
Achso, genau. Ich hatte noch ein quasi das Gegenteil vom Mimimi, nämlich eine positive Erfahrung mit Support von Software und Hardware. Und hierbei ging es um einen Sensor-USB-Stick quasi. Also das ist so ein USB-Stick, der die Luftqualität misst, damit man weiß, wann man das Fenster aufmachen muss. Fürs Büro habe ich gedacht, das ist eine coole Sache, weil wir haben da einen, der immer der Meinung ist, dass das doch so kalt ist und dass man dann das Fenster zumachen muss. Ich habe gedacht, okay, dann löse ich das jetzt einfach mit Technologie, dieses soziale Problem. Gar kein Problem. Hat funktioniert erstaunlicherweise. Also das ist so ein Sensor, der quasi sagt, der hat drei LEDs oben drauf. Der sagt grün für gute Luft, gelb für nicht so gute Luft und rot für sofort das Fenster aufmachen. Und dieser Sensor kann wohl, also dafür gibt es so eine Windows-App und da kann man dann so einen Graphen zeichnen und der macht das dann irgendwie cool. Und ich habe auch gelesen, dass quasi über USB angesprochen werden kann. Und dass der ein paar coole Features hat, die aber irgendwie nur mit der App unter Windows funktionieren. Und das fand ich ein bisschen schade. Hab dann ein bisschen rumgeschaut. Es gibt quasi reverse-engineered irgendwie das ein paar Mal, aber halt immer nur so ein bisschen was und nicht alle Teile von der API reverse-engineered. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schaue mich weiter um, habe dann eine Mailingliste von den Entwicklern, quasi von den Applied Sensors Leuten gefunden, und ich habe darauf geschaut, okay, der letzte Eintrag war, die letzte E-Mail war vor 3 Jahren und die vorletzte war vor 3 Jahren und einem Monat, und das war's auf dieser Mailingliste, und habe ich gedacht, okay, ist mir egal, ich schreibe da jetzt einfach eine E-Mail hin und schaue, was passiert. Also ich habe gefragt, okay, wie sieht denn das aus, ich hätte es gerne schon Linux, aber ich brauche irgendwie, wie dieses Teil genau funktioniert, damit ich nicht hart reverse engineeren muss, weil das Protokoll war ein bisschen kreblich. Hab da hingeschrieben und innerhalb von einer Stunde habe ich dann irgendwie eine Antwort bekommen, so, ja, hier ist dieser Code, den mal einer von uns geschrieben hat, auf diesem komischen File-Server, und du kannst ihn benutzen, und wir haben das alles gemacht, aber wir sind zu busy, weil wir die ganze Zeit arbeiten müssen. Und deswegen haben wir diesen einen File-Server, wo alles drauf ist. Und das nach der letzten E-Mail von vor 3 Jahren, wo ich gedacht habe, das ist eh alles tot. Und das war eigentlich sehr, sehr cool. Und deswegen plus eins und Like von mir für den coolen Support von den Applied Sensors Leuten. Sehr gut. Habe ich noch was anderes? Nope. weiter. Ihr seid einfach hart alle drei vollkommen weg.
Voll weg. Total. Aber es ist schön, dass du auch mal ein positives Erlebnis hattest.
Fickt euch alle. Geht ihr könnt hier eure E-Mails lesen oder so, was auch immer ihr macht.
Ich bin immer noch bei diesem scheiß Telekom-Login, der mich nervt.
Ja, also ich dachte, du bist immer noch beim Pointer-Pointer.
Das habe ich schon abgeschlossen.
Der kommt noch.
Den habe ich, ich habe in jeder Ecke geklickt und war bei ein paar Bildern entsetzt und habe den damit abgeschlossen.
Er hat geklickt, er sollte nur pointen.
Ja,
Honest Trailers. Ich habe keine Ahnung, ob es schon mal irgendwo gepickt worden ist. Mir ist es die Tage ist gekommen, weil ich habe jetzt auch mal wieder mit Game of Thrones angefangen. Und dann hat irgendwie jemand auf Twitter irgendwie so Honest Trailers, Game of Thrones geschrieben und ich habe mir das reingezogen und dachte so, okay, gut, ich will sehen, wie allen Leuten die Köpfe abgehackt werden. Ich werde es auf jeden Fall reinziehen. Und habe dann irgendwie, glaube ich, einen ganzen Abend lang nur Honest Trailers geguckt. Ach ja, und ich muss noch was picken und zwar. Das kann man einfach nicht machen. Man kann mir einfach nicht mitteilen, dass jetzt zum Beispiel auch hier Cyanide and Happiness einen YouTube-Channel haben, wo sie jetzt auch irgendwie YouTube voll spammen mit geilen Sachen und das darf man mir nicht sagen.
Okay, das ist verboten. In Zukunft dann sagt mir das nicht mehr.
Weil dann bin ich einfach mal wieder so, das ist halt wie 2048, da bin ich erstmal wieder für eine Stunde irgendwie weg. Mindestens.
Aber 2048, da warst du auch echt hart gefickt dadurch.
Ja, ich musste dich mehrfach schlagen.
Ja.
Was jetzt? Hart geschlagen oder? Nein.
Diese Honest Trailers sind schon teilweise echt witzig. Ich habe nicht alle geguckt, so ein paar nur. Doch.
Also kann man sich angucken. Was bei uns im Office gerade irgendwie oder im Studio der absolute geschmacklos Lacher ist, ist hier Cyanide and Happiness Dentist. Das ist ziemlich witzig. Die Pointe kommt am Schluss.
Okay, guckt sie euch an. Dann, ich habe ja dieses Jolla und das Jolla kann zwar Android-Apps, aber es hat kein Google Android Store, sondern man muss sich alternative Stores nehmen und den ich jetzt am meisten benutze, ist der One Mobile. Also wenn ihr mal...
Achso, du hast ja keinen coolen Store
dabei. Ja, genau. Also man muss, man könnte ihn sich irgendwie mit Gehacke irgendwie draufbasteln, hatte ich aber keine Lust. Und trotzdem brauche ich halt schon einige Android-Apps und die hätte ich gerne auf meinem Mobiltelefon, weil sonst ist Mobiltelefon nicht benutzbar oder nicht gut genug benutzbar. Und auf dem One Mobile habe ich, sagen wir mal, 95% der Apps gefunden oder 98% der Apps gefunden, die ich brauche. Unter anderem zum Beispiel auch die SSB-App und VVS-App und heiße Apps und bla blub, alles was man halt so braucht, Bahn-App und Pipapo und updatet sich auch darüber und funktioniert einfach, während bei vielen anderen App-Store, alternativen App-Store, die es so gibt, irgendwie nicht so viel tut. Also klar, ich habe noch den F-Droid für freie Sachen und ich habe auch noch den Amazon-Store, wo es natürlich auch eine Menge gibt. Aber wesentlich mehr gibt es tatsächlich in diesem One Mobile. Und wer also mal alternative Android-Stores ausprobieren will oder eventuell auch ein Jolla-Phone hat und noch nicht weiß, welchen Android-Store er nehmen soll, weil er standardmäßig installierte ist, dieser Yandex-Store, den kann man ganz knicken, picke ich jetzt hier mal den One Mobile. Könnt ihr euch mal angucken. Entweder mit eurem Android oder mit eurem Jolla oder was auch immer ihr sonst für Geräte verwendet. Gut, dann Rantale nochmal.
Es gibt diesen Mülleimer von dieser Firma da in Cupertino und der hat irgendwie wie viel? 6 solche Thunderbolt-Ports und das Tolle an Thunderbolt ist ja, dass man so Daisy-Chain kann, also man hat zwar 6 Ports, aber man kann theoretisch immer weiter an den Geräten noch weitere Sachen dranhängen, also man kann jetzt zum Beispiel sein Display dranhängen und an das Display wiederum eine NAS oder eine Festplatte oder sonst irgendwas. Und ich glaube, die haben mal so ungefähr bei Macworld, die haben einfach mal so alle Geräte, die es mit Thunderbolt gibt, gekauft und haben mal geguckt, was sie so, also alles an einen Mac Pro dranhängen können.
Ja, okay, sieht ein bisschen weird aus, alles im Kreis.
Genau, sie haben einfach so viel Zeug gehabt, dass sie es nur noch auf den Boden stellen konnten. In der Mitte da bei dem Foto ist der Mac Pro und außenrum sind irgendwie 4 Displays und ein paar Lassie, Big NAS und ich weiß nicht was für alles für Sachen.
Und wie schnell war's?
Und es war alles schön und gut anscheinend.
Es hat funktioniert, war bloß nicht schön.
Es sind halt 36 Laufwerke im Endeffekt nachher, ja. Und insgesamt brauchten sie irgendwie 865 Watt, um alle die Geräte zu betreiben. Was mich interessiert an der Sache, weil ich da ja auch mit offenen Augen durchrenne, durch das Thema ist, wie viel Geld kostet das, wenn man das alles da so haben will? Also das geht ja in die zigtausende. Ja, diese Big NAS von Lassie und so, die sind auch nicht
unbedingt. Schon alleine die Bildschirme kannst du dir doch von Apple nicht leisten.
Der Bildschirm kostet jeder irgendwie ein Tausender. Der Mac Pro in der Config kostet wahrscheinlich auch erstmal irgendwie
4,5 oder so. Oder
ja, fünf, so.
Ja. Also da stehen zwei Kleinwagen rum.
Ja.
Ist halt so. Lebt damit.
Ja, eher ein Mittelklasse-Auto, ja.
Ja, oder Mittelklasse.
Ja.
Entweder zwei kleine oder Mittelklasse.
Und also ist einfach nur ein nettes.
Bei so Kleinwagen kriegt man schon für 8.000.
Wir reden hier jetzt nicht von einem Dacia Sandero.
Nicht? Ja, ja. Okay. Kleinwagen, klein und billig.
Das ist einfach nur klein.
Ja.
Egal. Ich weiß auch nicht, ob das irgendeinen praktischen Nutzen hat.
Aber es geht. Gut, aber sie haben mal getestet,
was machen.
Geht. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ja. Das ist das Bild des Tages. Und damit beschließen wir auch diese Sendung. Und wir hören uns nächste Mal bei der 93 wieder. Vielleicht. Wir müssen noch überlegen, ob wir nächste Woche machen oder nicht, weil
nächste Woche ist Feiertag.
Ja, da seid ihr hoffentlich alle zum Anbaden und zum Maiwandern draußen und zum Demonstrieren.
Was? Achso.
Ja,
demonstrieren. Mai,
Felix kennt es nur mit Steine werfen.
Ja, ich kenne es nur mit Steine werfen.
Ziegelsteine werfen und so.
Das ist nicht wirklich demonstrieren, das ist halt ausrasten und Leute punchen.
Ah, I see. Gut, dann puncht halt vielleicht Leute oder auch nicht. Ob wir euch punchen, sehen wir dann. Das war die 92. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Ist mir egal.
Der Slimy ist so destruktiv, Leute.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Ist mir egal.
Und bis zum nächsten Mal.
Fickt euch.
Tschüss.
Das hast du gesagt.
Fleidikon.
Fleidikon. Auf die Fleidikon. Sendung.